Ja, hallo, wir melden uns hier vom Chaos Communication Camp. Es gibt von hier aus eine Ausgabe Liedkultur. Ah, jetzt höre ich auch was. Ich hoffe, ich höre auch. Und natürlich wieder einen Chat dazu auf freenode.net namens Liedkultur, also 1337 Kultur. Und auch ein Pad, das steht dann auch im Chat drin, wo man das findet. Das ist ein bisschen komplizierter, die Adresse. Ja, und hier sitzen jetzt eine ganze Menge Leute, die man alle jetzt begrüßen muss. Also, fangen wir mal an mit Sascha. Hallo Sascha, wer bist du?
Ja, hallo, ich bin der Sascha, auch bekannt als POC Sascha. Mache ja hier auf dem Campgelände Teile des Eventphones. Fotografiere jetzt seit ungefähr 8 Jahren wieder etwas intensiver. Früher habe ich mal mit einer analogen Spiegelreflexkamera fotografiert, die ging irgendwann mal kaputt und dann kam lange Jahre nichts, bis ich mir dann irgendwann mal gesagt habe, so, jetzt muss ich mal in die Digitalwelt einsteigen, und ab da ging es dann wieder los und dann hat mich das Fieber erneut gepackt.
Ja, genau. Ja, ich kenne dich eigentlich immer nur mit Kamera rumlaufen, also auch schon auf Kongressen und so, und die Fotos sind wirklich eindrucksvoll, die Sascha macht. Also es geht um Fotografie, wie man gemerkt hat. Und ja, Sascha ist ja auch so der Haus- und Hoffotograf vom CCC. Du bist ja auch bei Spiegel Online, ne, schon erschienen mit deinen Fotos.
Ja, da gab es schon einen sehr netten Artikel mit ein paar Fotos in der Fotostrecke von mir drin. Da gab es so eine lustige Story dazu. Der Spiegelredakteur hatte von mir keine Bildunterschriften bekommen, beziehungsweise von der Judith keine Bildinformationen. Und dann hat er sich da zusammengereimt, dass diese schöne, große Heart of Gold doch eine aufblasbare Rakete sei. Und dies dann auch direkt passend unter das Bild geschrieben. Aber sie haben es dann auch sofort korrigiert, als wir sie darauf hingewiesen haben. Ich glaube, ja, die Hacker fühlen sich doch ganz schön gekränkt, wenn man dieses teure Ding als aufblasbare Rakete bezeichnet.
Genau. Das sollten wir uns auch verlinken hier in unserem, ich habe jetzt gerade eine neue Kategorie aufgemacht, Webseiten, also LK, großgeschrieben 011-Fotografie auf piratenpad.de, da gibt es ein Pad und vielleicht kann das da jemand eintragen, die URL, die habe ich jetzt gerade nicht.
Ist schon drin.
Ah, ist schon drin. Ah, super. Hm, kann gar nicht so schnell gucken. Ja, neben Sascha sitzt Alech.
Ja, hallo. Hallo. Ich bin der Alech. Ich bin auch schon eine Weile am Fotografieren, sagen wir mal so ungefähr seit 99 oder sowas. Hauptsächlich am Anfang erstmal so Privates sozusagen dokumentieren, so ein bisschen so eine Art Live-Log, irgendwie auf Veranstaltungen, auf denen ich war, fotografieren oder irgendwie, wenn Partys sind oder sowas, wenn man mit Freunden wegfährt, Urlaub etc. Und so in den letzten vielleicht 2-3 Jahren mache ich öfter gerne mal so ein bisschen Porträtfotografie, unter anderem auch für die Wikipedia, beziehungsweise für Wikimedia Commons. Es ist ja nicht nur ein Wikipedia-Projekt, sondern auch mehr. Und fotografiere da halt gerne auch mal Leute, die eben einen Wikipedia-Eintrag haben, zum Beispiel auch auf dem Kongress. Auf dem letzten Kongress habe ich einige Bilder gemacht. Ja, das ist so ein bisschen das, was ich gerne mache, so im Bereich der Fotografie.
Ja. Genau, und du bist ja auch immer unterwegs. Also in den letzten Jahren warst du immer bei der Referentenbetreuung beim Kongress dabei und hast das gleich genutzt.
Genau, das ist ja auch genau der richtige Ort, um die Referenten dann abzugreifen, zu sagen, hey, du hast da noch kein Wikipedia-Foto oder das ist schon 5 Jahre alt, willst du nicht mal ein neues machen?
Ja. Ja, machen wir weiter. Dann sitzt hier der Christopher Schirner, alias Schinken. Hallo.
Hallo. Ja, ich bin der Christopher, wie der Margaret gemeinte. Ich fotografiere jetzt ungefähr seit 3 Jahren, hauptsächlich aber Eventfotografie im Sinn von Bands fotografieren. Öfter halt in Fotogräben auf Festivals. Ja, ich habe mich lange gegen Fotografie in Anführungszeichen gewehrt, weil die Investition richtig heftig war, wenn man es richtig machen will. Und eine Kompaktkamera kann man irgendwie nie, wollte ich irgendwie nie benutzen.
Ja, und dann FD0.
Ja, hallo auch. Ich bin FD0. Ich habe letztens erst nach dem Studium mir eine Kamera zugelegt und angefangen zu fotografieren und habe mich eingelesen. Und ich bin wahrscheinlich derjenige, der jetzt erst seit 4 oder 5 Monaten fotografiert. Und ich werde die Anfängerfragen stellen hier in der Runde vermutlich. Ansonsten, normalerweise mache ich eher sowas mit Elektronik und Bausätzen und so.
Ja. Ja, ich bin der Maha. Ich mache diesen Podcast, aber ich fotografiere auch. Also ich habe schon vor Urzeiten mal angefangen zu fotografieren. Da hatte ich die alte Spiegelreflexkamera mechanisch, vollmechanisch von meinem Vater entdeckt und damit fotografiert. Und dann später bin ich natürlich auch in die Digitalfotografie eingestiegen. Und das hat mich dann damals so begeistert, dass ich sogar Mitglied eines Fotoclubs geworden bin, des schwulen Fotoclubs Mannsbilder in Berlin. Und ja, da habe ich dann alles Mögliche gemacht, von Akt bis Architektur,
Ja, und jetzt eigentlich fotografiere ich irgendwie seltener, weil das Mitschleppen von Kameras und Objektiven auch immer so aufwendig ist. Und auf den Hacker-Events wollen die Leute nicht fotografiert werden und ich mag halt am liebsten so die Porträtfotografie. Und dann habe ich mir gedacht, naja, ja, machen wir was anderes im Leben. Aber so ein bisschen, glaube ich, kenne ich mich auch aus, aber natürlich nicht so gut wie die anderen hier. Ja, später kommt dann vielleicht noch die Evelyn dazu. Und dann kann man auch sagen, wo wir hier sitzen. Wir sitzen hier in dem Radiostudio auf dem Camp von HX2 und an der Technik war vorhin GMC und jetzt ist da hier noch der unvergleichliche Tom. Hallo.
Hallo. Hallo, hallo.
Ja, und ich glaube, das ist hier immer so ein Setup, wie wir es noch nie hatten. Normalerweise machen wir das ja irgendwie mit so Haushaltsgeräten und der Christopher, der auch hier sitzt, macht die Technik. Ja, und jetzt mal so richtig professionell, das ist schon ziemlich toll. Und dann gibt es das sogar noch auf FM 92.6, natürlich nur im Raum Eberswalde zu hören. Ja, aber steigen wir mal so richtig in das Thema ein. Hier auf dem Camp gab es ja auch schon irgendwas zur Fotografie. Alech, du hast da einen Workshop zusammen mit Sascha gemacht. Könnt ihr mal vielleicht Alech zuerst was sagen, was ihr da gemacht habt?
Ja, das war die Idee, den nochmal zu machen. Das war ein Workshop, den ich schon mal alleine auf dem Easter Hack dieses Jahr gehalten habe. Eben zu dem Thema Strobe-Splits-Fotografie. Das ist eben halt sozusagen so mein Ding, mit ein paar kleinen Blitzen ein Foto auszuleuchten, insbesondere halt auch ein Porträtfoto, sodass das dann professioneller aussieht, als wenn man halt eben keinen Blitz dabei hat und irgendwie sich darauf verlassen muss, dass das Licht da gerade richtig ist und dass man irgendwie entweder schöne Sonne hat oder vielleicht auch ein paar Wolken oder sowas. Dass man das Licht ein bisschen selber bestimmen kann. Und dann habe ich Sascha angesprochen, weil ich wusste, naja gut, der kennt sich damit aus. Ist immer nett, wenn man sowas zu zweit macht. Und dann haben wir halt mal so eine Stunde so ein bisschen Einführung gemacht, wie, was braucht man denn so alles an Equipment und wie geht man da ran, wie baut man sowas auf und dann mal so ein Setup für so ein simples Porträt und dann haben wir die Teilnehmer, das waren vielleicht so ja, 10, 15 Leute, glaube ich, mal halt ein bisschen spielen lassen, haben Funkauslöser dabei gehabt, so dass man die Blitze halt remote auslösen kann und die haben dann alle mal irgendwie ein bisschen rumprobiert und halt dann auch gleich gesehen, wie das so wirkt und so. Und da waren dann einige dabei, die gesagt haben, ja, okay, dann muss ich mir jetzt wohl auch sowas kaufen.
Ja, aber es waren auch ziemlich viele Leute da, ne?
Ja, wie gesagt, ich schätze mal so 10 bis 15 waren da jetzt so für den Workshop.
Und das war erstmal Vortrag und dann Hands-on,
richtig? Ja, genau. Also wie gesagt, mal so ein Stündchen hat, glaube ich, der Vortrag gedauert und dann haben wir nochmal fast 2 Stunden einfach auch dann mal alles mal so ausprobiert, damit die Leute mal sehen, wie das dann auch so wirkt.
Mhm. Aha, also nochmal auf den Chat hinweisen. Der Chat ist bei freenode.net, heißt 1337 Kultur. Und es gibt auch ein Pad, wie immer, piratenpad.de und dann großes L wie Lied, großes K wie Kultur, 011 minus Fotografie in deutscher Schreibweise. Und da kann man sich natürlich auch beteiligen. Zum Beispiel fehlt jetzt in der Webseite auch ein Link auf diesen Vortrag, das wäre vielleicht noch, oder diesen Workshop noch zu ergänzen. Ja, und Sascha, du hast da auch mitgemacht.
Ja, genau, nachdem dann Alech den mehr theoretischen Teil gemacht hat und ein bisschen allgemein erklärt hat, wie, was man so macht mit Blitzen, was man damit anstellen kann, was so die Do's und Don'ts sind, welche Hardware man braucht, welche Hardware man nicht unbedingt braucht, haben wir dann den praktischen Teil dann anschließend gemacht. Da habe ich dann so ein bisschen verstärkt mitgeholfen und wir haben dann mit einem einfachen Setup angefangen, einen Blitz, eine Person und dann ein bisschen rumgetestet, mal ohne Schirm zuerst mit sehr hartem Licht, dann nachher mit einem Schirmchen dabei, um das Licht ein bisschen weicher zu machen und um auch den Unterschied zu sehen, was man mit so Light Modifiers, was man damit anstellen kann. Und ja, so haben wir das dann Schritt für Schritt weiter ausgebaut, bis wir dann letztendlich irgendwie bei 4 Blitzen mit farbig geblitztem Hintergrund, Kopflicht, Auffülllicht und noch einem Reflektor dabei waren, Ja, und dann so ganz gegen Ende ist es dann ein bisschen ausgeartet. Da wollte dann jeder mal rumspielen und haben irgendwie alle möglichen Kombinationen probiert. Aber
ja, so Geschichten wie mit grünem Licht von hinten und so, das sah dann schon sehr abgefahren aus. Ne?
Aber genau dafür ist ja eigentlich Fotografie auch da, dass man einfach ausprobiert.
Genau, ja. Ja, da wären wir dann auch schon bei der Frage. Also es war ja auch ganz gut besucht. Da stellt sich natürlich die Frage, wieso interessieren sich Nerds, die normalerweise löten und hacken und so, plötzlich für Fotografie? Das wäre eigentlich mal eine Frage für FD0, den ich eigentlich kennengelernt habe als den Hardcore-Hardware-Hacker. Und plötzlich macht er Fotografie. Das passt doch irgendwie gar nicht, oder?
Ja, das passt eigentlich schon. Ich wollte eigentlich schon immer mal Fotografie machen und habe mich immer aber sehr dagegen gesträubt, weil ja diese Geschichte mit dem Entwickeln immer so lange dauert und man für so ein Bild ja immer dann 2 Wochen warten muss, bis man Feedback kriegt oder neuerdings vielleicht irgendwie nur noch eine Woche oder so, aber so Analogfotografie fand ich immer spannend, hat mein Vater auch mal gemacht, aber so mit dieser analogen Entwicklungsgeschichte, das war mir immer viel zu lang und jetzt mit den Digitalkameras ist das natürlich eine ganze Ecke besser. Ich habe mir irgendwann dann so eine kleine Knipse mal gekauft von Canon mit einer eigenen Firmware dann rumgespielt und auch mal Sachen gemacht, die normalerweise bei diesen Point-and-Shoot-Knipsen nicht gedacht sind. So im Allgemeinen ist Fotografie aber eigentlich nicht so unbedingt verkehrt für Nerds, weil es ist auf der einen Seite ist das sehr viel Technik, es ist sehr viel Physik, die man erkunden kann, wenn man das möchte, nicht unbedingt muss. Man gibt ja auch diese Automatiken an den neueren Digitalkameras. Und aber wenn man das möchte, dann kann man da sehr tief einsteigen. Und auch gerade diese Sache, was mich jetzt gerade reizt, ist so Dinge wie Bildkomposition, also was eigentlich so ganz untechnisches, was aber doch so ein bisschen technischen Hintergrund hat. Also wie bekomme ich es hin, dass mein Bild interessant aussieht? Wie bekomme ich es hin, wenn ich irgendetwas sehe, was dann auch dann ein Bild zu machen, sodass der Betrachter erkennt, dass ich auf irgendeinen Sachverhalt hinweisen wollte oder mit meinem Bild irgendeine Aussage machen will. Also beispielsweise hatte ich jetzt hier auf dem Camp, da war eine ganze Ansammlung Mateflaschen und die waren ziemlich versteckt im Gras und ich wollte halt darauf hinweisen, dass wir offensichtlich sehr viel Mate trinken und habe dann ein Bild gemacht, sodass eine Flasche genau scharf ist und die anderen Flaschen dahinter nicht, aber man sieht im Hintergrund, es ist also eine scharfe Mateflasche und im Hintergrund noch eine ganze Reihe anderer Flaschen. Und wenn man das schön ins Bild setzen kann, kann man da sehr schicke Bilder mit machen, die auch gleich so eine Aussage haben. Und das finde ich sehr reizvoll insbesondere.
Ja, also das ist natürlich gleich ein Link auf das Foto am besten. Ne?
Ah, das habe ich noch nicht im Netz, ich habe es noch nicht fertig gemacht.
Na, ich glaube, dieser Aspekt, dass man das gleich ins Netz stellen kann, der spielt auch eine wichtige Rolle. Man hat irgendwie gleich auch das Feedback, wie du sagst, aber das Feedback nicht einfach nur, dass man das Bild in der Hand hält, sondern man kann es auch gleich hochladen und mit anderen sharen. Teilen. Also ich glaube, das ist nochmal ein wichtiger Zusatzaspekt, warum Fotografie eben auch interessant ist für Leute, die im Netz unterwegs sind. Und wir haben ja hier auf der einen Seite, also es gibt, glaube ich, viele unterschiedliche Faszinationen. Technik, eben Kunst und eben auch diese Feedback-Geschichte. Ich denke, das kommt auch damit zusammen. Ich glaube, Christopher ist so mehr der Techniker, ne?
Ja, also mich hat bei Fotografie hauptsächlich immer die Technik interessiert, auch die Nachbearbeitung danach war auch immer ein wichtiger Punkt am ganzen Fotografieren. Oder das Zusammenspiel von Blende und Brennweiten und so weiter. Ja, ein sehr technischer Aspekt auf jeden Fall.
Ja, genau. Und du hast ja, glaube ich, auch ein ziemlich umfangreiches Equipment, ne?
Ja, soll ich es auflisten?
Oder? Ja, sag mal ein bisschen was. Also ich war total beeindruckt. Also ich muss dazu sagen, ich übernachte ja hier im Wohnwagen und so Fotozeugs lässt man halt ungern irgendwo rumliegen und die ganzen Fotografen werfen dann ihr Fotozeug im Wohnwagen ab und dann kann man irgendwie da gar nicht mehr stehen, weil da irgendwie Objektive sind, die man... ich bin übersteuert. Technik, die halt irgendwie so lang sind, dass man irgendwie Angst bekommt. Und ich glaube,
ich glaube, du spielst aufs Teleobjektiv drauf an, oder?
Ja, sag mal, was du so hast.
Ja, so ein Teleobjektiv 70-200, 2,8er Blende, ein 28-70, ein Weitwinkel 15-30 und noch eine 50 mm Festbrennweite. So die Grundausstattung.
So die Grundausstattung, ja.
Und zu welcher Familie gehörst du?
Canon.
Mhm. Ach ja, da gibt es ja noch Familien.
Familien.
Das ist für Einsteiger immer fürchterlich. Ich bin da ja gerade durch diesen Prozess gelaufen und habe mich entschieden für ein System, weil es gibt da so Canon, Nikon und noch ein bisschen ein paar andere. Und für einen Einsteiger ist immer die Frage, welches System nehme ich denn da? Und ich habe mich dann für eins entschieden, wo ich jemanden kenne, der sehr viel Hardware hat, die darauf passt. Und ich bin bei Nikon gelandet, aber eigentlich tun sich die nicht so viel, außer dass, wenn man sich einmal dafür entschieden hat, dann die Objektive nicht mehr auf das andere passen.
Genau. Also ich glaube, Canon und Nikon, das ist so ein bisschen wie Mac und ThinkPad oder so.
VW und Opel, Linux und ja. BSD.
Emacs und VR. Ja. Deswegen habe ich mich da rausgehalten und dann mal was ganz anderes genommen. Ich komme aus der Sony-Ecke, also früher mal Minolta. Ich hatte auch früher noch eine Minolta. Die haben dann ja irgendwann, wurden dann ja irgendwann leider von Sony gekauft. Ja, Sony müsste man ja eigentlich nicht unbedingt unterstützen. Aber nun bin ich da, ist es eben halt eben dieser Vendor-Login. Jetzt bin ich da nun mal und ich habe halt auch schon eine Handvoll Objektive und werde da vermutlich nicht weggehen. Ne?
Aha. Verliert die Kamera auch private Daten?
Das habe ich so genau noch nicht nachgeguckt, aber wer weiß, was die da so drin speichern. Ich würde ihnen da viel zutrauen.
Und Sascha?
Ja, ich habe Canon gewählt damals. Ich habe mir auch lange überlegt, was ich denn kaufen soll. Und wenn man sich einmal für das eine entschieden hat, wie der Alex schon gesagt hat, dann bleibt man auch dabei. Und
es ist schon wirklich interessant. Ich hab das Gefühl, also das kann muss man vielleicht jetzt nochmal statistisch erheben, ich habe das Gefühl, dass es eine Korrelation zwischen Mac-Usern und Canon gibt.
Würde ich jetzt nicht so sehen.
Bist du nicht so sehen?
Glaube ich nicht, nee.
Nee?
Nee. Also meine Erfahrung sagt es auch nicht unbedingt. Also
aha. Ah ja, gut, okay, dann nehme ich alles zurück.
Das tut sich von den Features und von den Objektiven eigentlich auch nicht viel. Also da gibt es immer die Entsprechungen von Canon und von Nikon und meistens haben die ziemlich ähnliche Hardware, so auch von den Leistungsdaten her.
Ich glaube, das Problematische ist, wenn man sich einmal an die Bedienung einer Canon oder einer Nikon gewöhnt hat, dann ist es sehr schwer oder man will eigentlich nicht mehr umsteigen. Wenn man einmal das Handling hat, dann ist halt, man ist halt sehr zufrieden mit dem, wenn man einmal was bedienen kann und dann bleibt man auch dabei. Zumal das ja auch mit einem Umstieg nicht so einfach getan ist, weil man ja einfach mal die Objektive alle neu braucht.
Ja, genau. Also man muss technisch was Neues haben und die Bedienung.
Ja.
Ja? Achso, ja. Das sah so aus, als wollte Christopher was einwerfen.
Ja, es ist halt, man muss sich am Anfang auch entscheiden, welche Produktpolitik man besser findet. Bei Canon ist zum Beispiel irgendwann schwierig im High-End-Bereich, wenn man da zum Beispiel, wie meine Kamera, die 5D nochmal eine bessere haben will, kommt man gleich in den ID-Bereich und da kosten die teilweise gebraucht so um die 4.000 Euro, die Gehäuse, ohne Objektive.
Mhm. Ja.
Und da gibt es natürlich wiederum bei Nikon mehr Zwischenstufen im High-End-Bereich.
Mhm. Vielleicht sollten wir da mal anfangen, so dass, also was für mich als Anfänger, ich habe mal halt geguckt und habe mich eingelesen und fand das sehr irritierend, dass mich Fotografen, die schon länger fotografieren, darauf hinwiesen, dass eigentlich nicht die, also das, was ich von vorher als Kamera kannte, das, was man anfasst, dass es eigentlich nur der Body ist und dass es eigentlich sehr auf die Qualität der Objektive ankommt, also das Glas, das man davor schraubt und dass eigentlich so der Body irgendwie mehr so ein Wegwerfding ist, was man nachher dann irgendwie nach 2, 3, 4 oder 10 Jahren Benutzung einfach mal wechselt und die Objektive behält. Das war für mich etwas irritierend.
Mhm.
Ja, also ist sicher so. Ich habe auch etliche Objektive halt auf eBay gekauft. Die sind bestimmt auch eher 20 Jahre alt. Ja. Und die funktionieren einwandfrei und sind von der Top-Qualität. Also da kann man Spaß mit haben.
Ist ja auch nichts, was da großartig abnutzt. Also die Mechanik ist beschränkter als bei so einer Kamera. Ich denke, zum technischen Aufbau kommen wir nachher noch.
Ja. Genau. Also lassen wir mal ruhig, das ist, glaube ich, ein guter Einstieg, dass man sich eben mal so reinversetzt in den Anfänger. Also jetzt will einer fotografieren, was soll er jetzt machen?
Ja, ich übernehme mal das Wort, weil so alle so in die Gegend gucken und alle an die Decke starren. Also grundsätzlich kann man mit fast jeder Spiegelreflexkamera anfangen. Es ist auch egal, glaube ich, welches Modell das ist. Man sollte halt sehen, dass es irgendwie eine Möglichkeit gibt, dass man manuelle Kontrolle über die Einstellungen hat. Die aktuellen Kompaktkameras, die können ja verdammt viel mittlerweile. Angefangen von irgendwelchen Reflexbinderungen oder irgendwelche anderen Sachen, die das Bild schöner machen und bearbeiten können. Sollte allerdings so eine Kamera auch immer einen manuellen Modus haben oder zumindest eine Halbautomatik für Blende oder für die Zeit. Und was ich gelernt habe jetzt über die Jahre hin, die Kamera selber ist nicht das, was irgendwie die Qualität eines Bildes ausmacht, sondern es ist wirklich zu sehr, sehr vielen Teilen das Objektiv und die Übung beziehungsweise den Blick desjenigen, der das Foto macht.
Wobei ich aber glaube, dass man mit einer Billigkamera diesen Blick auch nicht entwickeln kann, weil das auch schon abhängt vom Objektiv und ja, dass man eben auch tatsächlich sieht, was passiert bei der Spiegelreflexkamera und so. Also das.
Also wenn man einmal mit sehr guten Kameras und Objektiven gearbeitet hat, dann schafft man es auch mit anderen Kompaktkameras gute Bilder hinzubekommen, weil man genau weiß, was man tut. Es verhält sich zwar bei einer Kompaktkamera alles ein bisschen anders und es ist alles ein bisschen schlechter vielleicht von den Einstellmöglichkeiten oder ein bisschen umständlicher, weil man in irgendwelche Menüs muss, aber eben aus diesem Grund, weil halt bei einer großen Spiegelreflexkamera hat man meistens für irgendwie Blende und für die Zeit dann zwei verschiedene Räder oder Knöpfe, wo man wirklich sehr schnell die Einstellung ändern kann. Wohingegen bei Kompaktkameras man die Dinger meistens irgendwo in irgendwelchen Untermenüs findet oder man jetzt irgendwelche Menüknöpfe drücken muss, um dann die nächste Einstellung auszuprobieren. Und das dauert halt einfach Ewigkeiten, bis man da dann wirklich das Händchen für entwickelt, um zu sehen, was muss ich ändern, damit sich mein Bild so oder so in die und die Richtung bewegt.
Genau. Das war für mich als Anfänger eine Sache, die zwischen diesen Canon-Nikon-Systemen wirklich unterschiedlich ist. Das Nikon hat einfach zwei Einstellrädchen für im vollmanuellen Modus für Blende und Belichtungszeit. Und Canon hat ein Rad, wo ich mit einer Taste umschalten kann. Das ist eins der echten Unterschiede, die ich gefunden habe.
Das kommt aber aufs Modell an.
Ach so,
okay. Also die ganzen Zweistelligen und Einstelligen, die haben auch immer für alles zwei Räder.
Ja. Das ist auch typisch, das ist bei Sony auch so, dass, glaube ich, die höherwertigen Modelle halt dann auch zwei Rädchen haben und die Einsteigermodelle halt auch nur eins.
Mhm. Dann gleich zwei Webseiten, die mir da so beim Verstehen geholfen haben, die habe ich auch ins Patch schon reingepatscht. Es gibt das dslr-forum.de und es gibt das dforum.de. Ersteres ist ein allgemeines Forum zur Digitalfotografie und das Letzteres ist eins, was speziell auf Canon, glaube ich, Canon zugeschnitten ist. Und insbesondere gibt es da auch eine, also in dem DSLR-Forum gibt es eine Serie oder ein Unterforum zu Problembildern, also wo Leute Bilder hochladen, wo irgendetwas schiefgegangen ist und erfahrene Fotografen kommentieren dann, was da schiefgegangen sein könnte. Und das fand ich als Anfänger hochinteressant, weil viele meiner Bilder am Anfang nicht so geworden sind, wie ich sie mir vorgestellt habe und habe dann Beispielbilder gefunden, denen das Gleiche passiert ist. Beispielsweise Unschärfe, obwohl ich die Kamera auf ein Stativ gestellt habe und dann stellt sich raus, ja, mein Objekt hat sich einfach bewegt. Also so einfache Sachen, die man immer nachher nicht mehr unbedingt sieht.
Stimmt. Deshalb ist es auch gut, in so einem Forum oder auch in Real Life über die Fotos zu sprechen. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig für Anfänger. Wenn man wirklich so ganz komische Fehler macht oder bestimmte Sachen einfach nicht sieht. Also ich habe zum Beispiel ein Foto gehabt, als Dia noch, also wie gesagt aus der Analogzeit.
Damals.
Von der Kuppel da vom Reister, als die gerade neu war. Und aus Versehen habe ich das dann mal seitenverkehrt reingestellt und dann ist mir aufgegangen, das sieht ja viel besser aus, seitenverkehrt. Und der Trick war, das hatte ich halt nicht gesehen, also erst nachdem ich das falsch rum drin hatte, habe ich es gesehen, die Spirale stieg dann auf nach oben, als wenn es seitenverkehrt war und die Leute gingen nach oben und das sah viel besser aus, als auf der andersrum, also richtig rum sozusagen, wo die Spirale sich nach unten dreht und die Leute nach unten gehen. Und das muss man halt erstmal, da muss man erstmal drauf kommen. Und das ist halt wirklich, deshalb ist es halt gut, eben auch mit anderen Leuten zu sprechen, die dann sagen, irgendwie passt da was nicht.
Ich komme aus Aachen und wir haben da in Aachen von dem DSLR-Forum einen lockeren Fotostammtisch alle zwei Wochen und das war auch sehr augenöffnend, weil man Fotos mitbringen konnte, die wurden dann diskutiert und auch mal Fotografien von erfahrenen Fotografen gesehen hat, die dann auf Nachfrage auch erklärt haben, wie sie irgendeinen Effekt gemacht haben oder warum jetzt gerade da die Bildaufteilung oder die Linien besonders schön oder besonders schlecht sind.
Ja, also solche Sachen sind, glaube ich, können ganz dramatische Folgen haben, oder dass immer nur Kleinigkeiten sind. Und ich glaube auch gerade, dass das, Sascha, der jetzt gerade was anderes macht, der hat, glaube ich, ein ziemlich gutes Auge dafür. Also wenn man sich seine Campfotos anschaut, dann kann man da schon einiges Interessantes sehen. Gut, wir waren bei den Einsteigern. Da steht hier also, Forum haben wir jetzt, Kamera kann man auch irgendwie auswählen. Und dann steht hier noch Speichermedien. Worauf sollte ich achten?
Naja, Also ist im Prinzip mittlerweile, glaube ich, relativ langweilig. War früher mal so, oh, man muss unbedingt was ganz Schnelles kaufen. Das kostet mittlerweile nicht mehr so viel, ist vielleicht ganz gut sozusagen. Muss man mal testen, wie viel die Kamera so verträgt. Wenn man halt mal schnell Fotos hintereinander machen will, dann will man irgendwas, was schnell beschreibbar ist. Also irgend sowas, typischerweise so ein SanDisk, wie heißen die, Extreme?
Extreme 3,
ja. Ja, so Extreme 3, 4 oder sowas. Je nachdem, was die Kamera so ab kann. Aber im Prinzip, wenn es einem auch darauf nicht ankommt, dann langt auch irgendwie die Standard-CF-Disk und naja, die kostet eh nicht mehr die Welt. Das ist eh so ein bisschen...
Also ich hatte immer die Erfahrung gemacht, dass es schon wichtig ist, welche Karte man drin hat.
Ja.
Vor allem, wenn man RAW fotografiert. Beim Fotograben erst der Karte ist voll und hatte nur noch eine billige dabei.
Ja.
5 Bilder geknipst und die Kamera war nur noch am Schreiben und nicht mehr bedienbar.
Okay.
Und das ist natürlich ärgerlich.
Ja,
klar. Den Fotograben im Geschehen.
Mhm. Ja, also genau, wenn man sozusagen darauf achtet, dass man was Schnelles kauft, dann ist man auf jeden Fall gut dabei, denke ich. Ist aber wirklich nur sozusagen, wenn man dann auch wirklich mal zack, 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 zack machen will. Wenn das auch keine, man gibt ja Leute, die sagen, na gut, ich mache irgendwie Stills oder jetzt irgendwie für Porträts, das ist im Prinzip, eigentlich machst du auch nicht so viel hintereinander, als dass das dann irgendwie relevant ist. Das heißt, da langt auch so das Standardmedium, was halt man irgendwie hinterhergeschmissen kriegt.
Mhm. Nur groß sollte sie sein, die Erfahrung habe ich direkt gemacht.
Groß hilft, ja. Gerade, also ich meine, sozusagen wurde ja gerade schon angesprochen, RAW, können wir vielleicht nochmal erklären. Typischerweise gibt es bei den etwas höherwertigeren oder eben den gehackten Kameras, wo es dann irgendwie Spezialfirmware für gibt, die Option nicht, dass dann nur JPEGs rausfallen. Also das ist so das Standard. Wenn ich so ein Foto mache, fällt da irgendwie ein JPEG auf die Karte. RAW ist dann die Variante, dass die Kamera einfach das speichert, was auf dem Sensor so ankommt. Und das kann ich dann auf dem Rechner interpretieren. Und die Idee davon ist, die Rechenleistung in der Kamera ist begrenzt. Das heißt, ich speichere mir lieber das RAW. Das hat insbesondere auch noch mehr Auflösung. Das heißt, das hat einfach mehr Bit pro Pixel und rechne das dann am Rechner wieder um. Da kann ich das besser machen als auf der Kamera und habe dann noch alle Optionen und habe halt sozusagen noch einfach sämtliche Informationen, die auf dem Sensor ankommen, habe ich dann in einem Datenformat auf der Karte. Das Problem dabei ist halt, dass es halt dann deutlich größer, weil JPEG ist halt komprimiert. Und das heißt, wenn ich RAW fotografiere, da habe ich dann halt gleich mal so eine, ich glaube, in meinem Fall sind es irgendwie so typischerweise 11 Megabyte pro Bild oder sowas. Das läppert sich dann halt. Das heißt, wenn man da eine kleine Karte hat, ist die halt ruckzuck voll. Das heißt, ich habe typischerweise so 8 Gigabyte normalerweise jetzt in der Kamera. Das sind dann mit RAW und JPEG. Das heißt, da fällt dann so für den Komfortfaktor auch gleichzeitig nochmal ein JPEG raus. Sind das dann irgendwie, weiß nicht, glaube knapp über 200 Bilder oder sowas. Das ist okay, damit kann ich leben. Aber halt kleiner wird dann halt schon eng.
Das ist aber insbesondere auch ziemlich praktisch, dass da wirklich die Sensordaten dann drin sind, weil die Kamera ist manchmal nicht so intelligent, was die JPEG-Kompression angeht. Und da habe ich schon erlebt, dass ich auf irgendwelche Details hinweisen wollte und genau diese Details waren halt ziemlich tot komprimiert.
Ja.
Und das ist dann immer sehr ungünstig. Und aus dem RAW kann man im Zweifelsfall dann auch ein verlustfrei komprimiertes PNG zum Beispiel herstellen.
Genau. Und was natürlich auch noch ein Ding ist, ist, dass man den Weißabgleich besser ändern kann. Das heißt, man einfach die volle Komfortabilität, wenn man irgendwie es verrafft hat und den Weißabgleich falsch eingestellt hat oder den automatischen Weißabgleich eingestellt hat und der das dann verrafft hat, dann kann ich einfach sagen, na gut, dann verschiebe ich die Farbtemperatur da mal.
Vielleicht sollten wir da gleich einsteigen.
Genau, vielleicht müssen wir das auch noch erklären.
Das ist Weißabgleich und dann hast du immer so komische Abkürzungen gesagt. Also JPEG hat man ja vielleicht schon mal gehört. Das ist dieses Format mit dem JPG am Ende, aber niemand weiß genau, was es ist.
Nein.
Und dann sagst du plötzlich PNG und dann weiß keiner mehr, was gemeint ist. Also vielleicht fangen wir mal Weißabgleich an. Und
ja, Weißabgleich. Unsere Augen sehen im Prinzip, also wenn ich jetzt hier irgendwie durch die Gegend gucke, schaue ich auf so ein Zelt, das hat eine weiße Wand. Die Wand ist im Prinzip wahrscheinlich nicht weiß im Sinne, sagen wir mal, im Sinne eines physikalischen Weißes. Das denken meine Augen nur und die können sich da sehr gut anpassen. Das heißt, wenn ich jetzt da irgendwo in so einen Kunstlichtraum gehe und der hat eine weiße Wand, dann denken meine Augen auch immer noch, dass die Wand weiß ist. Die Wand ist im Prinzip aber von einem, weiß nicht, zum Beispiel orangenen oder grünlichen Licht oder so, je nach Lichtquelle angeleuchtet. Das heißt, die Wand ist eigentlich gar nicht weiß beleuchtet in dem Moment. Und das muss man der Kamera erstmal sagen, weil die Kamera natürlich nicht sozusagen diese Automatikfunktion hat wie die Augen, die dann sagt, na gut, die Wand ist weiß. Und da gibt es die Möglichkeit, einen sogenannten Weißabgleich vorzunehmen. Das heißt, ich kann der Kamera sagen, naja, ich weiß, okay, im Moment ist schön sonnig hier draußen auf dem Camp, dann stelle ich da Sonne ein und dann ist das Weiß eben nun mal ja, also sozusagen wird die Temperatur, die dann halt eben für uns weiß aussieht, auf das Weiß auch in dem Foto gemappt.
Da muss man aber vorsichtig sein, weil manchmal versaut das Fotos, musste ich feststellen. Wenn man zum Beispiel jemanden vor einer weißen Wand fotografiert, bei Sonnenlicht, dann ist das alles prima. Aber wenn man jemanden vor einer weißen Wand fotografiert, während er gerade in eine Kerze schaut, dann will man ja eventuell nicht, dass die Wand weiß ist, sondern das ist ja dann eher ein sehr, sehr warmes, sehr rötliches Licht von der Kerze. Und wenn man dann den Weißabgleich der Kamera auf die weiße Wand einstellt, dann kriegt man ein sehr kaltes Bild, was nicht unbedingt der Stimmung dann jetzt wirklich des Subjekts da entspricht.
Das ist halt auch immer ein Problem mit Mischlicht. Das ist ja quasi schon Mischlicht. Das heißt, du hast da sozusagen die Kerze, die hat eine gewisse Farbtemperatur und dann hast du noch irgendwie ein anderes Licht, das hat noch eine andere Farbtemperatur. Da wird es dann schon immer frickelig rauszukriegen, was denn das richtige Licht jetzt gerade ist, beziehungsweise was man auch bezwecken will. Das heißt, man kann da natürlich auch irgendwie künstlerische Effekte mitmachen mit dem Weißabgleich. Und wie gesagt, man kann das entweder einstellen. Das heißt, ich kann da typischerweise sowas einstellen wie Sonne, Schatten, bewölkt, verschiedene Arten von Kunstlicht. Oder aber ich kann der Kamera auch sagen, mach das mal automatisch, dann rät sie das. Ich weiß nicht sozusagen, ob sich da jemand mehr mit der Technik auskennt. Ich habe noch nie so genau verstanden, wie das funktioniert, wie sie das rät.
Sascha weiß das bestimmt.
Das kommt auf den Kameratyp an. Also ich glaube, die Kamera versucht rauszubekommen, ob der höhere Bildanteil in der Nähe eines Weißbereichs liegt und wie die Normalverteilung der anderen Farben drumherum ist und verschiebt dann den Bereich so lange, bis der größt sichtbare Bereich irgendwo im Weiß liegt. So, und das ist natürlich in den meisten Fällen irgendwie völlig daneben. Also gerade wenn man irgendwie kreativ fotografieren möchte mit irgendwie im Zweifelsfall mit farbigen Blitzen auch noch, dann geht sowas natürlich irgendwie mächtig daneben, vom blauen Farbfilter irgendwie in die Kamera reintut, im Hintergrund blau zu blitzen. Die Kamera meint, super, das ist da weiß da hinten. Ist zwar ganz schön blau, aber ich mach das mal weiß. Dann hat das Porträtfoto halt irgendwie eine komplett rote Birne.
Na gut, ist im Prinzip das gleiche wie mit einer automatischen Belichtung. Das heißt, die Kamera denkt erstmal, ist alles ungefähr irgendwie neutral grau. Und wenn es halt total hell ist, dann muss ich der Kamera halt auch sagen, das ist nun mal nicht grau, sondern es ist tatsächlich jetzt gerade sehr hell und du solltest die hellen Dinge bitte auch hell abbilden. Oder eben genau in die andere Richtung.
Gute Beispiele sind da immer Kind im Schnee und Brautkleid. Dann sieht das Brautkleid halt verwaschen grau aus und der Schnee sieht auch total grau aus, obwohl er schön weiß war.
Ja, zum Glück gibt es ja noch einige Hilfsmittel zum Abgleichen. So dieses 18% Grau oder so eine komische Scheibe, die man davor halten kann. Oder ein Trick mit einem Tempotaschentuch, auf dem man dann den Weißabgleich anwendet.
Was ich auch gelernt habe, was ich ganz interessant fand, ist sozusagen, Hautfarbe irgendwie des typischen Mitteleuropäers ist nun mal auch 18% grau. Das heißt, ich kann auch einfach sagen, Spot Metering auf so ein Gesicht machen, dann habe ich auch sozusagen ein Licht, das irgendwie ungefähr passt. Ja.
Wenn man den Weißabgleich hinterher mit einer Fotobearbeitungssoftware macht, dann habe ich die Erfahrung gemacht, dass man auch gut in einem Foto der Bildbearbeitung sagen kann, das Weiß ist, indem man das Weiß in den Augen oder das Weiß der Zähne benutzt, je nachdem.
Ja, wobei das problemvoll sein kann, gerade wenn man weiße Objekte benutzt, weil es kann ja schon sein, dass man die ursprünglichen überbelichtet hatte und die auch im RAW schon nicht mehr im Bereich des Messbereichs lagen. Und dann ist das Weiß natürlich komplett ausgebrannt und hat keinerlei Informationen mehr. Und das ist auch der Grund, warum man eine sogenannte Graukarte nimmt, um einen Weißabgleich zu machen. Man nimmt halt eben kein weißes Stück Papier, sondern man nimmt halt ein neutrales Grau. Das kann man auch, wenn man es reichlich überbelichtet, immer noch gut als Grau erkennen und deswegen auch darauf noch einen guten Weißabgleich machen.
Da gibt es ein schickes Gerät, was ich entdeckt habe, was ich mir aber noch nicht besorgt habe. Das nennt sich Spider Cube mit Y.
Das steht auch schon eine Weile auf meiner Einkaufsliste.
Ja, das ist immer so dieses Zeug, was auf den Amazon-Wunschlisten rumliegt. Und der Spider Cube ist so ein kleiner Quader mit einer Kugel obendrauf. Und wenn man den geschickt fotografiert oder wenn man den einfach hinhält irgendwo ins Foto und das fotografiert, dann führt das dazu, dass man auf sehr kleinem Raum ein neutral Grau hat, ein Weiß hat und weil da eine Kugel ist, die zurück abbildet und quasi hinter dem Fotografen und den Fotografen selber abbildet, also alles, was an Blitzen und an Licht aus der Richtung kommt, abbildet, hat man da dann gleich auch die Highlights, also so, dass die hellste Stelle.
Und ich glaube, man hat sogar noch ein Schwarz, weil sie nochmal irgendwie sozusagen so eine Art Loch reingemacht haben, dass man halt irgendwas ganz Dunkles hat, was halt nicht beleuchtet wird. Das ist auch schon so eine Weilchen auf meiner Einkaufsliste, kostet halt, glaube ich, so um die 40 €. Das ist immer sowas wie so, ist ein Gadget, will man vielleicht kaufen, aber für 40 Euro, also für 20 würde ich sofort bestellen, aber 40 ist da so ein bisschen immer so, naja, gut, okay, kann man mal irgendwie auf die Wunschliste schreiben, vielleicht kriegt man es mal geschenkt, ja.
Genau, wenn Leute mal nicht wissen, was sie einem schenken sollen.
Genau.
Zu dieser Frage, ob man jetzt in RAW fotografieren soll oder in JPEG, habe ich auch eben im Pad noch verlinkt, so eine kleine Übersichtskarte, was die Kamera, je nach Modell natürlich, irgendwie alles mit so einem Bild machen kann, wenn man es in JPEG macht. Das ist irgendwie ein Weißabgleich drüber gemacht, die Kamera versucht, das Bild nachzuschärfen, sie versucht, die Farbsättigung zu korrigieren, dann wird der Kontrast noch geändert und dann wird es auch noch komprimiert und ein JPEG draus gemacht. Und in dem anderen Fall ist es einfach, der Sensor bekommt Licht, speichert die Rohdaten ab und man hat nachher alle Freiheiten, die irgendwie das RAW einem bietet, um auch nachträglich ohne Probleme mal so 1-2 Blendenstufen plus oder minus noch zu korrigieren, wenn man irgendwie ein bisschen daneben liegt oder eben halt auch den Weißabgleich nachträglich komplett zu verändern. Wenn man das in einem JPEG macht, dann hat man schnell oder sehr, sehr schnell ausgefranste Ecken oder irgendwelche Artefakte im Bild. Und naja, wer schon mal versucht hat, ein dunkles JPEG heller zu machen, der sieht natürlich auch immer, dass es sofort überall rauscht an allen möglichen Ecken.
Also das sind ja noch wenige Sauereien, die da dort stehen, was moderne Kameras machen. Die machen ja zum Teil so das ISO-Rauschen, da kommen wir später auch noch dazu, was das genau ist. Die glätten das raus oder versuchen es zu entfernen und dann stehen dann halt immer gleichfarbige Flächen am Schluss und das sind die übelsten Artefakte.
Oder auch Raufasertapete möchte man darstellen und es ist ja nachher nur noch weiß.
Genau.
Ja, das machen die Kameras schon, ja, genau.
Deswegen will man eigentlich in RAW fotografieren.
Ja, und was war jetzt mit PNG? Also PNG wurde ja jetzt auch noch genannt, eben als nicht komprimiertes Format.
Ja, das ist einfach ein Bildformat, wo, also ein Bildformat ist auch komprimiertes. Wenn ich also ein Bild habe, was sehr groß ist, irgendwie 5000 mal 5000 Pixel, aber einfach nur aus rein blauen Pixeln besteht, dann ist das sehr klein. Und der Unterschied zu JPEG ist, dass die PNGs eine Kompression gewählt haben, die verlustfrei ist. Das heißt, es werden nicht Flächen mit irgendeiner Struktur wie einer Raufasertapete zu weiß zusammengefasst, sondern eben nur Flächen komprimiert, die sich komprimieren lassen. Und man bekommt nachher wieder die Originaldaten dabei raus. Das ist so wie eine ZIP-Kompression, wo dann ja auch im Idealfall hinterher wieder die Originaldaten dastehen.
Also man könnte ein PNG wieder zurückverwandeln oder so.
Nee, aber alles, was ich in das PNG reinstecke, kommt exakt so am Ende wieder raus.
Ach so.
Wenn ich also die Raufasertapete fotografiere und das als PNG abspeichere, dann sehe ich dann nachher auch wirklich jeden einzelnen Fitzel, der vorher auch da war. Im Gegensatz zu, wenn ich da ein JPEG draus mache und eine sehr starke Kompression einstelle, dann sehe ich da so Klötzchen.
Das ist halt die Geschichte, RAW ist dann eben, wie der Name ja auch schon sagt, ein Rohdatenformat. Das heißt, das kann ich dann schlecht zum Bearbeiten nehmen. Das heißt, ich öffne das dann irgendwie in einem RAW-Converter, der konvertiert mir das in irgendwas. Und wenn ich das dann eben nicht wieder als JPEG speichern will mit den ganzen Problemen, dann muss ich halt wieder ein verlustfreies Format nehmen. Das heißt, dann nehme ich dann typischerweise entweder PNG oder TIFF ist da noch irgendwie sozusagen die beiden großen, die halt verlustfrei komprimieren können. Führt halt auch zu großen Datenmengen, aber man hat halt dann im Zweifelsfall noch alle Optionen, da noch Bearbeitung zu machen und insbesondere auch den Umfang, den man da vielleicht braucht. Also haben wir vorhin, glaube ich, schon angeschnitten, ist, glaube ich, auch für den sozusagen technischen Teil nochmal ganz interessant. JPEG hat typischerweise halt 8 Bit pro Pixel. Das heißt, ich habe für Rot, Grün und Blau jeweils die Option, da irgendwie Zahlen von 0 bis 255 dran zu schreiben. Was aus so einer Kamera rausfällt in so einem RAW-Format, ist dann typischerweise eher irgendwie 12 oder 14 Bit pro Pixel. Das heißt, da sieht man schon sozusagen, da sind einfach mehr Informationen auch enthalten und gerade wenn ich die dann noch bearbeite, habe ich mehr Zwischenstufen, die da noch entstehen können. Das heißt, ich kann das in einer höheren Bittiefe bearbeiten, so dass mir da keine Probleme entstehen, dadurch, dass einfach Informationen verloren gehen, weil ich zu wenig Bit pro Pixel habe.
Mhm.
Und das kann ich eben in, glaube, sowohl PNG als auch TIFF einfach auch Bilder speichern, die mehr als 8 Bit pro Pixel haben. Das geht, soweit ich weiß, in JPEG einfach auch gar nicht.
Das ist normalerweise für die Anzeige nicht so relevant. Allerdings,
genau, das Anzeige-Device, so das typische, sagen wir mal, gerade wenn es ein Screen ist oder sowas, kann halt meistens auch eben nur 8 Bit pro Pixel, nicht mehr. Das ist sozusagen nicht das Problem, aber für die Bearbeitung ist es dann problematisch.
Oder wenn man es von einem guten Entwickler entwickeln lässt, also das auch wirklich auf Papier ausdruckt, dann kann man da eventuell auch mehr unterbringen als nur die 255 Werte.
Genau.
Ja. Also dann sind wir ja schon beim Nachbearbeiten. Also wenn ich da jetzt mein RAW-Foto habe, muss ich irgendwas damit machen, ne? Also muss ich das irgendwie nachbearbeiten. Und da braucht man dann den Computer und irgendwelche Programme. Sascha.
Ja, es muss quasi wie ein analoges Negativ entwickelt werden. Also auch im analogen Negativ hat man ja auch entsprechende Informationen drin, die man durch Belichtungstechniken herausarbeiten will. Ähnlich funktioniert das auch beim, oder ähnliches Ziel hat man dann auch mit dem RAW, dass man halt eben ein für das menschliche Auge sichtbares Bild oder für einen Monitor darstellbares, sichtbares Bild haben möchte. Also ein normaler Standardmonitor hat natürlich nicht den Farbumfang, den jetzt irgendwie ein ausgedrucktes Bild oder die Natur hätte. Mhm. Deswegen muss man halt sehen, dass man diese Daten, die man da RAW als RAW-Format aufgezeichnet hat, dass man die halt möglichst gut den Bereich, den man haben möchte, herausarbeitet, um ihn dann zeigen zu können. Und da gibt es diverse Ansätze und diverse RAW-Converter. Es gibt also grundsätzlich meistens von, also ich glaube von fast allen Herstellern, die irgendwie Kameras machen, die RAW speichern können, gibt es so einen eigenen RAW-Converter. So ein kleines Stück Software, womit drin man zumindest so die gängigsten Parameter ändern kann. Das sind so Sachen wie Schwarzkontrast oder der Kontrast allgemein, eine Art Nachschärfung, Weißabgleich, alles, was wir eben schon so mehr oder weniger angerissen haben, das kann man dann da nachträglich ändern und einstellen. Und darüber hinaus gibt es natürlich dann diverse Software, die das dann so als kompletten Workflow anbietet, inklusive, also angefangen vom Importieren von der Speicherkarte bis zum Organisieren und letztendlich auch Ausdrucken oder irgendwie weiter verarbeitungsfähig machen für Web oder sonstige Sachen.
Aber es gibt ja auch nicht ein RAW-Format, weil du gesagt hast, jeder Kamerahersteller hat so seinen eigenen Konverter. Wahrscheinlich auch, weil
das
jeder...
Das impliziert auch, dass jeder Kamerahersteller auch sein eigenes RAW-Format hat.
Ja, genau. Interessant vielleicht sozusagen auch der technische und nerdige Aspekt ist, relativ viel auch von den kommerziellen Konvertern basieren auf diesem DC-RAW. Das ist so irgendwie das Tool, was irgendwie auch in den meisten Dingen dann verbaut ist, die ein bisschen mehr können. Das ist halt eben ein BSD-lizenziertes Open-Source-Projekt, was halt einfach mal irgendwie allen möglichen Krams konvertieren kann. Und wie gesagt, selbst teilweise die herstellereigenen RAW-Converter basieren halt eben auf diesem DC-RAW. Das heißt, wenn man irgendwas hat, was dieses DC-RAW implementiert, da gibt es dann eben noch Oberflächen für und so, dann ist das auf jeden Fall schon mal eine gute Variante. Was das sozusagen RAW-Format angeht, das mehr generisch ist, da gab es mal einen Vorstoß von Adobe, da sozusagen das, ich glaube Digital Negative oder sowas hieß das, vorzubereiten, dass man sagt, na gut, wir machen alle irgendwie dieses DNG-Format und einigen uns darauf. Ich habe so das Gefühl, das ist nie so richtig ans Fliegen gekommen. Das heißt, so nativ benutzt das, glaube ich, niemand vermutlich. Und man kann das natürlich irgendwie konvertieren und dann seine RAWs da als DNG ablegen. Aber ja, ist die Frage, ob das wirklich nötig ist, wenn man da sozusagen neben seine Fotos da den DC-RAW-Source legt, dann hat man auch irgendwie in 20 Jahren irgendwie wahrscheinlich noch die Chance, das zu konvertieren.
Ja. Woran liegt denn das eigentlich, dass das so verschiedene Formate sind? Also ich könnte mir vorstellen, dass das die verschiedenen Sensoren sind, die Hersteller verbauen, die dann irgendwie die Bytes in einer anderen Reihenfolge rausliefern oder ist das...
Keine Ahnung.
Anders? Ich denke, das ist wahrscheinlich eine Mischung aus vielen AI-Prozessoren, wie sie es verarbeiten, was sie damit noch machen vorher und wie sie es vielleicht schneller speichern können. Vielleicht,
ja, mag sein,
ja. Vielleicht müssen sie ja nicht die Bits drehen oder so, damit sie schneller schreiben können und sind deswegen schneller als Nikon oder andersrum.
Ja, da ist sicherlich auch noch eine Patentgeschichte dabei. Ich meine, diese ganzen Sensoren und Zeugs, ist ja alles patentiert und dann hast du natürlich die Art und Weise, wie das abgespeichert wird, auch nochmal.
Da gibt es auch immer ein schönes Rumgerate, zumindest was Nikon angeht. Ich verfolge da auch so einen Blog namens Nikon Rumors und da ist immer, wenn Nikon neue Patente einreicht, dann fangen die Leute an schwärmen und raten, was denn da für Produkte bei rauskommen könnten.
Ein bisschen wie Apple, glaube ich.
Ja, fürchterlich.
Weiß jemand eigentlich, an was es liegt genau, dass eigentlich für jede Kamera es quasi ein RAW-Format in Anführungszeichen gibt, auch von Canon, dass zum Beispiel ein Lightroom die neue EOS 1000D noch nicht unterstützt und erst mit Updates gefüttert werden muss, damit sie ein RAW lesen kann, das auch CR2 am Ende heißt?
Tja, ich würde wahrscheinlich sagen, dass die irgendwie neue Informationen aus dem Chip rauslutschen mit irgendwelchen neuen Tricks oder mit ihren Bildprozessoren und die einfach irgendwo unterbringen müssen. Und es ist offensichtlich nicht so Klartext das Format, sondern so eher so in Richtung Binary, dass man da wohl offensichtlich dann immer wieder Updates reinhauen muss. Also ich habe das auch, sehe das auch immer wieder, wenn dann irgendwie welche RAW-Converter-Updates kommen für meinen Rechner, die ja in dem Fall, also ich benutze halt einen Mac für die Bildbearbeitung, die ja größtenteils dann von Apple kommen. Also Apple baut dann quasi in ihren Workflow, in ihre Core Graphics Library, bauen sie dann den entsprechenden Format-Converter ein, dass man halt mit beliebigen Tools hinten dran die ganzen Bilder halt lesen kann. Und es ist halt immer wieder ganz lustig, wenn dann wieder so neue Updates kommen, dann kann man immer wieder sehen, was es gerade für neue Kameras auf dem Markt gibt.
Mhm, genau. Ja. Ja, und dann sind wir natürlich, jetzt haben wir den RAW-Konverter und dann brauchen wir auch noch Software, um die Bilder zu bearbeiten. Was empfiehlt sich denn da für den Anfänger?
Oh, das glaube ich,
wird eine Religion, glaube ich.
Das ist wieder die gleiche Religion wie ob Canon oder Nikon oder sonst irgendwas anderes.
Ja, was gibt's denn so?
Also ich kann sagen, was für mich bisher nicht funktioniert hat, leider, das sind irgendwelche freien Lösungen. Also ich habe mich da, man kann zwar damit Sachen machen, aber ich habe nie so diesen Workflow, diesen durchgehenden Workflow so gehabt, wie man das bei den beiden großen anderen Herstellern hat. Mhm. Also es gibt halt einmal, gibt's halt Adobe Lightroom und das andere ist halt das Aperture von Apple. Das Lightroom hat den Vorteil, es gibt's für Windows und für den Mac. Das Aperture gibt's halt leider nur für den Mac, was in meinem Fall nicht das Problem ist, da ich ja einen habe und damit auch sehr zufrieden bin, was den Workflow für Fotos angeht. Aber so dieses Ganze unter Linux, es gibt da zwar irgendwie schöne Konverter und alles, aber da fehlt mir dann doch so wieder das. Vielleicht habe ich auch einfach nur lange Zeit nicht mehr wieder geguckt, weil ich anfangs sehr unzufrieden damit war, was es gab.
Tut sich da ein bisschen was. Also
ja, sag mal, also wir müssen halt jetzt nochmal, ich meine, wir haben ja eine Mission hier.
Ja, das ist auch so ein Ding, also ich weigere mich so ein bisschen sozusagen, da jetzt auf den entweder Adobe oder Apple da Geld in den Rachen zu werfen dafür, weil ich denke, also ist auch so ein bisschen so, dass, ich will das eigentlich mit freier Software machen und ich will eigentlich auch, dass das mit freier Software funktioniert. Das ist aber wirklich immer ein bisschen schwierig. Ja. Wie Sascha schon sagt, man kann da viel machen. Es gibt da auch viele irgendwie Tools, mit denen man gute Sachen machen kann. Der Workflow ist es oft. Also da muss man vielleicht dann sozusagen auch selber noch sich was drumherum bauen oder sowas. Also gerade was sowas wie irgendwie Bilder ins Netz stellen geht oder sowas, habe ich halt einfach dann irgendwie eine Handvoll Skripte, die da irgendwie Sachen machen, die ich da für sinnvoll halte. Was ich mir in letzter Zeit mal angeschaut habe, ist nennt sich Darktable. Ist, wie der Name schon irgendwie andeutet, irgendwie offensichtlich ein Lightroom-Clone. Das sieht ganz ordentlich aus. Das ist nur sehr, sag mal, ressourcenintensiv. Das heißt, auf meinem kleinen hier X60 ist das eher schmerzhaft zu bedienen. Ansonsten hat mir das ganz gut gefallen. Das hat nämlich auch so diese Workflow-Idee, dass man halt sagt, okay, das relativ schnell auch mit Keyboard und sowas irgendwie Bilder bearbeiten und sortieren und bewerten kann und so sagen kann, naja gut, das hat jetzt drei Steller, das hat einen und da ziehe ich jetzt nochmal dieses hoch und dann habe ich irgendwie so Profile sozusagen, dass ich ein Bild irgendwie nachbearbeite und sage, ich verändere da die Dinge. Das kann ich dann wieder kopieren und sage, wend das mal auf die nächsten fünf an, die habe ich mit einer ähnlichen Belichtungssituation gemacht, dann muss ich das nicht auf jeden einzeln machen und so. Also da sind so ein paar Sachen drin, die ganz gut in die richtige Richtung gehen. Und was freie Software angeht, ist natürlich GIMP zu nennen. Da gibt es ja hier auch wieder auf dem Campen einen Stand von den Leuten. Da kannst du natürlich relativ viel Zeugs machen. Ich sag mal so, für den Amateurbereich langt das locker an das Photoshop ran. Da muss man kein Geld für ein Photoshop ausgeben. Was immer noch ein bisschen schade ist, was sozusagen die GIMP-Leute auch schon seit Jahren immer mal wieder versprechen, ist, was wir ja vorhin schon angesprochen hatten, Bearbeitung halt in Bittiefen ungleich 8-Bit. Das ist sowohl so stark in dem GIMP-Kern drin, dass man da immer noch nicht drum rumkommt. Das heißt, da hat man die Limitierung, dass man halt eben auf die 8-Bit festgenagelt ist und dass es da schon durchaus manchmal Probleme gibt, wenn man da noch nachbearbeitet, die man halt nur kriegt, weil das halt eben so ist. Und sie waren da immer dabei, das zu fixen, aber Ja, das wird mir schon seit Jahren, Jahr für Jahr, wenn man immer mal so auf dem Kongress vorbeigeht und sagt, so, was denn eigentlich mit irgendwie 16-Bit-Support und so sagen, ja, wir bauen da jetzt die neue Engine in die Mitte und so und dann wird alles gut. Das haben sie jetzt, glaube ich, auch getan. Das hat leider auch nicht geholfen. Das ist, wie gesagt, ein bisschen schade, aber ansonsten ist das natürlich super. Da kannst du alle möglichen Sachen mitmachen, nachschärfen. Das ist so das Typische, was man als erstes, denke ich, als Anfänger macht und lernt, wie das geht mit verschiedenen Varianten und so. Und eben, wie gesagt, Farbkorrektur, Belichtungskorrektur, das funktioniert alles schon einwandfrei, ja, und das Ganze halt dann auch auf irgendwie, nicht auf dem ganzen Bild, sondern nur auf Teilen oder sowas, das ist halt so die Einschränkung, wenn ich so einen RAW-Converter habe, ich meine, wir haben jetzt sozusagen eigentlich nur die kommerziellen genannt und vielleicht irgendwie das DC-RAW, ist eigentlich sozusagen ein Kommandozeilentool oder eine Library, ja, da kann ich relativ wenig mitmachen, da gibt es halt dann Oberflächen für, zum Beispiel so die erste, die irgendwie relativ vernünftig war, die man so kennt, ist UF-RAW, da kann man dann halt eben dann die Belichtungskorrektur machen und dann rendert er das halt schon mal vor mit dem RAW-Converter und dann kann man sich das angucken und kann sagen, na gut, okay, dann noch ein bisschen weniger, ein bisschen mehr. Das heißt, man kann relativ viel, wenn man RAW fotografiert, eben sozusagen in so einem Tool machen und das dann an GIMP übergeben und dann nur Kleinigkeiten in GIMP machen, dann funktioniert das schon relativ gut, ja.
Müssen wir noch eintragen in unsere Liste. FD0 wollte noch dazu
was. Genau, also das hast du jetzt am Ende auch schon so ein bisschen angesprochen. Ich bin, wie gesagt, neu, ich habe keine Lust auf Lightroom und Aperture, deswegen habe ich mir angeguckt, was es da sonst noch gibt. Ich bin halt auch auf UF-RAW gestoßen, was ein bisschen blöd ist, weil man diese Oberfläche immer für jedes Bild einzeln starten muss und dann ist das immer so ein bisschen unhandlich und die Oberfläche ist auch sehr speziell, also man muss da, also es ist nicht so eine Standardoberfläche, ja. so wie GIMP auch, man muss da erst ein bisschen mit warm werden.
Hat so den Blender-Effekt,
ja, also so
das Extrem-Example, ja. in der Gegend. Aber,
ja, wenn man das kann, ist das wahrscheinlich ganz toll, aber und dieses GIMP kann ich auch nur, also wenn ich RAW-Daten habe, dann ist es in der Regel so, dass ich das GIMP-Import-Plugin benutze, was dann wieder UF-RAW und DC-RAW benutzt und das halt dann in ein Bild umwandelt, was GIMP bearbeiten kann. Und was ich sehr gut fand bisher, ist das Darktable. Das hakt aber noch an verschiedenen Stellen. Also die GUI ist noch nicht so richtig benutzbar. Was das aber bietet im Vergleich zu UF-RAW und GIMP, ist eine komplette Fotoverwaltung, wie das von Lightroom auch bekannt ist. Also ich habe hier meine Filmrollen, Acker-Verzeichnisse, wo dann Dinge drin sind. Ich habe Fotos in Vorschau und ich kann die angucken. Und wenn man eine NVIDIA-Grafikkarte hat unter Linux, kann man dann sogar die Beschleunigung der NVIDIA-Grafikkarte zur Darstellung nutzen. Und das ist schon sehr nett gemacht. Aber die GUI hakt noch an verschiedenen Stellen.
Was da vielleicht auch ganz gut ist, sozusagen auch nochmal für den Einsteigertipp, denkt immer dran, irgendwie, wie ihr eure Bilder verwaltet, wie ihr sie backupt und vielleicht auch, wie ihr sie taggt und so Geschichten. Also ich habe halt da jetzt irgendwie, naja, mehrere 10.000 Bilder auf der Platte liegen, die eigentlich mehr oder weniger komplett ohne irgendwie Metadaten sind, außer denen, die die Kamera halt schon speichert. Das heißt,
was eine ganze Menge sind. Aber
eben. Deswegen, wenn man da gleich anfängt als Einsteiger und sagt, okay, ich überlege mir mal auch, wie ich eben diese Verwaltung mache, da muss man sich halt dann darauf einigen. Das ist auch so ein Ding, warum ich gesagt habe, ich will da eigentlich kein kommerzielles Produkt, weil ich eigentlich auch gerade sowas wie die Metadaten dann in einem Format haben will, dass ich vielleicht auch in 10 Jahren noch mit einem anderen Produkt oder mit einem eigenen Skript lesen kann, und das ist im Zweifelsfall erstmal auch nicht so gegeben bei den kommerziellen Produkten. Die haben dann irgendein komisches Binärformat und speichern das entweder im Bild oder neben dem Bild oder sowas. Und das ist auch immer sowas, wo ich mich gesträubt habe und gesagt habe, naja, also ich will dann nicht eben auch diesen Vendor-Login, dass ich meine Metadaten immer nur mit dem kommerziellen Produkt lesen kann, sondern ich will da schon irgendwas Eigenes. Und ja, da bin ich auch noch so ein bisschen auf der Suche. Wie gesagt, Darktable bietet jetzt so Sachen an, dass ich sagen kann, ich kann da zumindest irgendwie Text dranhauen und die liegen dann, glaube ich, in einer XML-Datei neben dem Foto. Das ist schon mal nicht ganz so schlecht, aber irgendwie sozusagen die ultimative Lösung für so Geschichten habe ich da auch noch nicht. Das ist auch noch so ein Thema, da gibt es auch alle möglichen Ansätze noch mit irgendwie Kategorisierung und IPTC ist da noch so ein Stichwort, das heißt nochmal Metadaten im Foto speichern mit noch irgendwie Kategorien und irgendwie Ort der Aufnahme und so Geschichten.
Ja. Vielleicht sollten wir mal da nochmal gerade darauf hinweisen, dass fand ich als Anfänger halt super gut, weil man auf vielen Fotoplattformen wie Twitter und so kann man diese Metadaten anzeigen lassen, die Kamera in das Bild reinspeichert, und da ist dann zum Beispiel drin Belichtungszeit, die Blende, der Weißabgleich, teilweise was für eine Kamera, was für eine Linse verwendet wurde, wie die Entfernung zwischen Linse und Objekt ist und ganz viele andere Sachen, und man kann halt mal schauen, wie ein schickes Foto so entstanden ist, also Modulo, Nachbearbeitung natürlich.
Ja, die Kaiser macht das auch sehr schön. Also ich finde, also ich will jetzt keine zusätzliche Werbung auch noch für Google machen, aber da kann man es auch schön sehen. Und vor allen Dingen gibt es dann auch noch so ein Tool, was man auf dem, was man auf dem Rechner benutzen kann, wo dann auch in der rechten Spalte immer die gesamten EXIF-Informationen schön aufbereitet stehen, sodass man halt, also EXIF sind halt die Daten, die im Foto selber gespeichert sind, über das Foto. Also dann kann alles Mögliche gespeichert werden. Und wenn man das dann eben sehen kann, dann sieht man auch irgendwie gleich, was falsch gelaufen ist, bevor man das Foto genauer analysiert.
Ja. Zum Teil ist auch so, dass sowas wie Lightroom und so weiter auch eigene Parameter im EXIF speichert, um dann auch nachher reinzugucken. Der hat da nochmal nachträglich eine Blende hochgestellt oder abgedunkelt, wie auch immer.
Ja, das ist auch sowas, was ich auch noch so auf der To-Do-Liste habe für mich selbst, um irgendwie auch mal zu gucken, sozusagen so eine Art Statistik, mit welchem Objektiv mache ich denn die meisten Bilder und sowas und mit welcher Blende und mit welcher Belichtungszeit und
sowas. Die rauslassen.
Ja, da muss ich wieder, ne? Da bastel ich mir lieber selber was. Da gibt es ja Libraries, um das EXIF auszulesen. Das wäre nochmal interessant. Ich glaube, das ist auch ganz, ganz interessant, mal so zu gucken, sozusagen, dass man da selber mal guckt, naja, was ist denn wirklich mein Lieblingsobjektiv? Stimmt das mit der Wahrnehmung, die ich selber habe, auch überein mit den Bildern und dann vielleicht auch sozusagen nochmal mit der Bewertung sozusagen, sagen, wenn ich mal meine guten Bilder anschaue, wie habe ich die denn gemacht, mit welcher Blende und mit welchem Objektiv und vielleicht nochmal so ganz interessant, das, wie gesagt, steht schon ein Weilchen auf meiner To-Do-Liste, das mal anzugehen.
Da hat dann immer die Gefahr, dass man für die teuren Linsen, für die man sehr viel Geld bezahlt hat, dass man die in Wirklichkeit gar nicht so oft benutzt, wie man denkt und dass die nur im Schrank stehen. Ja. Zu den EXIF-Daten noch, da sollte man sich drüber im Klaren sein. Wir sind ja hier auf dem Camp, deswegen muss man auch so ein bisschen mal darauf hinweisen, wenn man also jetzt irgendwie jemanden, einen Politiker in verdächtiger Pose fotografiert und das ins Netz stellt, dann da sind schon einiges an EXIF-Daten drin. Also wenn man sich alleine anschaut, da ist normalerweise der Timestamp drin, den die Kamera gerade hat, also wo der Kamera denkt, dass der die lokale Zeit wäre und da sind zum Beispiel so Dinge auch wie das Kameramodell, teilweise die Seriennummer oder der Shutter-Count drin, also die Anzahl Auslösungen der Kamera. Und da kann man sicherlich auch, wenn man das drauf anlegt, ganz gut Leute mit tracken, auch teilweise über verschiedene Kameras, verschiedene Objektive hinweg, wenn die Objektivserienummer drin steht oder so.
Von GPS-Tagging gar nicht zu sprechen.
Ja, genau. Ja, aber das muss man in der Regel extra aktivieren, es sei denn, es ist so ein Telefon. Also viele Telefone, wie das iPhone zum Beispiel, tun das standardmäßig, wenn GPS aktiviert ist, die GPS-Position rein. Ich weiß nicht, wie das mit der ungefähr angepeilten Position durch Mobilfunknetze ist.
Wenn die da ist, wird die auch auf jeden Fall genommen.
Genau.
Ah, das ist ja interessant. Ja.
Das ist auch eigentlich wieder ein Vorteil, obwohl es natürlich auch ein Nachteil ist wegen Datenschutz. Und das fehlt mir bei meiner Canon. Ich habe so eine 40D, die kann halt leider kein GPS.
Aber ich meine, das lässt sich ja nachrüsten. Also ich meine sozusagen, ich habe, zumindest wenn ich im Urlaub bin, dann auch oft sozusagen das kleine Garmin da um den Hals hängen und das speichert dann halt auch eben einen Tracklog auf der SD-Karte, die da drin ist. Die ist groß genug, um da irgendwie beliebig viel zu speichern quasi. Da muss man sich auch keinen Kopf drum machen. Die frisst ganz normale Batterien und wenn das eben um meinen Hals hängt, ist es halt an und lockt halt auch. Und das lässt sich dann wieder mit der Zeit auf den Bildern korrelieren. Das heißt, man kann dann relativ gut auch, das ist noch so ein Ding, da kann man vielleicht auch noch einen Link in die Shownotes packen.
Ja,
da gibt es halt Tools, wo man halt sagen kann, na gut, okay, das ist das Einzige, was man da mal schauen muss, ist sozusagen, wie ist der Offset von der Uhr, der Kamera, genau. Die ist oft nicht sozusagen exakt GPS-Uhrzeit. Aber da ist der Trick dann auch immer, sich mal einfach schnell ein Bildchen von dem GPS-Display, wo die Uhrzeit draufsteht, zu machen und dann kann man einfach sehen, okay, das sind halt, was weiß ich, wenn man Glück hat, nur 30 Sekunden Offset, wenn man Pech hat, halt auch mal vielleicht ein paar Minuten und dann gibt es da Tools, die einfach die Geodaten aus dem, sagen wir mal, GPX-Log oder sowas, der aus dem Garmin rausfällt, nehmen und in die Bilder dann auch kippen. Da, ja, wie gesagt, zumindest so im Urlaub mache ich das schon ganz gerne, um noch zu wissen, na, wo habe ich denn das Foto gemacht? So, wenn ich jetzt hier rumlaufe, finde ich es auch nicht so wichtig. Ich weiß, das war auf dem Camp, wo das jetzt sozusagen genau war.
Links neben der Rakete.
Ja, links neben der Rakete, ja.
Da gibt es für Android, benutze ich MyTracks. Das ist also eine Google-Applikation, die halt einfach so ein GPS-Log erstellen kann mit Wegpunkten, wo ich gewesen bin. Und es gibt GPS-Correlate, das ist so ein
Pulse-Clip
oder sowas, das nachher dann dieses Log einliest und anhand der Timestamps aus den EXIF-Daten der Bilder korreliert, wo ungefähr das gewesen sein muss. Ja, das ist sehr hilfreich. Also Flickr zum Beispiel kann das auch anzeigen. Die sind von den Privacy-Einstellungen, fand ich das ganz gut. Standardmäßig, wenn man Bilder hochlädt, die GPS-Tags enthalten, werden die nicht angezeigt, es sei denn, man aktiviert es explizit.
Genau. Da kann man sich natürlich jetzt auch wieder sozusagen über die Plattform streiten. Und
sich ja alle nicht so viel.
Naja, oder ob man das lieber selber hosten will. Ich bin da immer noch, also ich finde es ein bisschen schade einerseits, sozusagen, ich habe mich auch immer gegen Flickr gewehrt, weil ich mir sagte so, naja, also die Einschränkungen für so einen freien Account finde ich schon relativ herbe und irgendwie dann da irgendwie Geld zu bezahlen, nur dass ich meine Fotos ins Netz stellen kann, wenn ich da eh irgendwie 2-3 V-Server im Netz stehen habe, irgendwie, wo ich die auch irgendwie hochstellen kann, habe ich immer gesagt, naja gut, das ist es mir nicht wert. Bei Flickr ist natürlich, oder bei den anderen Plattformen ist natürlich vielleicht auch die Community der interessante Teil, ja, den ignoriere ich so ein bisschen.
Ja, oder die API-Funktion, die es gibt. Also ich habe länger überlegt, ob ich mir so ein 50 mm Festbrennweitenobjektiv kaufen möchte und wenn ja, welches?
Das war vielleicht dann auch noch so ein Einsteiger-Ding.
Ja.
Habe ich vorhin haben wir auch gestern noch in dem Workshop mit Leuten drüber geredet, sowas wie, wenn ihr sozusagen die Kamera kauft, da ist das Kit-Objektiv drauf.
Erklär mal, was ein Kit-Objektiv ist.
Naja, das ist sozusagen typischerweise das, was mit der Kamera verkauft verkauft wird. Also man kann entweder nur den Body kaufen oder man kauft das mit einem Kit-Objektiv. Das ist dann typischerweise, weiß nicht, 17 bis 85 oder sowas. So in der Größenordnung ist es halt irgendwie ein relativ großer Bereich. Das ist meistens nicht so das tolle Objektiv. Das gibt es dann einzeln meistens auch so, vielleicht sogar bei Sony, so in dem unter 100-Euro-Bereich wird es dann wieder weiterverkauft. Da muss man schon überlegen, naja gut, okay, so richtig super toll kann das Objektiv dann ja nicht sein. Wenn ihr sozusagen euch nur ein erstes Objektiv kaufen wollt, kauft euch eine 50 Festbrennweite.
Genau.
Die gibt es für alle Plattformen so für ungefähr 100 Euro, so 50, 1 zu 1,7. Die hat eine, also haben wir auch noch nicht erklärt, Blenden, kommen wir vielleicht gleich noch zu, ist halt einfach viel, viel Lichtstärke, kann man irgendwie auch hier abends auf dem Camp noch ein paar schöne Fotos machen, ohne irgendwie groß zu verwackeln oder sowas. Und ist einfach, ja, wie gesagt, so für 100 Euro. Und dadurch, dass es eine Festbrennweite ist, das heißt, ich kann eben nicht den Zoom einstellen, schränkt es einen ein bisschen ein. Das ist zum einen, glaube ich, auch ganz gut, auch für die Anfänger zu sagen, na gut, ich muss mich jetzt nicht noch Gedanken darüber machen, was für eine Brennweite ich jetzt noch einstelle, sondern kann mich auf den ganzen Rest konzentrieren, was ja schon viel genug ist. Und die 50 ist schon mal vorgegeben und ich kann halt vor und zurück gehen, wenn ich irgendwie andere Bildausschnitte wählen. Genau, Sneaker Zoom. Ich kann vor und zurück gehen, wenn ich andere Bildausschnitte wählen will.
Man kann vor und zurück gehen und man kann es ja nachbereiten. Das ist ja, der Punkt. Das ist ja heute gar nicht mehr so ein Problem. Früher, als das Foto gleich stimmen musste, da war das schwierig. Ja. Aber jetzt macht man einfach den Ausschnitt, so wie man ihn haben will, hinter dem Computer.
Ich bin mir gar nicht sicher, ob Anfänger damit zurechtkommen mit 50 mm.
Echt?
Ja, also ich kenne halt viele Leute, die meine Kamera in die Hand nehmen und erstmal dran rumdrehen und so weiter, ist fest drin, weil der, was heißt das? Du kannst den Zoom. Das ist ja blöd.
Ja, aber gut, wie gesagt, ich glaube, es schränkt sie halt ein, einerseits, was irgendwie, glaube ich, auch
man
ein Vorteil ist.
Anderes konzentrieren,
und es ist meistens auch einfach ein echter Sprung von der Qualität des Standardobjektivs. Wenn man halt so das Kit-Objektiv drauf hat, dann das macht schon ordentliche Bilder. Aber wenn man halt mal eine Festbrennweite in der Hand gehabt hat und das ist nun mal sozusagen das Günstigste, was man so kriegt, typischerweise, und eine relativ vernünftige Brennweite, dann sieht man halt schon mal auch, was man aus der Kamera so rausholen kann. Ja.
Das hilft einem auch irgendwie klarzukommen oder das zu verinnerlichen, diesen Spruch näher ran, Ausrufezeichen, dass man halt eben nicht irgendwie hunderte Meter entfernt steht und weil man halt gerade jetzt ranzoomen kann, sich das Objekt näher ranholt, sondern dass man wirklich mal aktiv, gerade bei Porträtfotografie, auf die Person zugeht, weil man jetzt den Bildausschnitt etwas größer haben möchte. Das geht natürlich nur bis zu einer gewissen Brennweite. Also wenn man irgendwie unter 24 kommt, dann sollte man natürlich nicht einfach näher ranlaufen, weil dann sehen die Personen halt nicht mehr so schön aus, weil sie durch die Objektivverzerrung doch sehr, sehr gewölbt aussehen.
Was man aber als Effekt verwenden kann,
ja.
Das mache ich doch ganz gerne.
Das kann man natürlich, wenn das gewollt ist, dann sollte man das natürlich tun, aber so vom Prinzip ist halt, wenn man irgendwie eine Festbrennweite drauf hat, dann lernt man schon ein bisschen besser, halt sich die Sachen anzugucken und dann doch mal auch einfach näher ranzugehen, weil dann einfach die Details auch besser sind.
Obwohl ich das bei Porträts immer ein bisschen schwierig finde, weil mit dem 50er muss man schon sehr nah ran und das ist manchmal dann auch irgendwie demjenigen, den man da fotografiert, dann unangenehm oder sowas. Also da habe ich lieber meinen 90er in der Hand, da hat man so einen gewissen Abstand, der irgendwie ein bisschen angenehmer ist.
Da können wir gleich mal auf den Crop-Faktor eingehen.
Ja,
das können wir machen. Das müssen wir gleich auch noch. Ich wollte noch kurz was sagen, was ich ganz praktisch fand bei der Auswahl des Objektivs, was ich da jetzt haben will, weil 50 mm war klar und dann gibt es da aber verschiedene. Es gibt von Nikon zwei, es gibt mit verschiedenen Blendeneinstellungen, es gibt von Sigma was, es gibt von Tamron, glaube ich, auch was. Das sind so die Hersteller, Sigma und Tamron, die halt so Objektive für jede Kamera oder für jedes System herstellen. Und ich fand es ganz spannend, mal bei Flickr zum Beispiel, da gibt es eine Seite, die muss ich gleich nochmal raussuchen, wo man auswählen kann, welche Linse oder welches Objektiv man gerne hätte. Und das zeigt einem dann Fotos an, die mit dieser Linse gemacht wurden. Das fand ich sehr inspirierend, da mal reinzuschauen. Und teilweise kann man dann auch sehen, dass das jetzt das nächste Stichwort ist, das Bokeh sehr unterschiedlich ist, je nach Linse.
Ja, für die Objektivauswahl gibt es auch noch eine sehr schöne Seite, fotozone.de. Die listen eigentlich ziemlich viele Linsen auf, testen sie durch mit Testmustern und messen Abweichungen und geben ihr Feedback dazu. Auch für Canon, Nikon, Pentax und so weiter.
Ja, also sind jetzt wieder so viele Worte gefallen, die nicht erklärt sind. Also Brennweite, glaube ich, braucht man jetzt nicht so erklären. Das ist wahrscheinlich
nicht. Der Zoom eigentlich für...
Genau, die Leute, die nur so eine Kompaktkamera in der Hand gehabt haben, das ist quasi der Zoom. Je mehr Brennweite, desto mehr Zoom. Und desto kleiner auch der Winkel. Also sozusagen geht ja nicht nur darum, dass ich halt irgendwie Dinge fotografieren kann, die weiter weg sind, sondern ich habe halt auch einen kleineren Bildwinkel.
Also man muss sagen, 50 mm ist ungefähr das 1:1 an einer Vollformatkamera. Ja. Da hatten wir gerade schon das Wort Crop.
Genau. Was dann eben bei normalen Kameras dann die Brennweite verlängert. Ja.
Ja, vielleicht kann das nochmal jemand erklären, Kropffaktor?
Der Kropf ist easy eigentlich, das kommt hauptsächlich von der Bauart der Kamera. Bei den günstigen Kameras würden wir, oder sparen die Hersteller am Sensor, indem sie einen kleineren verbauen, völlig ausreichend eine Spiegelreflexkamera für den Anfang. Aber der Sensor liegt dadurch weiter hinten, dadurch verlängert sich die Brennweite, weil der Abstand zur Linse höher wird.
Mhm.
Eigentlich ändert sich quasi der Lichteinfallswinkel und dadurch verlängert sich Brennweite. Ums 1,6 ist es, glaube ich, bei Canon.
Ja, es gibt 1,6 und bei den Einsern ist es, glaube ich, 1,2. Das sei denn, man kauft eine 1DS, die hat dann auch wirklich Vollformatsensor, ist aber dann fast nicht mehr bezahlbar für den Hobbyfotograf. Ja,
5D hat auch noch die
Vollformatsensor. Genau, 5D hat auch voll, also die 5D Mark II und die 1er haben beide Vollformatsensoren.
Bei Nikon ist es auch 1,6 und was man da so als Faustregel ist es dann, dass an einer Vollformatkamera, was ja immer so das Referenzmodell ist, dann habe ich bei einem 50mm Objektiv wirklich 50mm Brennweite und beispielsweise bei meiner Kamera, das ist eine Nikon D90, die hat auch Kropffaktor 1,6 und das ist ungefähr 85mm dann, also so ähnlich in der Richtung dann, also mal 1,6.
Genau, kann das einfach multiplizieren.
Genau, also bei Sony sind es 1,5. Hat halt sozusagen den Vorteil, dass wenn ich irgendwie alte Objektive kaufe, die halt sozusagen vor der Digitalzeit kommen, dass die dann alle ein bisschen länger sind. Das heißt sozusagen, wenn ich da irgendwas Langbrennweitiges haben will, ist das gut. Dann habe ich halt das anderthalbfache. Problem ist es halt sozusagen, wenn ich dann so einen Weitwinkel kaufen will. Das heißt, wenn ich so einen Weitwinkel kaufe, dann hat er halt mal anderthalb und dann fängt er halt gleich mal irgendwie deutlich weiter oben an, als man das so erwartet.
So, warum genau 50 mm? Ich glaube, das hat sich so eingebürgert, weil 50 mm ungefähr dem Sichtfeld des Menschen entspricht. Also so plus minus ein paar Millimeter ist ungefähr das, was wir so sehen, wenn wir gerade ausgucken. Und ich glaube, deswegen hat sich das ganz gut durchgesetzt, dass das so ein relativ schönes Einsteigerformat ist.
Also ich habe das gelernt, dass das deswegen 50 mm sind, weil an sehr vielen Spiegelreflexkameras, also an den analogen, einfach das 50 mm standardmäßig drauf war, als es in der Anfangszeit der Spiegelreflexfotografie und deswegen viele Leute diese Bildausschnitte auch gewohnt sind und dann die Proportionen der Objekte gut einschätzen können und auch für Porträts dann.
Mhm. Ja, und dann war noch das mit der Lichtstärke wurde erwähnt, das muss man vielleicht auch noch erklären. Das ist so eine Sache, die ist mir auch erst nach und nach klar geworden, dass es da Unterschiede gibt und zwar absolut
dramatische Unterschiede.
Vielleicht erklärt mal Sascha zum Beispiel.
Ja, so Lichtstärke wird meistens in einem Verhältnis angegeben. Sieht dann auf dem Objektiv so aus, dass man hat jetzt irgendwie ein Objektiv 70 bis 200 mm und dann steht dahinter 1 Doppelpunkt 2,8. Das ist dann Lichtstärke von 2,8. 2,8 ist gleichzeitig die Angabe der am weit geöffnetsten Blende. Das heißt, wenn die Blende komplett auf ist in dem Objektiv, das ist halt die Blende 2,8 in dem Fall. Und dieses Verhältnis 1 zu irgendwas beschreibt das Verhältnis der Frontlinse, also die Öffnung der Frontlinse zur Blende. Das heißt, wenn man ein Objektiv hat, da gibt es, glaube ich, auch 1 von Canon gibt es auf jeden Fall. Das hat Blende 1:1. Das heißt, da ist die Frontlinse vorne genauso groß wie hinten drin diese Blendenscheibe. Und dementsprechend, umso größer halt die maximale Blende ist, umso mehr Lichtstärke hat auch ein Objektiv.
Das heißt sozusagen 1:1 wäre, da kommt genauso viel Licht an, wie da vorne reinfällt, oder?
Okay, dann erklärt mir doch mal.
Nicht ganz. Nee, das Verhältnis ist wirklich das von Frontlinse zu Blende. Von der Größe her. Von der Öffnung.
Ich glaube, wir müssen da noch Wir müssen da noch zwei Dinge klären. Zum einen wird mich interessieren, also erstmal sollten wir erwähnen, was eine Blende ist. Das ist in der Regel so eine Iris-Blende, also so Lamellen, die im Objektiv irgendwo im Strahlengang drin sind und die man schließen und weiter öffnen kann. Die Effekte erklären wir, glaube ich, hinterher. Und was mich dann jetzt mal interessieren würde, weil diese Blende ist, glaube ich, eine dimensionslose Einheit, weil die halt ein Verhältnis beschreibt. Aber es gibt Objektive mit Blendenzahl kleiner 1, also 0,92 zum Beispiel. Wie ist denn das? Weil dann ist ja dann nicht, also dann kann ich mir nicht jetzt direkt vorstellen, wie denn da mehr Licht aus dem Objektiv kommen soll, als vorne reinkommt.
Ja gut, wenn das so ist, wie Sascha sagt, sozusagen, dass das nicht das Lichtverhältnis, sondern das irgendwie Größenverhältnis beschreibt, dann geht das ja.
Ist die Linse hinten dicker als vorne,
ja.
Ja. Okay, also jedenfalls, das, was mich am Anfang...
glaube ich, bei Makrolinsen oder sowas.
Zeiss hat er bei einem Angebot irgendwie mit so abgefahrenen Blenden.
Mhm.
Also der eine Film von Kubrick, also ich meine, Optik ist ja auch bei Filmkameras für Filme sehr interessant, weil man da ja auch dann sehr viel Licht drauf werfen muss, damit es auf dem Film dann wirklich ankommt. Ich glaube, 2001 im Weltraum war das, was mit einem wahnsinnig tollen Objektiv gedreht wurde, was dann im Speziellen dann irgendwie auch so ganz viel Licht reinlässt und auch mit einer 0,9 Blende gearbeitet hat. Und ja.
Ja. Also man will natürlich nicht so viel Licht verlieren unter Umständen. Von daher ist
genau,
es halt...
Je größer sozusagen diese Blendenzahl, desto teurer im Zweifelsfall auch das Objektiv.
Nein, je kleiner die Blendenzahl.
Ja.
Also
ja,
das ist sowieso sowas.
Genau, je kleiner die Blendenzahl, desto größer ist die Blende. Das verwirrt sozusagen auch jedes Mal. Und gerade auch Anfänger sind da immer von verwirrt. Und ich natürlich auch hin und wieder noch. Weil genau, je kleiner die Blendenzahl, desto größer ist die Blende und desto, ja.
Desto größer ist die Öffnung, desto weiter ist die Blende geöffnet. Und genau. Desto kleiner ist die Blendenzahl. Also das ist immer sehr verwirrend, weil... Irgendwann geht einem das so in Fleisch und Blut über und das geht sehr schnell. Und wenn man dann mit Leuten redet, die da noch nicht so fit drin sind, dann sind die immer völlig verwirrt, weil
sagt man denen,
nimm doch mal eine Blende Größe.
Nimm doch mal größere Blende und dann stellen die irgendwie auf 11 und das ist genau das, was man nicht will.
Genau. Ja, da sieht man eben, dass es doch so ein bisschen so eine Geheimwissenschaft ist, allein an diesen doch sehr wenig intuitiven Dingen. Also es kommt ja daher, dass es halt aus der Optik kommt. Und für Leute, die sich immer mit Optik beschäftigen, ist natürlich ganz klar, was gemeint ist. Aber es sieht natürlich anders aus, wenn man das nicht jeden Tag macht. Und das ist ja bei den Anfängern so. Ja, wo wir schon bei den Anfängern sind, wenn man jetzt das Foto endlich auf seinem Rechner hat mit dem Programm seiner Wahl, was muss man denn da jetzt machen, damit erstmal so ein Foto dabei rauskommt? Also was muss man da immer verändern? Da sieht man ja so ganz viele Regler an der Seite und da steht irgendwie Exposure und also Belichtung und bei mir steht das also auf Englisch verwirrenderweise auch noch. Und wo muss dann irgendwas mit Gamma und so, was muss man denn da machen?
Also ich würde noch einen kleinen Schritt vorher anfangen, wie kriege ich die Bilder in meinen Rechner? Weil da gibt es dann auch zwei Wege, einmal die Speicherkarte zu verwenden oder das Kabel. Das ist auch jetzt nicht ganz unrelevant. Also die Speicherkarte geht dann doch mehr direkt über einen Kartenleser durch. Das ist meine Erfahrung mit RAWs-Arbeiten, bis ich endlich meinen Kartenleser mir angeschafft hatte.
Ja.
Also deutlich langsam über den USB-Port der Kamera zu gehen.
Das ist bei mir eher umgekehrt. Also wenn ich denn mein Kabel mal wieder finde, was ich immer verliere und was bei Sony auch wieder so ein blödes Spezialkabel ist, so wie bei Sony auch alles andere irgendwie blödes Spezialzeugs ist, das ist so ein bisschen das Nervige an Sony, dann ist das mit der Kamera durchaus deutlich flotter als mit dem typischen Kartenleser.
Ja, vielleicht ist das meiner 5D eher geschuldet, weil die sind ja doch ein paar Jahre alt schon.
Mag sein,
ja.
Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass zumindest bei der 30D das so ist, dass die Kamera wesentlich langsamer ist. Also der USB-Port in der Kamera ist wesentlich langsamer als ein wirklich günstiger aktueller USB-Kartenleser. Es gibt da doch mittlerweile kaum noch USB-Kartenleser, die wirklich ganz schlecht sind. Also gut, wenn man die für 3 € irgendwo bei irgendeinem Restposten kauft, dann ist da die Wahrscheinlichkeit natürlich groß, dass man irgendwas bekommt, was wirklich langsam ist. Mhm. Aber wenn man irgendwie als Beispiel, was ich benutze seit Jahren, ist irgendwie so der Standard USB Kingston-Kartenleser für 8 € oder so,
ja.
Der bringt einfach, der sättigt einfach das USB und der schafft es wirklich, die Kamera, also je nachdem wie schnell die Karte ist, schafft er das wirklich da mit irgendwie 300, 400 Mbit das aus der Karte rauszuziehen. Und das ist bei so Karten, Speicherkartengrößen, die so irgendwie so im sinnvollen Bereich so zwischen 4 und 16 Gigabyte irgendwie liegen, ist es schon ganz angenehm, wenn man irgendwie halt nicht irgendwie eine Stunde braucht, um die Karte leer zu saugen.
Ich habe da auch noch so einen uralt Laser, den ich irgendwie immer dabei habe, weil der halt gerade sozusagen, der hat so die Form eines USB-Sticks und da steckt man an der Seite die CF-Karte rein, der ist halt irgendwo immer in der Tasche, der ist aber grottenlangsam, das ist dann immer so, ja okay, jetzt müssen wir mal einen Moment warten, bis die Bilder wirklich auf dem Rechner sind.
Das ist das nächste Stichwort, Speicherkarte. Also früher gab es wohl so viele Kameras mit diesen nervigen, großen, dicken CF-Karten, also Compact Flash.
Das ist auch so das Standard-Ding hier am Tisch, glaube ich.
Ja. Mittlerweile ist es so, dass die meistens SD-Karten benutzen, also Secure Disk oder was war das?
Secure Digital, glaube ich.
Ja, irgendwie so. Ja. Jedenfalls sind die schön klein und transportabel und schnell und groß und günstig.
Wobei die...
Das ist aber auch so ein bisschen Geschmackssache, finde ich auch.
Ich glaube auch die zweistelligen und einstelligen Kameras, also von der Modellnummer her, bei Canon haben alle noch CF.
Ja.
Ich glaube, das ist einfach so aus Legacy-Gründen, weil das der Standard ist, der sich durchgesetzt hat in der semi-professionellen und professionellen Fotografie. Und die neueren Kameras und die bei Canon sind es halt die dreistelligen, die halt im Hobby oder im ambitionierten Hobbybereich liegen. Das ist so die Zielgruppe für diese dreistelligen Modellnummern. Da gibt es manche Modelle, die haben CF und SD. Und es gibt auch welche, die haben nur noch SD. Aber ich glaube, so im Semi- und im professionellen Bereich, da ist nach wie vor CF immer noch der Renner, auch wenn die Karten ein bisschen größer sind.
Kommt es vielleicht nicht nur von der Baugröße größer, sondern vielleicht, dass die früher mehr Speicherplatz zur Verfügung stellten als irgendwie so eine SD-Karte?
Das weiß ich jetzt nicht genau, aber das ist auf jeden Fall so.
Das Interface ist halt ganz anders. Also CF ist ein paralleles IDE-Interface, wo man halt parallel Daten rausschubsen kann, während hingegen die SD-Karten, das ist ein SPI-Bus, der halt seriell die Daten über, ja, Elektronik-Bastelzeug und so. Das ist halt seriell, aber mittlerweile ist das gleich schnell. Also bei Nikon ist es so, dass diese ganze Modellnummern-Kram ist völlig durcheinander. Die haben sich da dann mal einstellig und mal vierstellig ausgedacht. Und dieser Semi-Profi-Bereich ist eine D7000. Die haben zwei SD-Karten-Slots und die D3, glaube ich, die hat auch noch CF. Da bin ich mir jetzt aber nicht so sicher. Aber es geht hin zu SD.
Ja. Ja, obwohl ich so vom Handling, weil du sagtest sozusagen, die sind kleiner und irgendwie das wäre netter oder sowas, finde ich, die CF-Karten eigentlich haben genau den richtigen Formfaktor. Die sind halt auch ein bisschen dicker, da hast du so das Gefühl, naja, die zerbricht dir halt nicht irgendwo, wenn du sie mal irgendwo, ja, hier irgendwo jemand drauf tritt oder sowas. Also eigentlich so vom Formfaktor finde ich die genau richtig. Ja.
Also ich finde sie zu groß, aber das ist, ja, glaube ich, Geschmackssache, ja.
Aber man findet sie auf jeden Fall wieder leichter.
Auch das.
Ja. Oh, guter Punkt.
Ja, das ist natürlich auch wieder so ein Punkt, genau. Ja, also Social Hack schlägt vor, dass wir die Kamera mal anhand ihrer Knöpfen und Reglern erklären. Vielleicht machen wir das zuerst, bevor wir auf die Nachbearbeitung kommen, weil ja dann gewisse Begriffe wieder auftauchen. Und wenn man Belichtung und so schon mal anhand der Kamera erklärt hat, dann fällt es einem hinterher auch leichter, ja, genau, zu sehen, was man bei der Nachbearbeitung macht.
Vielleicht fangen wir mit dem Regler an, wo die Programme drauf sind, denke ich. Das ist wahrscheinlich das Sinnvollste, wo da sowas wie P, A und M und S und
genau, also
dann noch viele kleine Bildchen typischerweise auf den...
Im Normalfall gibt es ja irgendwo in der Mitte des Reglers sowas wie so ein Viereck, was irgendwie in irgendeiner Farbe grün oder sonst was gezeichnet ist. Das ist so der Modus, wo es dann darüber wird sinnvoll, darunter ist für die ambitionierte Fotografie eher nicht brauchbar. Und da FD0 gerade seine Kamera in der Hand hat, genau, und da schon ganz gebannt drauf starrt, würde ich sagen, kann er einfach mal der Reihe nach durchgehen, was er denn da so sieht und was sich dahinter verbirgt. Oder?
Also ich habe jetzt hier eine Nikon D90 stehen. Die hat auf der linken Seite so einen Programmwähler. Da ist das Lieblingsprogramm der Anfänger ist das Autoprogramm, wo die Kamera alles selber macht, das auch wirklich grün gekennzeichnet. Darunter sind ein paar Motivprogramme, die man mit so einem, also das ist ein Drehregler, da kann man das halt einstellen, das ist irgendwie so kein Blitz, Porträtfotografie, Landschaftsfotografie, Makro und Sportfotografie. Dann gibt es noch einen Nachtmodus, das sind alles so, da kann ich mir, irgendwie sind so kleine Piktogramme drauf, da kann ich mir so ungefähr herleiten, was die Kamera denn, also was ich fotografieren möchte, stelle ich da ein, dann versucht die Kamera möglichst intelligent alles so einzustellen, wie es sein soll. Aber eigentlich dann wird es sehr viel spannender, denn danach kommen die halbautomatischen Programme, nämlich großes A für Aperture, für Blendenvorwahl. Ich stelle also die Größe der Blende, also die Größe der Öffnung in meinem Objektiv ein und die Kamera versucht, den Rest selber zu machen.
Über die Belichtung.
Über die Belichtung, über den ISO-Wert, wie auch immer man das...
Auch noch Auto-ISO, sollte genau, man auch noch, ja, mal gleich drauf eingehen. Das ist auch so ein Unding der neueren Kameras, wie ich finde. Die können einem die Bilder ganz schön versauen.
Das ist richtig, aber wobei ich nutze das Auto-ISO sehr stark. Also können wir gleich aber nochmal, ja, zukommen. Was es dann noch gibt, ist ein S für Shutter. Da gebe ich die Verschlusszeit meines, also die Belichtungszeit direkt vor, zum Beispiel eine Hundertstel Sekunde. Den Rest, also Blende und ISO und so, versucht die Kamera möglichst intelligent zu machen. Dann gibt es noch den vollmanuellen Modus, wo ich alles selber einstelle, also Blende, ISO, Belichtungszeit und so weiter.
Jetzt mit M abgekürzt.
Das ist mit M für Manual, genau. Und es gibt noch einen P-Modus, da weiß ich die Abkürzung für Nikon jetzt zum Beispiel nicht, aber das ist so, ich kann ein Bild auf mehrere Weisen belichten, zum Beispiel entweder ich mache die Blende sehr weit offen und also eine sehr große Öffnung, es kommt sehr viel Licht rein und ich mache eine kurze Belichtungszeit oder andersrum, ich mache die Blende ganz zu, ein ganz kleines Loch und anschließend belichte ich einfach mal für 3 Sekunden nachts oder so. Und dieser P-Modus ermöglicht es mir, dass die Kamera die Belichtung so steuert, dass das Bild optimal ausgeleuchtet ist. Ich kann mir aber aus mehreren Presets was aussuchen. Das heißt, die Kamera schlägt mir diese Belichtungszeit zu dieser Blende vor, dann kann ich weiterdrehen und das ist dann immer unterschiedlich. Wenn ich eine Nachtfotografie machen will, dann will ich ja, oder wenn ich überhaupt jemanden fotografieren will, der jetzt gerade Sport betreibt, will ich eine möglichst kurze Verschlusszeit haben, damit ich auch sehe, wie jetzt beim Weitsprung der Sand spritzt und nicht Streifen da drin habe. Und wenn gegen andererseits, wenn ich so einen Wasserfall fotografiere, möchte ich vielleicht gerade erreichen, dass das Wasser nicht einzelne Tröpfchen zu sehen sind, sondern so einen schönen Fluss hat. Da möchte ich dann vielleicht 3, 4, 5 Sekunden belichten, je nachdem.
Also beim P-Modus wird sozusagen, kann man irgendwas einstellen und die anderen Sachen werden irgendwie ausgeglichen. Das ist so eine Art Halbautomatik.
Ja, naja, also man kann sich halt eben, die Kamera sagt, ich muss für eine korrekte Belichtung so und so viel Licht bekommen. Das kann ich entweder haben, indem ich die Blende weit aufmache und dann kurze Verschlusszeit, also nur ganz kurz aufmache, weil dann sehr viel Licht reinkommt. Oder ich habe eine sehr kurze Belichtungszeit und dafür, also ich habe eine lange Belichtungszeit, dafür muss ich die Blende aber sehr weit zumachen, damit nicht zu viel Licht reinkommt, das Bild überbelichtet ist. Und die Kamera schlägt mir dann halt verschiedene Dinge vor und ich kann mir aus dann 5 oder 10 Presets, die möglich sind für eine korrekte Belichtung in der aktuellen Lichtsituation, kann ich mir dann eins aussuchen. Mhm. Und ich bin letztens in den USA gewesen und habe auch im Hackerspace Noisebridge fotografiert und da war jemand, der sich auch mit Fotografie beschäftigt und der meinte dann, ich habe einen Blitz benutzt und er meinte dann so, wieder so ein Green Bracket Photographer und er meinte dann halt Leute, die ausschließlich mit diesem grünen Automodus fotografieren. Und ich habe manuell eingestellt gehabt. Ja, was wir dann weiter haben, die meisten digitalen Kameras haben auf der Rückseite ein Display. Das kennt man schon von diesen Point-and-Shoot-Kameras, wo man halt nur über das Display den Bildausschnitt wählen kann. Die meisten Spiegelreflex-Digitalkameras, von denen wir jetzt hauptsächlich reden und die wir, glaube ich, alle verwenden, das sind Sucherkameras. Das heißt, im Normalfall ist der Strahlengang, also vorne fällt das Licht durchs Objektiv rein, wird von einem Spiegel nach oben abgelenkt, wird von einem weiteren Spiegel wieder nach hinten abgelenkt und kommt über dem Display in einem Sucher raus. Das ist eigentlich das Klassische. Und beim Auslösen wird der Spiegel hochgeklappt und das Licht fällt direkt auf den Sensor. Und was man dann halt hinten dann hat, ist das Display, was dann meistens standardmäßig zumindest nach dem Foto das Bild nochmal anzeigt. Man hat da noch verschiedene Knöpfe nebendran, um den Bildausschnitt größer oder kleiner zu machen oder um das Bild in das Bild reinzuzoomen, wenn es erstmal gemacht ist oder um Bilder zu betrachten oder Einstellungen vorzunehmen. Und dann gibt es noch eine Löschtaste, jetzt zum Beispiel hier zumindest. Und auf der rechten Seite bei den meisten Kameras, die ja für Rechtshänder in der Regel gedacht sind, was übrigens auch so eine Linkshänder, gibt es eigentlich Linkshänder-Kameras?
Puh. Ich habe noch nie eine gesehen.
Wahrscheinlich okay, so Spezialanfertigung, Junge, oder so. Wenn man genügend Geld hat, macht einem wahrscheinlich auch jemand eine Linkshänderkamera.
Also jedenfalls auf der rechten Seite ist dann meistens der Auslöser. Der wird betätigt mit dem rechten Zeigefinger. Dann gibt es am Auslöser dran, der Auslöser selber ist normalerweise zweistufig, wenn man das schon mal, also die meisten Point-and-Shoot-Kameras haben das auch, dass man so halb durchdrückt, dann stellt es scharf und wenn man damit zufrieden ist, dann drückt man weiter durch und dann wird das Bild ausgelöst.
Oft piept es dabei auch noch, das ist manchmal ganz angenehm.
Ja, in der Kirche oder so ist es eher nervig.
Ja, genau. Ist ein bisschen sozusagen Geschmackssache auch vielleicht und auch situationsabhängig. Aber manchmal, also auch gerade für den Anfänger, ist es, glaube ich, ganz gut, das Piepsen vielleicht noch anzustellen. Dann hörst du halt sozusagen, okay, das hat jetzt tatsächlich auch scharf gestellt. Wenn man ein bisschen Übung hat, dann merkt man natürlich auch sozusagen, wann das fertig ist.
Beruhigungston.
Genau. Ja, wobei, also bei meiner Kamera ist es zumindest so, ich fange an mittlerweile jetzt nach 4 Monaten oder so, Kameras anhand des Spiegelklapp- und Shuttergeräusches auseinanderhalten zu können. und dieser Piepston ist sehr viel leiser als mein Shutter. Also wenn man das mal hier, ich stelle mal scharf, dann sieht man, hört man da, na, jetzt will es nicht scharf stellen. Jetzt hat es gepiepst und wenn ich hier drauf drücke, dann hört man ein sehr deutliches Shuttergeräusch.
Ja.
Was meine Kamera jetzt noch hat, ist neben dem Shutter, ist also der Ein-Ausschalter ist auch meistens am Auslöser noch dran befestigt. Das ist je nach, also Canon, Nikon hat es je nachdem mit Zeigefinger oder Daumenbedienung. Was ich noch habe, ist oben ein Display, was mir die wichtigsten Kameradaten nochmal anzeigt. Das ist so ein kleines LCD, was auch hintergrundbeleuchtet sein kann. Ich habe oben noch verschiedene weitere Knöpfe und das Wichtigste sind eigentlich noch so Drehregler, die unter bzw. hinter mit dem Daumen zu bedienen sind, wo ich im voll manuellen Modus Blend- und Belichtungszeit einzeln einstellen kann. Das sind so die wichtigsten, glaube ich, gewesen.
Genau, also ich weiß, bei Canon gibt es dann noch ein paar Knöpfe neben den Rädchen, womit man zum Beispiel das Feld wählen kann, das Autofokusfeld wählen kann. Also entweder sagt man der Kamera, guck mal bei allen Autofokusfeldern, wo du denn jetzt meinst, dass du da Kontraste finden würdest, also Phasenkontraste. Also da können wir auch noch später zu kommen, wie so eine Kamera scharf stellt. Man kann halt manuell auswählen, welches Feld man haben will, welches Messfeld die Kamera benutzen soll, um jetzt auf diesen Punkt scharf zu stellen. Dann gibt es meistens noch einen Knopf, wo man neben der normalen, also standardmäßig hat man auf einem dieser Räder ja, wenn man im P-Modus ist, so eine Belichtungskorrektur. Man kann mit einem zusätzlichen Knopf umschalten und kann die Blitzkorrektur auswählen. Das heißt, wenn man einen Systemblitz auf der Kamera hat, dann kann man der Kamera sagen, dass sie dem Blitz sagen soll, sie soll mal zum Beispiel eine Stufe, also eine Blendenstufe weniger blitzen oder mehr blitzen. Das braucht man hin und wieder mal, wenn die Kamera denn doch meint, dass sie jetzt irgendwie viel mehr Licht in das Bild bringt. Müsste, weil sie zum Beispiel denkt, sie müsste den kompletten Hintergrund noch ausleuchten. Mhm. Man will aber eigentlich nur die eine Person im Vordergrund hell machen und man hat jetzt nicht Lust auf den vollmanuellen Betrieb, sondern weiß halt jetzt, man sieht auf dem Bild, oh, Vordergrund, die Person ist ein bisschen hell, das war der Blitz. Naja, dann machen wir halt mal eine Blendenstufe weniger Blitz. Ja,
vielleicht willst du das Wort Blendenstufe nochmal erklären. Ich glaube, das ist auch so ein Ding, was man sich schnell angewöhnt, das Wort Blendenstufe oder für alle so
Verhältnis von Licht
oder Blitz und so weiter.
Dann sind wir auch schon bei der ISO. Also.
Ja.
Sascha, Blendenstufe.
Ja, also es gibt verschiedene Blendenstufen, wie wir eben schon öfters gehört haben. Das hängt auch wieder von den Zahlen zusammen mit der Lichtstärke. Ich wusste auch mal auswendig, wie die sich errechnen. Es ist irgendwie ein Abwechseln von Verdoppelung und irgendwie, also das, ich glaube, eine über die andere Blendenstufe verdoppelt sich immer und dazwischen liegt immer... Ich müsste nachgucken. Vielleicht überbrückt mal gerade jemand dieses Loch und in der Zeit suche ich mal die genaue technische Definition raus. Das ist
kein Problem. Ich kann hier einfach mal durchblättern. Ich habe jetzt da das 50mm Objektiv auf der Kamera und es bietet mir an, Blendenzahl 1.4. Was bedeutet das Objektiv? Die Blende da drin ist komplett geöffnet. Und dann geht es weiter mit 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.5, 2.8 und so weiter. Und diese Stufen sind, also je weiter man nach hinten blättert, desto weiter geht es auseinander. Also bei zwischen F8 und F9 liegt zum Beispiel nichts. Also ich schalte direkt von F8 auf F9 auf F10 und so weiter und dann von F11 auf F13. Und diese Skala ist nicht linear. So, jetzt hat Sascha es rausgesucht.
Genau, also zum Beispiel, wenn man anfängt mit Blende 1.4, das ist jetzt so bei den Standardobjektiven so das Größte, was es so an Blende gibt, jetzt abgesehen von irgendwelchen Sondersachen mit irgendwie 0, irgendwas oder halt irgendwie mit 1.0, fängt es halt mit 1.4 an. Dann als nächstes kommt Blende 2. Und jetzt kommt das, was ich eben schon sagte. Dann verdoppelt sich die vorherige Zahl. Dann wird nämlich aus 1.4 2.8. Dann wird aus der 2 eine 4. Und so setzt sich das immer weiter fort. Danach kommt Blende 5.6, Blende 8, Blende 11, 16, 22, 32. Und so geht's. Ich glaube, da hört es dann auch irgendwann
22
auf.
22 ist, glaube ich,
bei den sinnvollen Blendengrößen. Das ist quasi immer die... Blendenstufe von einer Blendenstufe zur nächsten, da verdoppelt sich bzw. halbiert sich die Lichtmenge, die auf den, ja, die ins Objektiv eintreten kann, beziehungsweise auf den Chip kommt nachher.
Genau, was auch so ein Grund ist, kommen wir vielleicht nachher noch zu bei Blitzen. Sieht das dann halt so aus, dass ich sagen kann, ich hätte da gerne mal einmal voll Power, das Maximale, was aus dem Blitz so rauskommt, und dann kann ich das eben immer halbieren. Dann kann ich sagen, na gut, ich hätte mal halb, ich hätte ein Viertel, ein Achtel und so weiter. Das sind nämlich auch genau das gleiche wie die Blendenstufen, indem ich einfach sage, ich hätte jetzt gerne mal halbes Licht und dann hätte ich Viertellicht. Das halbiert sich jeweils.
Ja, beziehungsweise von einer zur übernächsten ist dann halt ein verviertelt. Mhm. Also hat man dann ein Viertel nur noch des Lichtes. Wenn man jetzt zum Beispiel von Blende 8 auf Blende 16 gehen würde, dann hätte man nur noch Viertel so viel Licht auf dem Foto nachher.
Wobei man sich als Anfänger da eigentlich keine Sorgen drum machen muss. Also ich gehe da recht intuitiv ran und probiere einfach aus, was so geht und habe jetzt gelernt, dass man, wenn man Porträts fotografiert, nicht unbedingt, also da sollte man nicht unbedingt auf Blende 1.4 fotografieren, weil dann hat man mit der Schärfentiefe eventuell Probleme, womit wir dann ein bisschen beim nächsten Stichwort wären, aber vielleicht...
Das Thema hat man zu Blende überhaupt noch nicht. Ja.
Okay, ja, aber das sollten wir vielleicht ISO vorher...
Ja, ISO vielleicht vorher, weil das ja auch was mit Helligkeit unter Umständen zu tun hat.
ISO war ursprünglich früher die chemische Lichtempfindlichkeit des Films. Da gab es dann irgendwie ISO 100, glaube ich, war Standard. Und dann gab es dann so für ganz schlecht beleuchtete Bereiche gab es dann, glaube ich, auch Filme bis ISO 400 oder so. Genau, aber das war vor meiner Zeit. Heutzutage meint es
ich
einfach...
Ich habe noch so ein paar in der Schublade liegen. Vom Datum 1995.
Ah, okay. Ja, das ist ja das Schöne an Sensoren, dass sie nicht so schnell verfallen. Genau. Und heutzutage meint das einfach, mit welcher Auflösung oder bezüglich welcher, also wie empfindlich die lichtempfindlichen Zellen auf dem Sensor sind. Und man kann sich, also ich als irgendwie jemand, der mit Elektronik bastelt, stellt sich das so ein bisschen vor wie so ein Analog-Digital-Wandler. Der hat immer eine Referenzspannung, beispielsweise 5 Volt. Und ich kann dann halt messen, wie ist denn meine Spannung, die ich messe, relativ zu den 5 Volt. Ist das irgendwie die Hälfte, also 2,5 Volt oder 2 Fünftel, also 2 Volt. Und wenn ich da jetzt Spannungen messen möchte, die zwischen 100 Millivolt und 200 Millivolt sind, dann ist meine Referenzspannung 5 Volt vielleicht schlecht geeignet, weil mein Analog-Digital-Wandler nur 256 Stufen kann. Und dann bekomme ich das dann hin, dass ich nur in den unteren paar Stufen mich befinde. Und dann ist es irgendwie sinnvoller, die Referenzspannung auf beispielsweise 1 Volt zu setzen und kann dann zwischen 100 und 200 Millivolt sehr genau messen. Und das ist ungefähr das, was auf dem Sensor auch passiert. Also wenn ich das ISO jetzt bei meiner Kamera zum Beispiel, die hat einen Sensor, der ist standardmäßig, die native Auflösung ist irgendwie ISO 200. Damit kann ich bei Sonnenlicht wunderbar fotografieren. Sobald es irgendwie dunkler wird, wird das sehr schwierig, weil selbst bei längerer Belichtungszeit reicht das Licht nicht aus, um den Sensor, sinnvolle Daten zu entlocken. Dann kann ich das hochdrehen bis auf ISO 3200, glaube ich, geht das hier. Dann ist das Ganze sehr empfindlich. Das Problem ist, dass es auch sehr empfindlich ist für Rauschen. Gab es das in der analogen Fotografie auch schon so?
Das gab es genauso. Ja. Das war dann aber die Körnung.
Genau.
Es waren Chrompartikel auf dem Fotomaterial bei den ganz hoch ISO-haltigen Filmen. Schinken guckt das gerade offensichtlich nach. Okay. Aber das waren dann sehr, sehr große Partikel, die dann halt chemisch schnell auf Belichtung reagierten. Und deswegen war natürlich das Bild auch wesentlich körniger und größer von der Struktur her. Und die Auflösung dadurch natürlich auch geringer. Und die Auflösung wird natürlich bei den Digitalkameras heute, die wird nicht geringer, aber dadurch, dass der Chip bei hohen ISO-Zahlen eine höhere Vorspannung hat, das wie du schon sagtest, und mehrfach teilweise auch gelesen wird, mehrfach abgesampelt wird und die Daten nachher aggregiert werden, wird das Rauschen natürlich auch wesentlich höher. Da spielt auch die Temperatur noch eine große Rolle, welche Temperatur dieser Chip gerade hat, der in der Kamera drin ist. Also es ist durchaus möglich, bei hohen ISO-Stufen in der Nacht, so gerade bei Sternenaufnahmen, hat man das ja schon mal, wenn die Kamera einfach mal so in kaltem Wetter, so ich sag mal so 5, 6, 7 Grad draußen, wenn man die einfach dann mal so eine Stunde schon mal vorher rauslegt, dann ist das Rauschen wesentlich geringer, als wenn man jetzt irgendwo drinnen bei 30 Grad Raumtemperatur ein Hoch-ISO-Bild macht. Also da gibt es doch schon mal massive Unterschiede. Und die wirklich guten aktuellen Kameras haben da auch sehr, sehr gute Bildchips, die wirklich das Rauschen sehr gut rausrechnen können. Bestes Beispiel, was ich jetzt kenne, ist zum Beispiel die 5D von Canon, die Mark II, die es gibt. Die hat eine ISO-Erweiterung bis ISO 25600 und damit kann man wirklich, das ist fast Nachtsichtgerät. Also damit kann man in stockdunklem, wenn dann das menschliche Auge kaum noch was erkennen kann, so nur so schemenhaft, da kann man noch ohne Probleme mit Belichtungszeiten von weit unter einer Sekunde, also das kann man noch mit der Hand halten, kann man Bilder machen, wo man wirklich dann irgendwie die Straße und noch irgendwie die Leute sehen kann und sehen kann, ob der jetzt lacht oder nicht oder solche Sachen. Also es ist schon Wahnsinn, was da die Chips und die Kameras mittlerweile können und was da auch noch für gute Bilder bei rauskommen. Aber vom Prinzip ist natürlich, wenn man rauschfreiere Bilder haben möchte, immer niedrigere ISO-Zahl immer zu bevorzugen.
Du hattest vorhin gesagt, dass man sich da irgendwie was verderben kann, wenn man Auto-ISO nutzt. So, kannst du das mal erläutern?
Ja, also angenommen, man möchte jetzt irgendwie draußen Fotos machen im Dunkeln oder auf einer Party oder so und hat die Kamera auf Auto-ISO stehen und aus irgendeinem Grund hat man jetzt nicht genügend Licht, was in die Kamera einfällt. Man möchte aber unbedingt eine bestimmte Blende haben, zum Beispiel Blende 5,6 oder irgendwie sowas, um halt eine gewisse Tiefenschärfe zu haben, wo wir gleich noch wieder drauf kommen. Das heißt also, der Bereich, der scharf ist, da möchte man jetzt einen bestimmten Bereich haben. Praktisches Beispiel ist zum Beispiel immer sowas im Bereich der Partyfotografie. Irgendwie 4, 5 Leute stehen im Halbkreis vor einem und man möchte die fotografieren. Meistens ist ja doch recht schummriges Licht. Und man möchte natürlich der in der Mitte steht, also der ist ja am weitesten entfernt von einem, der soll scharf sein. Und die beiden, die außen stehen, die dann bei diesem Halbkreis am nächsten sind, die möchte man halt auch noch scharf auf dem Foto haben. Dann muss man halt eine entsprechende Tiefenschärfe haben, eine entsprechend hohe Blendenzahl.
Das bedeutet eine kleine Blendenöffnung, also wenig Lichteinfall.
Genau. Also quasi ein genau, dadurch hat man wenig Lichteinfall. Und wenn man da jetzt einfach darauf vertraut, dass die Kamera dann die ISO-Zahl hochdreht und man vielleicht mit der Belichtungszeit jetzt auch nicht irgendwie so gerade im guten Bereich ist, dann bekommt man zwar ein Foto, es ist aber total verrauscht. Und da will ich lieber, gerade bei so kleinen Bildschirmen auf der Kamera sieht man das nicht so sehr, ob das Bild jetzt so ein stark rauscht oder nicht. Da will ich lieber haben, dass ich weiß, welche ISO-Zahl ich eingestellt habe, ungefähr die Kamera kenne, was sie für Bilder macht und in welchem Bereich sie gute Bilder macht, was jetzt die Kombination von der Blende und der Belichtungszeit angeht. Und dann will ich lieber, dass die Kamera mir dann in dem Fall ein Bild macht, was einfach zu dunkel ist. Und ich sehe so, oh, zu dunkel, das gibt so nichts, da müssen wir mal irgendwie doch nochmal drüber nachdenken, welche Parameter wir jetzt verändern. Entweder stellt man die Leute dann gerade auf in einer Reihe oder aber erhöht die Belichtungszeit, dann muss man ihnen halt sagen, sie sollen doch nochmal ein bisschen länger stillstehen bleiben, um jetzt ein schönes Bild zu bekommen. Im Zweifelsfall kann man den Blitz ein bisschen stärker einstellen, dass er die Leute im Vordergrund einfriert. All solche Sachen, aber ich möchte eigentlich fast nie, dass die Kamera dann die ISO-Zahl hochdreht, um es dann doch noch irgendwie hell zu bekommen. Und im Zweifelsfall sehe ich es auf dem Display nicht und ärgere mich nachher, wenn ich zu Hause bin, irgendwie schwarz darüber, dass da jetzt nur so ein Mega-Rauschen im Bild ist und ich da irgendwie mit irgendwelchen Weichzeichnern und Rauschreduktionsfiltern drüber muss und dann letztendlich das Bild dann nachher doch einfach lösche.
Da ist dann auch wieder die RAW-Entwicklung gut, weil ich in dem JPEG dann führt das meistens Rauschen dazu, dass da farbige Pixel erscheinen. Und wenn ich die RAW-Daten habe, dann kann ich auch mit meinem RAW-Converter nochmal diese Entrauschung nochmal sehr viel besser machen, wenn ich es denn machen muss. Und ich nutze diese ISO-Automatik in gewissen Grenzen eigentlich ganz gerne, besonders in Situationen, in denen ich weder blitzen kann, noch in der Lage bin, den Leuten zu sagen, wo sie sich hinstellen sollen. Also ein klassisches Beispiel ist so in der Kirche, eine Trauung oder sowas, wenn man da, manchen Kirchen haben die das nicht so gerne, wenn man einen Blitz dann groß aufbaut oder dann 5 Blitze auch noch aufbaut. Und da ist es mir dann lieber, dass die Kamera, also in gewissen Grenzen, ich habe das eingestellt von ISO 200 bis ISO 1600, das ist so gerade noch benutzbar an meiner Kamera, da ist es mir lieber, dass die Kamera das ISO ein bisschen höher dreht und ich habe dann ein Bild vom entscheidenden Moment, als wenn die Kamera dann sagt, hier, das ist zu dunkel oder es gibt dann kein Bild vom entscheidenden Moment.
Ja. Zur Not kann man mit der Nachbearbeitung auch nochmal so eine Blendenstufe in RAW rausholen, mit aufhellen, das heißt schon beim Aufnehmen eine Blendenstufe runter oder eine halbe und nochmal den Rest wieder hochziehen. Zwar holt man damit das Rauschen auch wieder hoch, aber man hat eine deutlich bessere Belichtungszeit beim Foto aufnehmen.
Da nutze ich ganz gerne eigentlich eine Funktion, die die besseren Kameras haben, nennt sich Bracketing. Was bedeutet, dass die Kamera zunächst beim ersten Auslösen ein ganz normales Bild macht, so wie die Kamera glaubt, dass die Belichtung richtig ist und anschließend noch 2 weitere Bilder macht, also wenn ich nochmal auf den Auslöser drücke. Und das nächste Bild ist dann um eine Blendenstufe unterbelichtet und das nächste Bild ist um eine Blendenstufe überbelichtet. Und das geht speziell, wenn man irgendwelche Sachen fotografiert, wo man dran vorbeiläuft und dann halt einfach 3-mal drauf drückt, statt nur 1-mal. Das ist eigentlich sehr stressfrei möglich immer.
Ja, im Zweifelsfall hat man dann da irgendwie mindestens ein Bild, was schon mal so per se ganz gut aussieht. Und wenn das dann auch noch RAW ist, dann kann man da dann das Optimum rausholen.
Ja, oder halt, dass wenn Leute sich bewegen, dann hat man manchmal dann das normal belichtete Bild halt, da sind die Leute gerade in der Bewegungsunschärfe erstarrt und halt nicht scharf. Und dann nimmt man doch lieber das unterbelichtete Bild, weil die Verschlusszeit da, also die Belichtungszeit weniger Belichtungszeit ist und die Leute da scharf und in der Bewegung eingefroren sind.
Ja, und wenn sich überhaupt nichts bewegt, dann hat man auch sogar 3, die man übereinander legen kann. Das wäre dann auch noch eine Möglichkeit.
Ja, da haben wir das Stichwort HDR-Fotografie, das kommt später noch.
Ja, es kommt auch, genau. Ja, es kommen noch so viele Dinge. So, also haben wir die Kamera soweit abgeschlossen? Oder gibt's da noch?
So einen Knopf, glaube ich, den wir jetzt noch nicht erwähnt hatten, ist, den ich sehr wichtig finde, ist der Histogrammknopf, sozusagen, wenn ich mir das Bild anschaue. Ja, also sozusagen, ich mache das Foto und woher weiß ich denn dann, ob das auch richtig belichtet ist? Ich meine, ich kann das mir da angucken, das Display ist meistens relativ klein. Da gibt es sozusagen dann den Trick, dass man da typischerweise so einen Knopf hat, wo man draufdrücken kann, dann wird ein Histogramm eingeblendet. Ein Histogramm ist quasi sozusagen ein Helligkeitsdiagramm der Helligkeitsverteilung. Das heißt, man sieht dann sozusagen, wie viel Anteil schwarz habe ich denn, wie viel Anteil weiß und dazwischen eben so ein Diagramm, wo so eine Kurve drauf ist quasi oder eben, wie gesagt, eine Dichteverteilung. Und da kann man dann eben, dann gibt es meistens noch die Funktion sozusagen, dass alles, was irgendwie die Kamera als schwarz erkannt hat, sozusagen, was einfach keinerlei Struktur mehr hat, blinkt und alles, was irgendwie weiß ist, also 255, 255, 255, wenn wir mal wieder in den 8-Bit sind, dann blinkt, dann kann ich zumindest erkennen, okay, Das sind die Bereiche, die keine Struktur mehr haben. Und typischerweise, wenn ich Glück habe, blinkt genau gar nichts. Wenn das das ist, was ich will, dann habe ich überall noch ein bisschen Struktur. Gerade wenn ich Schatten habe oder sowas, will ich das ja vielleicht noch sozusagen nicht, dass das einfach ein schwarzer Fleck ist, sondern dass ich da noch irgendwelche Sachen drin auch drin erkennen kann. Oder umgekehrt irgendwie an der weißen Wand, wie Sascha vorhin schon sagte, sowas wie vielleicht noch die Rauffasertapete erkennen kann. Aber ja, und nicht, dass das einfach alles weiß ist. Das ist so ein Ding, da sollte man sich sozusagen auch als Anfänger mal dran gewöhnen, die Histogrammtaste zu bedienen und dann auch zu erkennen, relativ schnell, passt das oder passt das nicht.
Ja. Also die Histogrammtaste habe ich bei der Studiofotografie besonders kennengelernt, weil man da, wenn man vor weißem Hintergrund fotografiert, man nie so genau abschätzen kann, zumindest nicht am Display, ob das Bild nun überbelichtet oder unterbelichtet ist. Und dann sehen zu können anhand der, also wenn man zum Beispiel einen weißen Hintergrund hat oder haben möchte, dann anhand des Histogramm sehen zu können, wie viel Platz man noch nach oben hat, wenn es jetzt zum Beispiel etwas zu dunkel belichtet wurde. Da kann man ganz gut dran sehen, wie viel man denn noch das heller machen könnte, um zum Beispiel dunkle Bereiche noch besser zu betonen. Ja, das ist ein ganz guter Überblick, um zu gucken, dass man auch den gesamten Bitbereich oder den Bitbereich, den der Chip kann, dass man den auch sinnvoll ausnutzt.
Das ist auch so ein Ding, was man vielleicht auch wissen muss, sich darüber Gedanken zu machen. Der rechtere Teil, sozusagen der hellere Teil, ist nämlich auch besser aufgelöst als der dunklere typischerweise. Das heißt, ich will möglichst weit rechts ran, ich will aber halt meistens dann auch nicht, dass irgendwas wirklich überbelichtet ist, dass ich dann viel weiß habe. Aber es ist halt sinnvoll sozusagen, das dann doch so weit es geht nach rechts zu verschieben.
Also links sind quasi die Bildbereiche, auf der X-Achse ist quasi von links nach rechts dunkel bis hell, also kein Bit verwendet bis alle Bits verwendet vom Sensor. Und die Höhe des entsprechenden, also von dem Diagramm, die zeigt die Intensität der, also die Menge der entsprechenden Intensität über die X-Achse an. Es gibt dann auch noch Kameras, die dann das Histogramm splitten in Graukanal und RGB. Da kann man dann noch jeweils dann die Helligkeitsverteilung über die Farben sehen. Wobei ich das persönlich nicht für, also ich brauche es eigentlich nie. Also mir reicht völlig, wenn ich da das normale Grau-Histogramm habe oder das Weiß-Histogramm, um halt wirklich sehen zu können, ist mein Bild jetzt irgendwie stark überbelichtet. Das sieht man daran, wenn dann irgendwie am rechten Bildrand von dem Histogramm dann irgendwie so irgendwelche Spikes hängen oder das da massiv ansteigt. Dann weiß man halt, oh, da sind nicht mehr viele Bits übrig. Da habe ich im Zweifel zwar überbelichtet, was durchaus manchmal auch sinnvoll, also auch gewollt ist, wenn man entsprechende Fotografiestile macht, zum Beispiel High-Key, da will man da zum Beispiel den Hintergrund überbelichtet haben und auch Teile des Vordergrunds überbelichtet haben. Andersrum ist natürlich Low-Key-Fotografie, das sind so hauptsächlich Aktfotografien, die halt sehr, sehr dunkel sind und wo der Hintergrund meistens schwarz ist, da will man natürlich dann genau das Gegenteil, aber also ein Blick auf das Histogramm ist gar nicht mal so verkehrt und da kann man dadurch relativ viel lernen und auch sehr schnell erkennen, wenn man irgendwie etwas überbelichtet hat.
Zum Histogramm gibt es noch dieses Expose to the Right, um eben zu gucken, dass es im höheren Bereich eben mehr Informationen dann sind, damit man die Belichtung nach oben schiebt. Ich habe da einen Artikel dazu im Pad mal hinzugefügt. Das ist ein wenig ausführlicher beschrieben mit Bildern. Das sollte man sich mal angucken.
Ja, das ist immer ganz gut, wenn man so Bilder sehen kann, weil man dann, das klingt jetzt hier so ein bisschen alles theoretisch und links und rechts und ne, aber wenn man sich das dann ansieht auf so ein Bild, erkennt man sofort, worum es geht. Deshalb ist es ganz gut, wenn wir das da verlinken. Hier im Chat wird noch nach AFL, AELFEL gefragt.
Ich glaube, das war nicht so ganz ernst gemeint. Das ist dann, glaube ich, eher, also das sind natürlich Tasten, die auf so einer typischen Kamera drauf sind. Die würde ich jetzt aber mal weglassen, weil die dann schon eher sehr, sehr speziell sind. Die benutze ich auch so immer mal einmal im Jahr.
Genau. Kommen wir doch mal lieber zu den Grundlagen der Optik.
Genau.
Ja, eine Taste wurde aber noch erwähnt im Chat, die Upblend-Taste. Die finde ich auch noch für ziemlich wichtig. Das habe ich auch gerade in deiner Kamera geguckt, ob die sowas hat. Ja. Also es ist vor allem, wenn man die Blende nicht ganz offen hat, weil normalerweise, wenn man durch den Sucher guckt, ist die Blende immer komplett offen. Aber man will ja vielleicht mal schauen, dass man eine andere Tiefenschärfe hinbekommt. Also möchte man vielleicht vorher wissen, wie schaut es denn aus, bevor man den Auslöser drückt. Und dadurch hat man die Möglichkeit, durch die Upblend-Taste die Lamellen zu schließen auf den Wert, den man eingestellt hat. Dann wird natürlich das Bild dunkler, aber man sieht auch die Schärfentiefe, wie sie sich ändert.
Finde ich persönlich nicht so wichtig. Also also ich weiß von meinem Vater beispielsweise, der Analog-Spiegelreflex fotografiert hat, dass das damals die einzige Möglichkeit war, eine Vorschau zu bekommen, wie das Bild vermutlich wirken wird mit der eingestellten Blende. Ich mache lieber einfach ein Foto und gucke dann, wie es ausgesehen hat.
Geht mir ähnlich. Also ich habe auch eine Ablenntaste in der Kamera und benutze die relativ selten. Also das ist wirklich, ja, eben sozusagen, das ist ja auch der Vorteil von digital. Da haben wir gestern auch schon drüber gesprochen. Nee, mach einfach klicken. Kann man einfach immer ausprobieren. Ja. Ist einfach sowas wie, kostet quasi kein Geld, das bisschen Strom für irgendwie für das Bild ist quasi geschenkt. Und der Speicherplatz löschen kann man es immer noch. Das heißt, immer mal ausprobieren. Und ist auch so eine typische, sagen wir mal, vielleicht für Leute, die aus der analogen Fotografie kommen, irgendwie muss man sich auch erstmal dran gewöhnen zu sagen, na gut, man kann das alles auch erstmal ausprobieren. Oder gerade für den Anfänger halt einfach auch mal sagen, na gut, man macht mal ein Bild mit einem Objekt drauf und macht mal alle Blendenstufen durch und schaut sich den Effekt an und sieht halt dann mal, okay, wie das so aussieht.
Was da für Anfänger immer noch, also was ich sehr wichtig fand, was ich am Anfang nicht hatte, Grundzubehör ist immer 2 Speicherkarten, 2 Akkus. Wenn es geht, Original-Akkus, weil so Nachbau-Akkus habe ich zumindest schlechte Erfahrungen mitgemacht.
Also ich habe einen Original-, einen Nachbau-Akku und würde sogar sagen, naja, also die Original-Akkus halten eigentlich normalerweise so lange, dass ich da noch nie Probleme mit hatte. Also ich habe mir sehr spät erst einen zweiten Akku gekauft.
Okay, also ich kann mit meiner Kamera auch sehr viele Bilder machen, was, also bevor der Akku leer ist, was aber dazu führt, dass ich sehr viele Bilder mache, ohne den Akku aufzuladen und dann immer mitten in der Party, in dem ganzen Spaß, dann der Akku leer ist und einen zweiten Akku, das ist empfehlenswert.
Ja, also man sollte schon immer einen zweiten Akku dabei haben, das ist wirklich... Also ich meine,
ich spreche da auch aus Erfahrung,
weil man dann immer im entscheidenden Moment geht es dann irgendwie nicht.
Er sollte auch geladen sein.
Ja, genau.
Auch das noch.
Ja, also es werden schon erhöhte Anforderungen ans Verpeilertum gestellt.
Was ich mir jetzt letztens noch gegönnt habe zu der Kamera ist, bei den meisten Standardkameras, die so im Einsteigerbereich gerade sind, die haben halt einen einzigen Auslöser, was dazu führt, dass der Auslöser für die rechte Hand nicht so gut zu bedienen ist, wenn man hochkant fotografieren, also im Standard DIN A4-Blatt-Format hochkant fotografieren möchte. Und dafür habe ich mir, und meine Kamera war im Speziellen so, dass ich die mit der rechten Hand, wenn ich die halte, die war ein bisschen kurz für meine Hand. Und ich habe dann immer sehr verkrampft und habe mir so einen Batteriegriff zugelegt, den man unten anschrauben kann, wo dann einfach die Haltefläche erweitert ist. Bei den größeren Kameras ist das alles schon integriert. Die sind einfach so groß und der hat jetzt dann hier halt nochmal einen zweiten Auslöser, einmal 90 Grad versetzt zu dem Originalauslöser, dass man auch im Hochkantformat das so bedienen kann. Und die hat das Feature, dass man 2 Akkus direkt in die Kamera reintun kann. Das macht sie halt wahnsinnig viel schwerer. Aber naja, zumindest die große Greiffläche finde ich wichtig.
Ja, die ist extrem, extrem toll. Gerade da, weil man die halt unverkrampft auch im Hochkant auslösen kann. Und das den charmanten Zusatzeffekt hat, dass man, wie du auch schon gesagt hast, 2 Akkus hast. Da komme ich auch bei meinen Kameras so mit, ja, also so 2000 Bilder bekommt man schon damit hin mit einer Akkuladung.
Das macht ihr mich wieder neidisch. Bei mir gibt es leider keinen Batteriegriff, obwohl es eine relativ, naja, so mal damals ja schon eher so mal die höherwertigere Sony war, aber das war, glaube ich, ich habe gerade keinen.
Ich habe da etwas länger vor zurückgeschreckt, weil zumindest dieser original Nikon-Griff, den ich jetzt da habe, aber ich habe ihn gebraucht gekauft. Und das ist auch so ein Ding, das kann man auch ruhig gebraucht kaufen. Der ist wahnsinnig teuer. Also 180 Euro neu für so einen ollen Griff ist wahnsinnig viel Geld.
Das stimmt, ja. Gibt es auch bei Canon in noch wesentlich teurer, wenn man denn dann noch mehr Features möchte. Die gibt es dann auch noch mit so Zeitraffer-Auslöser und solchen Sachen, dass man irgendwie so einen Timer einstellen kann im Batteriegriff, der dann die Kamera alle 30 Sekunden für einstellbare Zeit auslöst und solche Sachen. Also da kann man, ich glaube, da kann man beliebig viel Geld rein investieren. Das ist aber ja grundsätzlich das Problem der Fotografie.
Da kommt man wieder in den Selbstbaubereich, weil viele Kameras, das können wir vielleicht noch auf die Liste setzen für nachher, Kameras lassen sich über Infrarot sehr leicht auslösen und zum Teil, zumindest für längere Belichtungszeiten als eine Sekunde oder so, kann man da auch per Infrarot vorgeben, wie lange die auslösen oder wie lange die ausgelöst werden sollen. Und da kann man dann das relativ leicht mit einem kleinen Mikrocontroller und einem Arduino oder sowas auslösen.
Oder halt über diesen Bulb-Modus, den manche Kameras haben. Wenn man den einstellt, dann bestimmt man die Belichtungszeit durch die Länge, die man auf den Auslöserknopf drückt. Und da die Kameras, also gerade die Spiegelreflexkameras, eigentlich alle einen Eingang haben, um sie auszulösen, kann man dann da auch ganz einfach irgendwie Mikrocontroller dran bauen und damit dann sich Zeitraffer-Belichtungsprogramme oder für Panoramafotografie, wenn man dann noch einen Motor unter die Kamera baut, irgendwie automatische Auslöse. Und wir machen mal ein Panorama und machen in der Zeit irgendwie eine Stunde Kaffee trinken und danach ist das Panorama fertig. Modus, kann man sich da selbst leicht zusammenbauen.
Finde ich, geht über Infrarot noch sehr viel einfacher, weil die ganzen Eingänge für so externe Kabelauslöser, die sind halt immer unterschiedlich und auch teilweise innerhalb, also Nikon D80, D90 haben halt mal wieder diesen Stecker gewechselt und der ist fürchterlich und nicht zu bekommen und Infrarot ist relativ leicht zu machen.
Stecker sind übrigens alle fürchterlich, auch der Originalstecker, also der in Anführungszeichen Originalstecker, der sich irgendwie PC-Jack nennt, der so ein komischer Mittelpin mit dem Kranz drum ist, der ist ja hauptsächlich dadurch begründet, dass man damals so ein Auslösekabel hatte, was in Wirklichkeit nichts anderes war wie ein Seilzug, den man in die Kamera schraubte. Und in der Mitte hatte man einen Stift, den man reindrückte. Und dieser machte dann in der Kamera, also in den alten Jahren drückte der in der Kamera halt irgendwie einen Kontakt. In den neueren macht er halt einen Kurzschluss an dieser Buchse. Und das hat sich irgendwie zumindest hat sich das sehr, sehr lange gehalten. Es gibt jetzt, ich glaube, Nikon hat jetzt sogar in ihrem neuesten Blitz haben sie irgendwie ganz darauf verzichtet, was ich überhaupt nicht verstehe. Also es gibt überhaupt keinen Kontakt mehr, außer den Fußkontakt, um den Blitz extern auszulösen. Aber so eigentlich müsste es theoretisch an jeder Kamera irgendwie irgendeinen Eingang geben, um das machen zu können.
Also wie gesagt, meine hat
im Zweifelsfall ist halt ein Non-Standard-Connector, ja.
Meine Kamera hat auch so ein, das sieht etwas aus wie so ein aufgepusteter USB-Slot, so ein Mini-USB-Slot, aber hat halt diesen Standard-PC-Jack-Eingang halt nicht.
Ah, okay, ja.
Aha. Deshalb ist Infrarot immer einfacher, weil es gibt auch fertige Sachen, die man sich da kaufen kann. Die lassen sich das aber, wie in der Fotografie üblich, für so ein bisschen Mikrocontroller mit ein ganz klein bisschen Display, noch weniger Tasten und so einer ganz friemeligen ER-Diode lassen die sich richtig viel Geld bezahlen.
Aber so zum selber basteln ist der Trick, glaube ich, einfach sozusagen so ein Nachbau-Fernauslöser zu kaufen. Also sozusagen für meine gibt es dann halt irgendwie so den Mini-Fernauslöser, den man halt irgendwo in China kaufen kann für irgendwie 10 Euro. Und dann schneidet man den Fernauslöser ab und hat dann zumindest mal den Stecker, ja. Weil das ist wirklich auch alles irgendwie Non-Standard-Zeugs. Und da zum Glück nicht nur bei Sony, sondern beim Rest auch. Da freue ich mich dann immer, dass der Rest auch komische Kabel hat, die kein Mensch kennt.
Ich glaube, Schärfentiefe haben wir noch nicht erklärt.
Ja, mehrmals. Wir können ja jetzt mal mit der Optik weitermachen.
Ja. Ich glaube, da brauchen wir fast ein paar Beispiele dazu, oder?
Ja, vielleicht fangen wir einfach an und Schinken sucht Beispiele raus.
Ja.
Gut, ja, Objektive hatten wir eben schon erwähnt, ist das viele Glas vor dem eigentlichen Sensor. Da gibt es verschiedene. In der Regel haben die auch, die neueren zumindest, oder wenn man viel Geld ausgibt, haben die einen Bildstabilisator entweder im Objektiv oder in der Kamera oder beides, was dazu gedacht ist, dass man, wenn man die Kamera aus der freien Hand, also ohne Stativ feuert, dann mögliches Zittern oder Bewegungsunschärfe, die dadurch kommt, dass der Fotograf nicht ganz sicher steht, ausgleichen sollen. Ich habe einen 1805 Kit-Objektiv, da ist das drin. Und man sieht, wenn man den Auslöser so halb durchdrückt, dass der scharf stellt und dann mal ein bisschen an der Kamera wackelt, während man durch den Sucher guckt, dass das Bild deutlich stabilisiert wird. Bei Nikon ist es, glaube ich, so, dass das immer im Objektiv ist.
Ich weiß nicht, bei Canon auch.
Bei Sony ist es in der Kamera. Sie haben schon relativ früh das in der Kamera gemacht. Das, ja, ist immer so ein Ding. Ja, das rettet einem vielleicht eine Blendenstufe oder sowas.
Ja, es hat nicht
es
so wahnsinnig
ganz, es ist ganz nett, sozusagen. Ich verstehe nicht sozusagen, warum man dann da irgendwie Objektive bauen muss, wo das da eingebaut ist, was, glaube ich, irgendwie schon auch irgendwann mal eine Menge Geld kostet. Ich finde das immer so ein bisschen,
Die Nikon-Leute sagen halt, also das ist jetzt, ich gebe das einfach mal so weiter, weil ich das nicht nachvollziehen kann, ob das stimmt oder nicht. Die sagen halt, dass es sehr starke Unterschiede gibt und man je nach Objektiv das auch so auf das Objektiv einstellen will, dass es dafür optimal ausbalanciert ist oder sowas.
Muss aber ja auch immer zur Brennweite passen, ja, so eine Entwackelung. Und bei Canon ist es halt so, die machen halt eine optische Bildstabilisation, indem sie Linsengruppen in Kreiseln aufhängen, die dann einfach durch mechanische Einwirkung auf die Linse genau eine Gegenbewegung machen, die dann quasi genau das, was man mit dem Objektiv wackelt, auch einfach physikalisch in Echtzeit ausgleicht. Das heißt, da muss man nicht irgendwelche Lagesensoren absampeln und irgendwie noch drüber nachdenken, wie man jetzt die Linsen bewegen muss, sondern die hängen halt einfach eine Gruppe von Linsen in Kreiseln auf, die dadurch stabilisiert werden und bei Schock auf das Objektiv entsprechend dann das Wackeln, dem Wackeln gegenwirken und das Licht beugen, sodass es auf dem Chip dann wieder stabilisiert ankommt. Und gerade bei meinem großen Objektiv, was ich habe, das 70-200 2,8, das hat auch zwei verschiedene Entwacklungsstufen. Da kann man einmal die einmal in alle Richtungen entwackeln. Das heißt, man kann horizontal, vertikal oder quer wackeln. Und in der Entwacklungsstufe Nummer 2 wird nur 90 Grad zur Hauptbewegungsrichtung entwackelt. Das ist ganz nett, wenn man irgendwie fahrende Autos fotografieren möchte. Dann merkt die Kamera, die Hauptbewegungsrichtung ist gerade von links nach rechts oder von rechts nach links oder von schräg oben nach schräg unten. Und dann entwackelt sie bloß das Bild 90 Grad zu dieser Hauptbewegungsachse.
Was ist das halt dann zum Mitziehen gedacht?
Genau, richtig. Ja,
kann man mitziehen, genau. Genau,
kannst du schön mitziehen, dann wird nur... wird dann halt nur horizontal entwackelt. Weil vertikal entwackeln ist dann in dem Fall blöd, wenn die Kamera dann am Anfang die Beschleunigung merkt oder die Linsengruppe die Beschleunigung am Anfang merkt und am Ende, wenn man wieder anhält, dann hat man im Zweifelsfall das Bild zweimal oder zumindest das Objekt irgendwie Doppelbild als Doppelbild da drauf und das will man auch nicht unbedingt.
Ja.
Genau. Ja, ansonsten hatten wir eben schon erwähnt, dass da im Objektiv meistens zwischen verschiedenen Linsen, sodass es keinen Einfluss hat auf, also da ist eine Blende, meistens eine Lamellenblende eingebaut. Das ist in der Regel so verbaut, dass das den Bildwinkel, also den Bildausschnitt nicht kleiner macht, wenn es geschlossen wird, sondern lediglich Licht abschneidet oder Strahlengänge abschneidet, die dann im Objektiv dann an der Blende hängen bleiben. Und das kann man zum einen dafür nutzen, die Menge an Licht zu begrenzen, die da in das Objektiv einfällt. Zum anderen hat das aber auch einen starken Einfluss darauf, wie tief oder also von der Kamera oder vom Fotografen aus gesehen, wie tief dieser Bereich ist, in dem ein Bildausschnitt, also in dem Objekte wirklich scharf sind. Ich habe die Erfahrung gemacht mit ganz offener Blende, also Blendestufe 1.4 bei meinem 50mm Objektiv. Wenn man da mit Personen fotografiert, ist das sehr schwer, weil dann bei Personenfotografie stellt man immer auf die Augen scharf. Und wenn der Kopf nur leicht geneigt ist oder leicht gedreht ist, dann ist das eine Auge scharf, das andere nicht mehr. Oder die Nasenspitze ist nicht mehr scharf. Oder,
genau, oder man aus Versehen auf die Nasenspitze fokussiert. Wenn man dann eben fokussiert hat, dann ist halt die Nase scharf und beide Augen nicht. Das geht dann sehr schnell. Ja.
Das macht aber, also das ist auch interessant, sich das mal anzugucken, weil das ganz interessante Effekte auslöst. Also ich habe mal rumgespielt, habe ein Bild von meiner Freundin gemacht, wo dann das Auge von ihr, also sie hat den Kopf leicht gedreht und das Auge, was am weitesten, also das Auge, das hintere Auge von mir aus gesehen, was am weitesten von der Kamera entfernt ist, darauf habe ich scharf gestellt und das hat einen ganz seltsamen Effekt. Das sieht, wenn man sich das Bild anschaut, dann sieht das so aus, als würde sie nach außen schielen. Und dann habe ich.
Das ist wahrscheinlich auch, weil es einfach ungewöhnlich ist, weil das Typische ist halt sozusagen, wenn man sowas macht, dann stellt man halt immer eigentlich auf das näherliegende Auge scharf.
Genau, das war meine Lesson learned. Ja. Ich habe das dann auch beim Fotostammtisch rumgezeigt und haben gesagt, ja klar, dann fokussiere auf das Auge, was zu dir am nächsten ist, dann macht das einen schicken Effekt. Aber eigentlich ursprünglich wollte ich ja beide Augen scharf haben. Und da muss man dann die Blende etwas weiter schließen.
Genau, und riskiert halt damit, dass dann weniger Licht einfällt. Das heißt, man hat dann entsprechend wieder längere Belichtungszeiten oder muss ein höheres ISO wählen oder sowas.
Das ist eben beim Fotografieren so. Man balanciert da so 3 bis 4 Werte so lange rum, bis es am wenigsten schlimm ist.
Also jetzt nochmal Schärfentiefe. Es ist ja jetzt schon angeklungen, was das ist. Vielleicht kann man es nochmal auf den Punkt bringen.
Ja, also bei einer kleinen Blendenöffnung, das heißt, einer großen Blendenzahl ist es so, dass die Tiefenschärfe sehr, sehr hoch ist. Das heißt, Objekte, die ganz nah an der Kamera sind, können scharf sein, sowohl als auch die, die weiter weg liegen. Im extremsten Fall kann man da so bei Blende 22 oder so mit entsprechend langer Belichtungszeit, wenn es denn dunkel draußen ist, dann muss man natürlich, weil weniger Licht reinkommt, die Belichtungszeit höher wählen. Da kann man durchaus so, je nach Brennweite, so einen Schärfebereich von mehreren hundert Metern erhalten. Das heißt also, da ist dann irgendwie der Kugelschreiber, der vor allem auf dem Weg liegt, ist scharf, als auch irgendwie der Zaun, der irgendwie in ein paar hundert Metern Entfernung ist, den kann man auch noch sehr gut sehen und den empfindet man auch noch als scharf. Wohingegen dann bei einer sehr großen Blendenöffnung, einer kleinen Blendenzahl, das Ganze genau sich andersrum verhält. Das heißt, da ist der Schärfebereich auch abhängig von der Brennweite dann zum Beispiel nur noch wenige Millimeter groß, so wie FD0 eben gerade meinte, dass man dann die Nasenspitze scharf hat. Es geht so weit, wenn man zum Beispiel mit einem 200er Objektiv und einer 2,8er Blende auf die Augenbrauen scharf stellt, dann sind meistens die Augen schon wieder im Unscharfen.
Das ist übrigens unabhängig oder, naja, nicht ganz unabhängig, aber ziemlich unabhängig von dem, was am Objektiv wirklich scharf gestellt ist, was der Autofokus da an Linsengruppen verändert, um irgendetwas scharf zu stellen. Darauf, das definiert eigentlich nur die Mitte dieser schärfen, tiefen Zone. Das heißt, wenn ich jetzt, ein gutes Beispiel ist immer, man stellt drei Batterien hochkant auf den Tisch und fokussiert auf die mittlere und verändert dann die Blende, also macht die Blendenöffnung größer oder kleiner und hat dann den Hauptfokus auf der mittleren Batterie. Und die ist auch auf jeden Fall scharf. Es ist dann nur die Frage, wie viel dahinter und wie viel davor auch noch scharf ist.
Genau. Das ist typischerweise also so als Richtwert, stimmt nicht so ganz genau. Ist immer sowas wie ein Drittel nach vorne, zwei Drittel nach hinten. War das jetzt richtig rum? Ja.
Ja, doch.
Ja, doch,
war ich richtig. Ich glaube, ja.
Genau.
Bezeichnet man, es gibt auch Objektive, die das grundsätzlich falsch machen oder wo die Messelektronik in der Kamera nicht so genau ist. Dann spricht man dann von Backfokus-Problem. Das heißt, dass der Fokus dann hinter dem eigentlich fokussierten Punkt oder hinter dem anvisierten Punkt liegt. Hauptsächlich passiert das bei günstigen Nachbauobjektiven, die nicht hundertprozentig zur Kamera passen. Da kann man Glück haben, dass man ein Objektiv erwischt, was wirklich sehr gut ist. Was von also diese typischen Nachbauobjektive gibt es irgendwie von Tamron, was gibt es noch?
Sigma.
Sigma, genau.
Das also ist Sigma-Objektive sind zumindest im Netz in verschiedenen Foren, weiß ich jetzt auch nicht, was das so genau ist, sind halt verschrien für ihre Fokusungenauigkeit, speziell an Canon-Kameras.
Ja.
Vielleicht wisst ihr da Näheres drüber, aber ich habe zumindest das Gerücht gelesen, dass dieser Autofokus-Protokoll, also das Objektiv, redet elektronisch mit der Kamera und teilt der Kamera mit, was es gerade tut. Und zumindest dieses Protokoll bei Canon-Kameras soll soweit nicht veröffentlicht sein. Das heißt, Sigma hat das vermutlich selber reverse-engineert. Und es gibt wohl, habe ich gehört, ein Abkommen mit Nikon, sodass sie zumindest das Nikon-Protokoll die Spezifikation da bekommen haben. Wisst ihr da Näheres drüber?
Also soweit ich weiß, ist auf jeden Fall Canon-Spezifikation nicht offen. Also das heißt, Sigma und Tamron müssen immer dafür basteln. Das machen sie aber doch relativ gut. Bei Nikon soll das offen sein, habe ich gehört.
Die Dokumente sogar.
Fragt man sich ja schon, wann sie dann irgendwann mal anfangen, DRM in ihre Objektive zu verbauen oder sowas. Das kann nicht mehr lange dauern, denke ich.
Also wir haben ja selbst euer DRM in hier in unserer Camp-Raketen-Batch-Geschichte vielleicht.
Genau. Das ist der neue Trend. Vielleicht für Schärfentiefe nochmal, das ist auch so das typische. Für die Porträtfotografie klang ja schon an, sozusagen schön ist es, dass man sozusagen da eine möglichst kleine Blendenzahl wählen kann und dann irgendwie den Hintergrund eben unscharf hat, dann sozusagen für den Betrachter auch, dann ist halt das Gesicht das Interesse und der Hintergrund ist dann irgendwie erstmal wurscht, auch wenn er vielleicht dann irgendwie unruhig ist oder sowas.
Freistellen nennt sich das.
Freistellen, genau. Genau. Das ist so ein Ding und das ist auch das Typische, warum Leute, die vielleicht dann gerne Porträtfotografie machen wollen, überhaupt erstmal zur digitalen Spiegelreflex kommen, weil die Kompaktkamera können das halt alle nicht vernünftig. Ja. Das heißt, da kann man die Blende nicht so weit aufmachen, dass man da den entsprechenden Effekt überhaupt hinkriegt. Das ist so wirklich eine der großen Einschränkungen der Kompaktkameras.
Ja, vor allem ist Schärfentiefe noch von mehr Faktoren abhängig als nur die Blende. Also auch die Distanz zum Objekt spielt da mit rein. Je weiter man weg vom Objekt ist, umso schärfer, also desto größer ist der Bereich, auf den man scharf stellen kann. Und Sensorgröße und so weiter ist auch ein Faktor, genau. Der natürlich bei Kompaktkameras relativ klein ist.
Genau, das ist auch sozusagen, der vorhin klang schon mal an, Vollformat, also sozusagen kein Crop-Faktor. Das sind dann die richtig, richtig teuren Kameras. Da ist halt dann doch nochmal der Vorteil sozusagen, dass man da dann eben entsprechend noch mehr oder sozusagen noch weniger Schärfentiefe hinkriegt, wenn man das will.
Vielleicht sollten wir da auch gleich mal direkt auf den Autofokus eingehen. Von kleinen Point-and-Shoot-Kameras ist man ja gewöhnt, dass die relativ lange brauchen, bis sie irgendetwas scharf gestellt haben und dann immer genau das scharf stellen, was man gerade nicht haben will. Ja. Also klassisch ist so Oma und Opa zusammen mit neugeborenem Kind und es stellt aber auf den Hintergrund genau zwischen den Protagonisten scharf. Das dauert relativ lang, weil die meisten Point-and-Shoot-Kameras das in Software machen. Also dann samplen, was kommt auf dem Chip an und dann versuchen Kanten zu erkennen und den Kontrast und diese Kanten zu maximieren. Also so lange am Objektiv rumdrehen, bis der maximale Kontrast oder die maximale Kantenanzahl erkannt wurde. Das geht meistens schief. In der Regel haben Spiegelreflexkameras im Gehäuse eingebaut ein oder mehrere Autofokuspunkte. Je teurer die Kamera und je besser sie ist, desto mehr davon hat sie. Also meine hat jetzt, glaube ich, so das sind etwa 35 oder sowas haben die und man kann dann sich auswählen, also entweder manuell, man wählt einen Autofokuspunkt aus, das ist dann durch den Sucher zu erkennen und die Kamera versucht in diesem Autofokuspunkt das Objektiv so lange zu verändern, bis in diesem Autofokuspunkt eine Kante erkannt wurde. Das ist, glaube ich, habe ich das so richtig wiedergegeben?
Das ist, glaube ich, hauptsächlich hochfrequente Übergänge, die er versucht zu erkennen.
Okay.
also was ich weiß, deswegen funktionieren auch, also da kommen wir auch noch wahrscheinlich später noch zu filtern. Soweit ich weiß, machen die aktuellen Spiegelreflexkameras das über Phasenvergleich. Das heißt, sie versuchen Phasenkontraste zu erkennen. Also das Licht, was von der Sonne kommt, wird ja an reflektierten Stellen, da wird ja die Phase verändert. Und umso höher der Kontrast, also umso höher der Phasenunterschiedswinkel des Lichts ist.
Das war schon sehr abgefahren. Hätte ja. Ich nicht gedacht, dass sie das so machen. Ja.
Das ist aber das, was sich als, das ist auch die ältere von den beiden Methoden, das mit den Kontrast, Bildkontrasten erkennen. Das ist, wie gesagt, in Software, in den Point-and-Shoot-Kameras drin. Und das mit dem Phasenkontrast, das ist eigentlich so in den gängigen Spiegelreflexkameras drin. Und das hat auch den Grund, dass man zum Beispiel keinen alten analogen Polfilter auf eine Digitalkamera machen kann, weil denn dieser alte analoge Polfilter macht ja entweder horizontal oder, wenn man ihn halt dreht, vertikale Polarisierung. Und ja, das funktioniert natürlich dann nicht mehr. Dann kann die Kamera keine Phasenkontraste mehr erkennen, beziehungsweise erkennt nur noch die zum Beispiel vertikal liegenden Phasenkontraste. Und das ist nicht besonders hilfreich und dann kann die Kamera nicht mehr scharf stellen.
Also man kann sich das so vorstellen, aus meinem Physikunterricht weiß ich noch, dass Licht sind ja, man kann Licht als Welle auffassen, wenn man das möchte. Und durch einen Polfilter, wenn man Licht durch einen Polfilter schickt und der Polfilter ein Filter ist, der links-rechts Licht filtert, wenn man sich das so vorstellen möchte, dann schwimmt es wie so ein Fisch durchs Wasser und da kommt dann durch den Polfilter nur Lichtstrahlen durch, die gerade von links nach rechts und zurück schwingen, wenn man sich das so vorstellen will. So stelle ich mir das zumindest laienhaft vor. Und wenn man den halt um 90 Grad dreht, dann hat man nur noch Licht, was von oben nach unten schwingt. Und wenn Licht an Oberflächen reflektiert wird, dann ändert sich diese Schwingungsrichtung. Speziell, wenn es an schrägen Oberflächen reflektiert wird. Und das ist interessant, dass die Kameras das so tun.
Ja, es gibt noch diverse andere Autofokusverfahren. Ich habe gerade mal irgendwie die Wikipedia-Seite dazu aufgemacht und stelle fest, dass es auch noch Ultraschall-Laufzeitverfahren gibt und irgendwie, also es gibt da ganz, ganz viele tolle Sachen offensichtlich. Was den Autofokus einer Kamera aktiv beeinflusst, gerade bei dunklen Szenarien, ist, wenn man einen Systemblitz auf der Kamera hat. Der hat meistens oben so eine kleine LED-Laserbeleuchtung, wo polarisiertes Licht auf das Objekt geworfen wird. Meistens ist es rotes. Damit halt eben, wenn die Umgebung dunkel ist, damit man halt durch dieses polarisierte Licht sehen kann, wo denn jetzt gerade Phasenkontraste auftreten. Und deswegen kann die Kamera halt wesentlich besser scharf stellen, wenn es dunkel ist. Deswegen hilft so ein Blitz nicht nur das Objekt heller zu machen, wenn es dunkel ist, sondern auch, dass die Kamera wesentlich schneller scharf stellen kann.
Ja, das ist auch der größte Unterschied zwischen diesen Point-and-Shoot-Kameras, die das in Software machen, und den echten Autofokus-Geschichten von digitalen Spiegelreflexkameras, die dann einfach, die sind mal um Größenordnungen schneller. Also der dreht das, der fokussiert halt einmal von ganz nah bis ganz entfernt und hat dann direkt seinen, idealerweise direkt das scharf gestellt, wo ich mir gerade ausgesucht habe, wo es gerne im Bild scharf sein soll. Und bei Point-and-Shoot-Kameras dauert es teilweise mehrere Sekunden, bis sie das gefunden haben.
Ja, da gibt es auch noch Unterschiede beim Objektiv, was da die Bauweise angeht. Also es gibt diese Standard-Kit-Objektive, haben normalerweise Servomotoren drin. Also die drehen an Zahnrädern in dem Objektiv.
Oder die Kamera dreht an einem schraubenzieherartigen...
Das gibt es auch, ja. Genau. Also es gibt sowohl Kameras, die halt die oder Kameramodelle oder Hersteller, die ihre Motoren in die Kamera einbauen, die dann entsprechende Hebel nach außen mechanisch in dem Objektiv bewegen. Und es gibt halt die andere Variante, dass man halt die Motoren oder den Antrieb entsprechend in die Kamera in das Objektiv einbaut. Und da gibt es wiederum Unterschiede. Einmal halt den Servoantrieb, der verhältnismäßig langsam ist, weil halt irgendwie ein Servo mit einer maximalen Geschwindigkeit ja nur an so einem Zahnrad drehen kann, ohne es zu zerstören. Die andere Methode ist, dass man eine Piezo-Zoom oder Fokussierung hat. Da werden dann zwei, das kann man sich vorstellen, wie so zwei Ringe, die aufeinander liegen aus Piezo-Material. Die werden zum Schwingen angeregt. Und wer das schon mal kennt, der schon mal so einen Bierdeckel auf so einem Tisch in Rotation gebracht hat, der dann langsam runtergeht und sich auf den Tisch legt, der dreht sich halt entgegengesetzt zur Rotationsrichtung. Und indem man diese zwei Piezo-Ringe übereinander legt und ihnen Strom gibt und sie in einer bestimmten Frequenz schwingen lässt, dreht sich der eine Ring entgegengesetzt zu dem anderen, was man ausnutzen kann, um halt eben sehr, sehr schnell so eine Linse scharf zu stellen. Also so bei meinem 70-200, der kann über den gesamten Schärfebereich, glaube ich, innerhalb einer Viertelsekunde drehen. Also das irgendwie, dann hat er einmal vorwärts und rückwärts über den gesamten Schärfebereich gedreht und hat dann meistens innerhalb weniger Bruchteile der Sekunde irgendwie scharf gestellt.
Da gibt es dann auch noch verschiedene andere Methoden. Also zum Beispiel meine Kamera kann halt auch Objekte tracken. Also wenn man irgendwie spielende Kinder zum Beispiel hat, dann schaltet man so einen wahnsinnig abgefahrenen 3D-Tracking-Modus an, stellt einmal auf das Kind scharf und die Kamera versucht, obwohl ich das Objektiv bewege, die Kamera bewege und das Kind sich selbst bewegt, versucht es, das Kind im Fokus zu behalten. Das klappt mehr schlecht als recht.
Ich wollte gerade sagen, wir sind hinter deiner Erfahrung mit, weil ich habe auch sowas und das war immer so, naja, die Einstellung ignoriere ich mal, weil
ja, so ich richtig toll
funktioniert das sowieso nie.
Das ist ja jetzt Raketentechnologie im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja.
Die 1D-Serie von Canon soll das recht gut können, aber das ist halt wieder auch ein ganz anderer Bereich. Also ich habe da Demo-Videos gesehen, wie ein rennender Hund scharf verfolgt wird.
Aha.
Okay. Meine ist leider recht langsam, obwohl sie es theoretisch auch könnte.
Ja.
An Schnecken verfolgen.
Ja, also mit spielenden Kindern sind eh so ein fotografisches Spezialproblem.
Ja. Das war jetzt der Autofokus. Was ist denn irgendwie mit dem manuellen Fokussieren?
So? Ja, manuelles Fokussieren. Ich habe mal durch die Kamera von meinem Vater geschaut, die analoge Spiegelreflexkamera, die hat sowas Schickes, das nennt sich Schnittprisma.
Ja, genau. Das wäre sehr hilfreich. Sowas
das wäre,
auch gerne.
Genau, das wäre total gut. Wie das funktioniert, weiß ich nicht genau. Ich weiß nur, wie es aussieht. Es ist ein Kreis mit einem Strich in der Mitte und man richtet dann seine Kamera so aus, dass das scharf zu stellende Objekt in diesem Kreis auftaucht und das Licht wird anders gebrochen und nur genau, wenn das Objekt scharf gestellt ist, dann sieht man diesen Schnitt in der Mitte nicht mehr. Das sieht in der Regel so aus, wenn man auf einen Kopf scharf stellt, dann ist der linke Teil mit dem rechten Auge des Subjekts ist dann beispielsweise nach oben verschoben, die andere Gesichtshälfte nach unten. Und nur wenn man genau scharf ist, dann liegt das Bild übereinander.
Was natürlich nur sinnvoll ist, wenn das scharf zu stellende Objekt in der Mitte der Spiegelreflexkamera ist.
Genau.
Wenn man jetzt irgendwie auf den Hintergrund scharf stellen will, kann man natürlich die Kamera ein Stück nach links drehen, da scharf stellen und wieder zurückdrehen. Ja. Das Problem ist aber, je nachdem, wenn man eine relativ kurze Brennweite drauf hat, dass man dann auf jeden Fall immer einen Winkelfehler bekommt, weil halt der Abstand, wenn man die Kamera nach links dreht, halt größer ist, als wenn man die nachher wieder zurückdreht. Und je nachdem, bei welcher Brennweite und welcher Blende, dann kann sich das durchaus bemerkbar machen. Denn man sollte auch, wenn man eine Digitalkamera hat und Autofokus verwendet, nicht immer den mittleren Sensor, das mittlere Sensorfeld nehmen und dann damit scharf stellen, die Kamera nach rechts oder links bewegen, wenn man zum Beispiel Objekte im Hintergrund oder am seitlichen Bildrand scharf haben will, sondern man sollte wirklich dann auch ein Schärfefeld nehmen, was halt in der entsprechenden Region liegt, wo man scharf stellen will. Auch wenn diese Randfelder nicht immer so gut sind wie die Mittelfelder von der Qualität her und von der Genauigkeit, ist es immer noch besser, irgendwie die schlechteren Randsensoren zu benutzen, als irgendwie sich da mit Messen und Bewegen irgendwie Winkelfehler ins Bild zu machen.
Das sind halt auch die, wenn es dunkel wird, immer als erstes aufgeben. Das heißt sozusagen, mit der Mitte kann man meistens noch relativ dunkel fokussieren. Die äußeren sind bei mir dann, wenn es richtig dunkel ist, dann halt langsam einfach irgendwie, die suchen dann finden keinen Fokus.
Ich habe mal irgendwo gelesen, dass man theoretisch bei einigen Kameras dieses normale Kreuzfeld, Sensorfeld, beziehungsweise den Spiegel, ist ja dieses Prisma ist ja auf dem Spiegel, soweit ich weiß, dieses Schnittbildprisma, was du vorhin meintest, dass man das bei Spiegelreflexkameras auch einbauen kann, wenn man möchte. Ich habe da aber ehrlich gesagt noch nichts zu gesucht.
Das sollen irgendwelche Scheiben sein, irgendwie, die man einsetzen kann. Aber da muss man scheinbar die Kamera zerlegen. Also ja, je nach Modell. Man
muss zumindest mal den Spiegel rausnehmen. Und das sind schon so Sachen, wo ich mich also jetzt zumindest bei der 30D könnte ich mich da langsam herantrauen, aber bei der 5D Mark II, das ist ja die nächsten 10 Jahre nicht.
Haben wir auch hier einen Bastler.
Ja, ansonsten ist das meine Erfahrung mit dem Autofokus, manuell fokussieren geht gar nicht. Also zumindest, ich habe da jetzt kein Schnittprisma drin. Das ist auch, ich habe noch keine digitale Spiegelreflex gesehen, die das hat. Die Autofokus ist immer besser und anhand des Displays hinten kann man nie beurteilen, ob irgendetwas scharf ist oder nicht scharf ist.
Ja, da kommt ein bisschen auf das Display drauf an. Also das ist, glaube ich, auch noch so ein bisschen so in den der Unterschied zwischen den Kameras, für die man ein bisschen mehr Geld ausgibt, ist halt auch oft nochmal, das Display hat mehr Auflösung. Also meine war, wie gesagt, so halt die etwas höherwertigere Sony vor ein paar Jahren und die war dann halt irgendwie eine der ersten, die dann halt da auch mal einen Megapixel hinten hatten auf dem Display. Das macht einen echten Unterschied zu den typischen irgendwie 300.000, die man da so damals hatte. Da sieht man echt einen Riesenunterschied.
Ja, dennoch ist es hinterher immer anders. Also ich meine, das
ist... Da ist vielleicht auch noch so ein Ding, da haben Sascha und ich gestern auch in dem Workshop drüber geredet, was irgendwie gerade für sowas wie Studio- und Porträtfotografie eine Sache ist, die jetzt jetzt relativ, sagen wir mal, in ist und sehr praktisch, ist halt Tethered Shooting. Das heißt, ich kann bei den besseren Kameras oft auch die Kamera in irgendeiner Form an den Rechner anschließen, das Foto machen. Das Foto wird dann direkt auf dem Rechner angezeigt. Da habe ich halt einfach die Auflösung und die Möglichkeit, dann da irgendwie reinzuzoomen auf einem richtigen Display und vielleicht auch mit richtiger Farbe und so, besser als das LCD hinten drauf. Das ist natürlich dann sehr nobel. Das, ja, schon eine praktische Sache.
Ja, ich glaube, Autofokus und so haben wir dann jetzt soweit durch.
War eigentlich die Kamera fast den Sensor, könnte man da, ja gut, Vollformat naja, hatten wir schon genannt.
Zum Objektiv gibt es noch eine ganze Menge zu erzählen.
Ja gut, ah, ja gut, okay, ja, dann mach doch was zum Objektiv.
Außerdem die Sensoren sind ja oft, das ist ja auch ganz lustig, die Sensoren sind ja dann oft auch das, was sozusagen auch über die verschiedenen Marken hinweg gleich ist. Da gibt es dann eh nicht so die Riesenunterschiede, die verbauen dann oft auch mal irgendwie in verschiedenen Kameramarken einfach alle Dinge, das gleiche CCD, was halt gerade irgendwie das Tollste ist, was es so am Markt gibt. Und die verschiedenen Modelle der verschiedenen Hersteller haben da irgendwie das gleiche eingebaut. Das heißt, das ist wahrscheinlich so das Ding, wo es auch echt am wenigsten Unterschiede zwischen den Marken gibt, denke ich.
Aber wie funktioniert dieser Sensor? Also ich meine, es wurde vorhin im Chat gesagt, ja, die Folge hieß ja irgendwie Lichtbilder und das gelte ja nur für die analogen Kameras, weil die Digitalkameras irgendwie anders funktionieren. Ja.
Also das Verfahren ist im Groben das gleiche. Es fällt Licht auf einen Sensor oder auf ein Material, das dann die Informationen speichert, sei es jetzt der Film oder der Sensor. Beim Sensor sind das so kleine Fotodioden oder fotoempfindliche Transistoren. Ich glaube, insofern sind die Bauelemente da, die einfach eine Spannung induzieren und vorhin wie mit dieser Referenzspannung quasi den ISO vergleichen und dadurch das Bild erzeugen.
Was mir dazu noch einfällt, was wir eben noch nicht ganz angeschnitten haben, bei den Sensorgrößen, als wir da waren, die Sensorgröße hat auch massiv Einfluss, beziehungsweise nicht die Sensorgröße direkt, sondern die Anzahl der Pixel, Stichwort Megapixels, hat massiv Einfluss auf das Rauschverhalten des Chips. Also gerade bei den Kompaktkameras, die ganz neuen, die haben ja jetzt irrsinnig hohe, da gibt es halt Kompaktkameras, die haben irgendwie 18, 19, 20 Megapixel. Da muss man sich überlegen, dass ja bei diesen Kompaktkameras so ein relativ kleiner Chip drin ist und die dann auf dieser kleinen Fläche wahnsinnig viele lichtempfindliche Pixel unterbringen. Und umso mehr umso kleiner diese Pixel sind und umso mehr anfälliger sind die natürlich auch für Rauschen und für irgendwelche externen Einflüsse. Und dementsprechend gibt es so eine Grenzschwelle, die wird zwar jedes Jahr höher, also es war vor ein paar Jahren war es mal 5 Megapixel, das war so die Grenze bei den Kompaktkameras, wo man sinnvolle, gute Fotos mitmachen konnte. Alles, was da drüber, also es gab halt da vor ein paar Jahren gab es auch schon so Kameras, die hatten 8, 9, 10 oder 12 Megapixel. Die waren aber vom Rauschverhalten her so schlecht, dass man eigentlich lieber eine Kamera haben wollte, die weniger Auflösung, also weniger Megapixels hat und dafür aber rauschfreiere Bilder. Also mittlerweile verschiebt sich diese Grenze halt immer langsam, immer etwas weiter nach oben. Aber ich würde sagen, so bei den Kompaktkameras ist immer noch so die sinnvolle Grenze so, also unter 10 Megapixel sollte man bleiben. Sonst rauscht der Sensor einfach viel zu stark.
Bisschen schade, dass man die halt sozusagen eigentlich nicht in neu dann typischerweise irgendwie verkauft kriegt, sozusagen, weil das eben der Wert ist, den der typische Consumer so sagt, sowas, oh, ich will aber ganz viele Megapixels. Das ist das, woran er irgendwie den Wert der Kamera festmacht. Das ist auch schwer zu erklären sozusagen, dass es da manchmal besser ist, eben weniger zu haben, weil man dann irgendwie weniger Rauschen hat. Ja.
Gibt auch eine sehr schöne Webseite zu diesem Megapixel-Wahn. Die verlinke ich natürlich auch im Pad, ist ja, 6mpixel.org. Da ist auch nochmal genau erklärt, was denn nun so schlecht daran ist, auch mit Bildbeispielen, mit sehr, sehr schönen Bildbeispielen, also mit verschiedenen Chips bei gleichen Einstellungen gemachtes Bild und dann etwas überspitzt dargestellt. Da kann man also wirklich super sehen, was man sich antut, wenn man so eine 15 oder 20 Megapixel Kompaktkamera kauft und dann der Meinung ist, oh, ich habe aber jetzt was ganz Tolles gekauft und ich habe Auflösungen und Bilder, die irgendwie im Bereich von mehreren 10 MB liegt. Da tut man sich nicht unbedingt einen Gefallen mit.
Das ist nicht aber eigentlich, also dass die Leute so scharf sind auf die Megapixel, liegt halt an der Tradition. Früher gab es eben Kameras mit zu wenig Megapixeln, da wollte man halt ein bisschen mehr haben. Und dann waren es irgendwann mal genug und jetzt geht es aber, dieser Wahn immer weiter.
Ja, der Markt hat den Leuten aber auch immer gezeigt, hier eine neue Kamera, 20 genau. Megapixel. Ja. Und der Nachbar hat nur 6 Megapixel und so in der Art.
Das sind dann so die Verlängerungen.
Ja, genau.
Da gibt es aber auch jede Menge Tricks, wie man dann durch beispielsweise mehrfach abtasten und leicht an Verschiebung von Linsen im Objektiv in so Kompaktkameras einfach die Megapixelzahl verdreifachen oder vervierfachen kann, indem man die gleichen Pixel auf dem Sensor mit dem gleichen Rauschen mehrfach leicht anders ablichtet. Das sieht dann so aus, als hätte die Kamera mehr Auflösung, ist aber eigentlich gar nicht.
Das ist dann noch fieser als einfach zu viele Pixel einbauen.
Naja, Marketing geht halt immer, ne?
Ja,
oder interpolieren.
Interpolieren, ja, interpolieren. Das kann man natürlich auch machen, dass man halt irgendwie aus den Pixeln drumherum einen interpoliert.
War ja bei Scannern auch schon gang und gäbe damals, ne? Irgendwie so Scannerauflösung 16.000 dpi in Klammern interpoliert.
Ja, ja. Gut, oder bei den
konnte
den
irgendwie 300 mal 300.
Ja, gerne, ja.
Das ist so wie 300 Watt Musikleistung PMPO.
Genau, richtig. Wenn brennt.
Gut, Objektiv, da war noch was, da war FD0 noch nicht zufrieden.
Ja, wir haben verschiedene Typen von Objektiven schon mal erwähnt. Vielleicht sollte man das mal geschickt zusammenfassen. Es gibt da das sogenannte Normalobjektiv, das ist dann so um die 50 mm Brennweite bei Vollformatkameras. Dann gibt es die zwei Bereiche davor und dahinter, nämlich Teleobjektive. Da gibt es auch dann Zoom-Objektive, die über den Bereich drüber gehen, die sich also verändern lassen. Das ist halt für, wenn ich weit entfernte Dinge abbilden möchte. Und es gibt Weitwinkelobjektive, die halt oft beispielsweise in der Gebäudefotografie, wenn ich wenig Platz habe und ich möchte eine kleine Wohnung fotografieren, um möglichst gut einen Nachmieter zu finden, wie jetzt bei mir letztens gewesen ist, dann möchte ich ein Weitwinkelobjektiv verwenden, was einen sehr viel größeren Bildausschnitt oder Blickwinkel hat, wie man das so schön sagt, was dann einfach mehr abbilden kann. Das Problem an diesen Weitwinkeln ist natürlich, das hatten wir eben auch schon, das ist verzerrt. Und speziell, wenn man Personen damit fotografiert, dann haben die auf einmal sehr große Nasen und kleine Ohren. Und das sind so die typischen Sachen. Und jetzt ist gerade hier unser Licht ausgegangen. Ist das Absicht? Okay, gut.
Ja, genau. Was wir ja vorhin auch schon mal angesprochen hatten, war der Begriff Festbrennweite. Das heißt, typischerweise habe ich entweder einen Zoom, das heißt, ich kann da irgendwie in einem gewissen Bereich die Brennweite einstellen von irgendwie, sagen wir mal, 17 bis 35 oder was vorhin ja schon viel, was so ein typisches Telezoom ist, ist so ein 70 bis 200 oder 210 oder sowas. Und dann gibt es einfach Objektive, die haben einfach eine Brennweite. Das 50er haben wir vorhin mal angesprochen, 50 mm ist so ein Standard Festbrennweitenobjektiv oder was ich zum Beispiel noch habe, ist ein 90 mm Makroobjektiv. Makro können wir vielleicht nachher auch nochmal ein bisschen was zu erzählen. Und typischerweise sind die Festbrennweiten dadurch, dass sie halt eben irgendwie sich darauf beschränken, eine Brennweite zu haben, von der Qualität einfach nochmal irgendwie sehr viel besser. Wie gesagt, man hat halt dann den Nach- oder Vorteil, dass man halt eben da dann auch die Brennweite nicht mehr einstellen kann. Das heißt, man ist dann halt darauf beschränkt, genau diese eine zu haben.
Was aber zu besserer Bildgestaltung führt, das habe ich bei mir zumindest jetzt deutlich gemerkt. Also und das ermöglicht es einem aber auch, also das ermöglicht es den Herstellern zumindest auch, günstigere Objektive zu bauen, die sehr viel lichtstärker sind. Also
genau.
Beispielsweise das 50 mm Blende 1.4 Objektiv, was jetzt auf meiner Kamera hier vorne draufgeschraubt ist, das kostet irgendwie um die 300 Euro oder so und das ist wesentlich erschwinglicher als ein 24-70 mit Blende 2.8, was dann irgendwie von Nikon Original bei 1.500 Euro oder so liegt. Man kann mal zumindest auch als Anfänger für relativ wenig Geld mit großen Blenden experimentieren.
Ja, was im Moment sind, glaube ich, immer nur Objektive gefallen, die sozusagen eine feste Blende haben. Was es natürlich auch gibt, ist, dass dann da Blendenbereiche sind. So auch gerade so diese schon angesprochenen Kit-Objektive haben dann halt oft irgendwie 3,5 bis 5,6. Das heißt, die maximale Blendenöffnung hängt dann natürlich auch nochmal von der Brennweite ab. Und ja, je mehr Tele, desto zu normalerweise. Das heißt, da sozusagen muss man dann auch mal drauf achten, dass man sich eben beide Zahlen anschaut und irgendwie nicht denkt, so ja, 3,5 ist ja super und 5,6 ist dann halt eben schon nicht mehr so richtig prickelnd.
Also ein Freund von mir, der schon ein paar mehr Linsen für seine Kamera hat, der hat diese Kit-Objektive, bezeichnet er immer durchgängig als Flaschenboden.
Ja.
Also ich glaube, ganz so schlimm ist es nicht, weil zumindest zumindest haben sie eine Blende drin und Lamellenblenden in Glasböden sind ja eher unüblich. Aber so im Allgemeinen ist das Kit-Objektiv nicht so toll. Vor allen Dingen, weil das auch für, also es ist ja das, was drauf ist und das ist sehr günstig gebaut und meistens auch ein Zoom-Objektiv, damit alle damit klarkommen und wenn man so Leute mit Kameras anschaut, auch ja auf dem Camp zum Beispiel, dann sieht man meistens, also ich gucke immer erst aufs Objektiv und dann auf die Kamera, weil das Objektiv ist eigentlich das, was sehr viel mehr bildentscheidend ist als die Kamera. Und aber eigentlich ist es gut, dann den Menschen sieht man es jetzt nicht so an, aber so, also meine persönliche Rangfolge ist so irgendwie, das Bild macht irgendwie der Fotograf und die Linse und dann die Kamera.
Ja. Und zuletzt die Bildbearbeitungssoftware.
Ja, das kann man halt immer
ganz, ganz weit hinten.
Ja, genau. Also Bildbearbeitung ist halt, ich meine, was nicht drauf ist, das kann man auch nicht herbearbeiten. Und was zu viel ist, kann man eventuell wegschneiden. Aber dann wird das Bild manchmal seltsam. Und zur Bildaufteilung sollten wir nachher auch noch kommen.
Ja, ja, Praxistipps wurden auch schon hier eingeworfen. Also da gibt es noch einiges zu tun. Aber bei den Objektiven, also wir haben jetzt so diese Festbrennweite und dann gibt es ja noch so besondere Arten von Objektiven, Tele, Weitwinkel und...
ganz abgefahrene Sachen wie Tilt-Shift-Objektive.
Oh. Ah ja.
Wo man den Schärfepunkt aus der Bildmitte verschieben kann oder beziehungsweise die Schärfeachse verdrehen kann.
Das führt dann immer zu so tollen Bildern, die so aussehen, als wären es alles so Lego-Modellbaufiguren in ganz klein.
Genau, weil halt der scharfe Verlauf ein sehr seltsamer ist und der halt massiv abnimmt, beziehungsweise massiv wieder zunimmt über das Bild, über die Entfernung gesehen. Gibt da auch diverse Versuche, immer wieder mal das mit Photoshop nachzuempfinden. Aber es ist einfach, wenn man Objekte hat, die hoch hinausgucken, ist es sehr oft immer falsch gemacht. Also man müsste dann theoretisch die ganzen Objekte freistellen und dann die einzelnen Schärfeebenen manuell einbauen in das Bild. Also sowas kann man halt auch in Hardware machen.
Ich finde es halt immer überraschend sozusagen, wie gut das in Software dann doch funktioniert. Da gibt es, glaube ich, auch noch eine Webseite, die werde ich dann auch noch ins Patch schmeißen, wenn ich sie wieder finde, wo man einfach ein Bild hochlädt und der macht diesen Effekt und dann denkst du so, das ist jetzt offensichtlich irgendwie eine Modellbaustadt, die man da fotografiert hat oder sowas. Da ist man sozusagen schon so dran gewöhnt, dass eben sozusagen so Modellbauten eben so aussehen, wenn man die so fotografiert.
Also ich habe es mit New York fotografiert, es hat nicht geklappt. Ja. Da sind wahrscheinlich die Häuser einfach zu hoch, da stimmt das Verhältnis halt nicht von Abstand zu Höhe des Bildes.
Das sieht dann noch komischer aus.
Genau, richtig, weil ja die Spitze des Wolkenkratzers von der Software aus gesehen irgendwo kilometerweit hinten im Bild sein muss, weil es ja relativ weit oben ist. Und wenn man dann da irgendwie so eine abnormale Schärfeachse durchlegt, dann ist es halt falsch. Also eigentlich müsste das Hochhaus, wenn es in der Schärfe drin steht, halt komplett scharf sein. Egal, ob das jetzt von oben nach unten quer durchs Bild geht.
Und der Hintergrund müsste halt scharf sein. Ich hätte eine kurze Durchsage zum Machen. Es ist gerade ein Quadrocopter abgestürzt und vor 15 Minuten ist das passiert. Falls das jemand hört, dann, falls jemand gesehen hat, wo der runtergekommen ist, soll er sich bitte beim Monotron-Zelt vorne melden.
Vielleicht hat ja einer Fotos davon gemacht.
Okay. Das wäre es. Aber du hast gerade das Wort des Jahres gesagt. Das ist mein neues Lieblingswort. Abnormale Schärfeachse.
Ja, dann müssen wir irgendwie noch verlinken. Also gerade diese Sache mit den Tilt-Shift-Objektiven.
Man braucht das, bloß mal nach Tilt-Shift googeln. Da findet man ganz viele Bilder, wo man erstmal denkt, das sind Lego-Figuren oder Modellbaufiguren. Aber das dann... das ist ziemlich abgefahren. Mhm. Was wir zu Objektiven jetzt, glaube ich, zum Schluss nochmal sagen können, sind so Filter, die man da vorschrauben kann. Also ich habe noch nicht viele Filter. Ich habe bisher nur einen Polfilter mal ausprobiert, der halt nur polarisiertes Licht durchlässt. Und primär nutze ich das, um den Himmel ein bisschen dunkler zu machen und von Wolken gebrochenes Licht rauszufiltern, sodass man einen schöneren Himmel bekommt. Denn das ist so einer der Effekte. Also man schraubt da den Polfilter drauf, dreht so lange dran rum, bis der Himmel schön aussieht und macht dann Fotos. Und es gibt da aber auch noch verschiedene andere, zum Beispiel einen Grauverlaufsfilter. Vielleicht kann da mal jemand was zu sagen, der das schon mal sowas eingesetzt hat.
Ein Grauverlaufsfilter, wie der Name schon sagt, ist einfach nur ein Grauverlauf, um zum Beispiel sowas wie den Himmel leicht unterzubelichten oder weniger Licht quasi zu bekommen, damit der dunkler wird.
Also es ist einfach ein beschichtetes Glas, was von oben nach unten im Verlauf mehr Licht oder weniger Licht durchlässt.
Exakt, mehr ist es eigentlich gar nicht. Und das kann man natürlich nicht nur horizontal einsetzen, sondern je nachdem, wie man den Filter draufdreht, auch anderweitig.
Gut, das ist besonders interessant. Also ich kann mir das jetzt gerade vorstellen. Ich weiß auch, wie das benutzt wird. Und im Speziellen, wenn man Fotos macht, wo Himmel drauf ist, hat man es sehr schnell, gerade bei sonnigem Wetter, wenn man jemanden im Schatten fotografiert, aber Himmel drauf hat, ist es meistens so, dass der Himmel völlig überbelichtet ist. Und das könnte ich mir vorstellen, dass es eine gute Möglichkeit ist, was man auch nachher nicht in Software nachbauen kann, weil wenn der Himmel erstmal überbelichtet ist, dann haben wir überhaupt keine Informationen mehr da drin.
Genau, und wird auch hauptsächlich in der Landschaftsfotografie dafür sowas eingesetzt.
Dann stehen hier noch Farbfilter auf unserer Liste, die man aber durch digitale Bildbearbeitung, steht auch direkt dahinter, wohl ersetzen kann. Wie ist das da?
Na, also die Farbfilter, die ich verwende, die packe ich vor meine Blitze, um halt farbig zu blitzen.
Okay,
aber ich habe auch noch nie irgendwie einen Farbfilter vor einer Kamera gemacht. Es gibt da durchaus ja so Abendsonnenuntergangsfilter. Im Videobereich sieht man das sehr oft oder im Filmbereich oder Serienbereich. Also Paradebeispiel für Farbverlauffilter ist irgendwie CSI. Die haben das immer, also gerade die Miami-Staffel, die haben immer knallrote Himmel, die dann irgendwie nach unten hin gelb abfallen. Also das ist also dieses Überspitzen.
Ach, so machen die das.
Richtig, genau. Wobei das mittlerweile gibt es das auch in Software. Also da gibt es gute und teure Software für, die das im Profibereich realisieren kann nachträglich. Aber man hat sowas damals halt genau solche Effekte halt mit Farbverlaufsfiltern gemacht. Man kann die also ganz günstig bei eBay mittlerweile auch bekommen. Es gibt ja kaum noch welche Leute, die das irgendwie noch aktiv einsetzen. Man kann da schon doch ganz, ganz lustige Sachen mitmachen. Und es hat natürlich den Vorteil, es ist in Hardware. Es raubt einem keine Auflösung, es raubt einem keine Schärfe, also je nach Filter.
Keine Zeit vor allen Dingen.
Keine Zeit, genau, es ist Realtime. Und man hat irgendwie Live-Preview in seinem Sucher. Aber dann hören auch die Vorteile schon auf. Denn es ist natürlich ein destruktiver Bildbearbeitungsaspekt. Das Foto ist natürlich danach nicht wieder anders zu gebrauchen.
Ein wichtiger Filter ist, glaube ich, auch noch der Graufilter, nicht nur der Grauverlaufsfilter. Also man stellt sich die Situation vor, ein heller Tag, man hat schon auf ISO 50 zum Beispiel runtergestellt, also sehr unempfindlicher Film, will aber eine Schärfentiefe erreichen, also man muss seine Blende aufmachen, es kommt noch mehr Licht rein und irgendwann ist man an der Grenze der Verschlusszeit, bei meiner 1/8000stel Sekunde. Jetzt möchte man trotzdem noch die Schärfentiefe erreichen. Also bleibt dann nichts anderes übrig, als das Licht zu reduzieren, das in die Kamera einfällt. Und das macht man mit einem Graufilter. Die gibt es in 2, 4, 8 und 32 oder sowas?
Die gibt es in Blendenstufen auch so in handelsüblichen Abstufungen. Die wirklich guten ND-Filter für normale Fotoobjektive sind relativ teuer. Im Gegensatz zu denen von gleicher Qualität für Filmkameras. Also diese, was man vielleicht an professionellen Filmkameras schon mal gesehen hat, die haben ja vorne so eine Art Scheunentor drauf, so ein Vierfach-Scheunentor, wo man einen Filter reinschieben kann. Vom Prinzip ist das der Filterhalter, dieses Ding, was man vor diese Linse setzt. Die Filter kosten nur einen Bruchteil von dem, was man für Schraubfilter für normale Spiegelreflexobjektive bezahlt. Also spätestens, wenn man mit den heutigen Spiegelreflexkameras Video machen möchte, dann lohnt es sich einfach, sich so ein Scheunentor zu kaufen und da die ND-Filter, also ND-Filter heißen, die sind Natural Density, das heißt, die machen keinen Farbverzug, sondern die bleiben halt natürlich und die dunkeln einfach das Bild ab. Und dadurch bekommt man halt zum Beispiel, wie Schinken eben schon sagte, an sonnigen Tagen schöne Bilder hin, die einen ganz, ganz kurzen Schärfebereich nur haben.
Das ist halt auch zum Beispiel, wenn man fließendes Wasser fotografieren will, so was vorhin schon anklang, Wasserfall oder sowas, dann sieht es immer relativ langweilig aus, wenn man da eine kurze Belichtungszeit hat, dann ist es halt so wassertropfenmäßig und wenn man dann irgendwie so einen richtig schönen verschwommenen Effekt haben will, dann muss man da halt ein bisschen länger belichten.
Ja, was gibt es noch zu den Graufilter? Sie stacken, sie addieren sich, man kann also mehrere hintereinander schrauben.
Okay, also es wird hier gerade nach einer Pause verlangt. Vielleicht können wir in Kürze eine musikalische Pause machen. Dann können halt die Bedürfnisse befriedigt werden. Aber wir machen doch vielleicht kurz vorher das Thema Objektive zu Ende.
Ich hätte noch ein Thema zum Thema Filter. Das ist das, was ich irgendwie ganz vielen Leuten immer sage, weil ich das öfters schon mal sehe, gerade bei den Einsteigern, die irgendwelche UV-Filter vor ihre Objektive schrauben. Also ich bin ein sehr, sehr großer Verfechter, der keine UV-Filter vor die Objektive Schrauber. Denn wenn man wirklich ein qualitativ hochwertiges Bild haben will, dann sollte man da auch einen sehr hochqualitativen UV-Filter vormachen. Der UV-Filter ist nicht mehr ganz so wichtig, bei der Digitalfotografie nicht mehr ganz so wichtig, wie er bei der Analogfotografie war, weil die Kameras standardmäßig, also fast alle, eine UV-Filterscheibe vorm Sensor haben. Es kann aber hilfreich sein, trotzdem einen UV-Filter vor der Kamera haben zu wollen, wenn man gewisse Reflexionen im Objektiv, die ja auftreten durch Brechung an der Oberfläche der Linsen, wenn man die etwas reduzieren will. Aber wenn man da Bilder haben will, die nicht durch den UV-Filter, wo die Qualität nicht verringert werden soll, dann muss man für so einen guten UV-Filter, für so eine 77er Filteröffnung, wenn man ein großes Objektiv hat, da muss man schon locker so 200, 300 Euro für diesen UV-Filter ausgeben. Und das ist ungefähr das, was ich zahlen muss, wenn ich bei meinem Objektiv die Frontlinse verkratze und mir von Canon eine neue Frontlinse einbauen lassen will. Also als Linsenschutz empfiehlt sich dieser UV-Filter nicht. Ja. Sinnvoll ist es einfach, die Lenshood, also vorne die Gegenlichtblende draufzulassen auf
das Objektiv. Das ist sowieso immer eine gute Idee.
Genau, weil man hat immer irgendwo Reflexionen. Es gibt also Leute, die sagen, ah, ich fotografiere ja nur drinnen, da brauche ich ja keine Gegenlichtblende. Na, wer mal irgendwo gegen oder in der Nähe einer Scheibe oder eines Spiegels fotografiert hat oder wer sei es auch nur, dass irgendwo irgendwelche Gläser auf dem Tisch stehen, das reicht aus, um entsprechend Streulicht ins Objektiv einzustreuen, was einem irgendwelche Blendenflecken gibt, die man nicht unbedingt haben will im Bild. Deswegen, also Gegenlichtblende ist immer eine gute Sache, um seine Frontlinse zu schützen vor Verkratzen. Objektivdeckel die andere. Und naja, also wenn ich halt Leute sehe, die vor allem UV-Filter davor haben, dann rümpfe ich immer so ein bisschen die Nase. FD0 hat auch einen, deswegen guckt er mich auch gerade an.
Okay. Naja.
Okay, das wollte ich noch gesagt haben.
Das ist insbesondere bei Nachtaufnahmen nehme ich den aber auch ab, weil gerade bei Nachtaufnahmen, wenn man also beispielsweise jetzt vom Camp, vom Bunker runter, der Honkhase war so nett, mich mal da hochzulassen, war es doch dann so, dass die obere Bildhälfte war halt dunkel, weil Nachthimmel, also ein bisschen Mond, ja, aber mehr nicht. Und unten waren viele starke Lichtquellen zu erkennen. Und dann hat man sehr schnell, dass an dem Filter, sei er noch so gut beschichtet, Licht gebrochen wird. Weil so ein Filter ist immer nie so gut beschichtet wie die Frontlinse, weil ich meine, das ist eine Linse und ein Filter. Und eigentlich, also gerade bei Nachtaufnahmen nehme ich den auch ab. Weil dann hat man dann, also wenn ihr komische Flecken im oberen dunklen Bild bei Nachtaufnahmen habt, dann nehmt mal den Filter vorne ab.
Ja, das ist auch immer noch so eine Sache, wenn man da dann entsprechend einen Filter davor hat, der nimmt einem natürlich auch Licht weg. Und mag der UV-Filter noch so gut sein, selbst die teuren für 300, 400 Euro, die nehmen halt aktiv Licht weg. Also erstmal natürlich das UV-Licht, aber auch das ganz normale Licht, was durchfällt, wird halt bei den schlechten Filtern, ist es oft mehr als eine Blendenstufe, die einem verloren geht. Bei den teureren ist es immerhin noch so ein Viertel oder so eine Drittel Blendenstufe. Also ich kann allen nur raten, schraubt eure UV-Filter ab, wenn sie nicht wirklich, wirklich viel Geld gekostet haben, und nehmt lieber in Kauf, dass ihr laut aufschreit, wenn eure Frontlinse einen Kratzer hat, und gebt dann lieber dann das Geld aus, um euch eine neue Frontlinse einbauen zu lassen.
Und da gab es letztens einen sehr schicken Blog-Eintrag von so einer Firma, die Linsen verleiht. Die haben eine kaputte Linse zurückbekommen und haben dann halt in ihrem Blog halt Fotos veröffentlicht und haben gesagt, hier, die Bilder sind ganz okay, aber die sehen ein bisschen seltsam aus. Ratet doch mal, woran das lag. Und da haben die Leute rumgeraten und haben gesagt, hier, da hat jemand irgendwie drüber geleckt über die Linse, oder da ist irgendwie nah am Feuer, da ist Rauch, oder das ist irgendwie warm geworden. Und nein, die Frontlinse war vollständig zersplittert. Ich kann mal raussuchen, ob ich das noch finde.
Okay, das kommt dann auch in die Shownotes. Jetzt machen wir noch einen kurzen Cliffhanger und dann
genau. Also nach der Pause reden wir über alles andere, unter anderem Blitzfotografie, was ein Riesenthema für sich ist.
Okay, danke, dann machen wir Pause.
Bei den teureren ist es immerhin noch so.
Das war der Stream,
oder? Der Stream leckt auch manchen, oder? Hatte ich das Gefühl.
Alter Schwede, wo sind denn die nächsten Klos?
ganz ehrlich, ich weiß es nicht, ich habe irgendein Gebüsch genommen, weil ich die Toilette...
Jetzt nochmal Zeit für eine Durchsage. Also, der Quadrocopter, da ist möglicherweise auch ein Batteriepack abgefallen. Der wird jetzt auch gesucht und das ist hinter den Hangern. Also man hat jetzt noch ein Foto gefunden und man sieht, dass das letzte Foto ist halt hinter den Hangern und da muss es runtergegangen sein. Also da, wer dann noch suchen helfen will, bitte jetzt tun. Natürlich die Aufzeichnung hören, werden da jetzt nicht mehr so viel von haben. Und Alech sagt auch noch was über ein Spiel.
Genau, mir wurde noch dieser Zettel von den Badge-Assassin-Leuten zugesteckt. Das ist dieses, ich glaube, man kennt es so als Mörderspiel, so ein Gruppenspiel, wer das nicht kennt. Da kriegt halt jeder irgendwie normalerweise so in der nicht-technischen Version, kriegt jeder einen Zettel, auf dem draufsteht, wen er denn umbringen muss. Umbringen gibt es dann typischerweise so Regeln, man muss jemandem was in die Hand geben, der muss das dann auch irgendwie annehmen und dann wird er sozusagen als tot markiert und man bekommt dann seinen Auftrag sozusagen als Auftragsmörder zugesteckt und wenn man selber sozusagen der Letzte ist, dann hat man gewonnen. Gibt da wohl Leute, die das irgendwie auf das Rocket Badge portiert haben. Das heißt, man sieht dann immer irgendwie, wer an dem Spiel teilnimmt und irgendwie in einem 5-Meter-Radius um einen rumsteht, damit man halt eben auch die Leute, die man so umbringen soll, finden soll. Fand ich auch eine ganz lustige Idee. Das beginnt wohl heute, das Spiel. Man soll sich zwischen 2 und 3 neben der großen Rakete melden und kriegt dann da eben sein Badge geflasht entsprechend, um damit teilzunehmen und seinen Auftrag. Und aufgelöst wird das Ganze dann am Sonntag um 12. Da wird dann derjenige gekürt, der die meisten Leute da umgebracht hat.
Also ein typisches Killerspiel.
Genau.
Gut, dann kommen wir wieder zurück zu unserem Thema. Wir haben ja noch so viel auf der Liste.
Blitz wurde als...
Ja, wir haben noch einen Nachtrag zu eben. Sascha hat ja erwähnt, dass UV-Filter schlechte Bilder produzieren. Ich habe da mal was rausgesucht, und zwar von lensrentals.com. Sie haben einen Blog, das auch sehr lesenswert ist. Die haben mal von allen UV-Filtern, die sie zurückkriegen, also sie statten irgendwie ihre Linsen mit guten Filtern aus und kriegen manchmal schlechte zurück. und die haben mal da 50 Linsen sauber gemacht und haben dann mal 50 UV-Filter auf eine Linse geschraubt und damit mal Bilder gemacht und dann mal die 25 hochwertigen Filter gegen die 25 blöden Filter mal gemacht. Das kann man ganz nett angucken, was das da wirklich passiert bei so einem UV-Filter. Und es gibt noch einen zweiten Blog-Eintrag, das habe ich gerade in den Chat gepastet und es ist auch im Pad drin, von der Weitwinkellinse, was ich erzählt habe, dass die Frontlinse war. Also man hat ein paar Fotos gemacht und sehen ganz normal aus und ein bisschen verwaschen und dann sieht man, dass die Frontlinse komplett gesplittert ist.
Aha. Und gesplittete, ja.
Okay.
Gut, dann vielleicht doch zum Blitz jetzt.
Genau, ich glaube, da ist der Alech dann der beste Ansprechpartner.
Ja, das mag sein. Blitzen. Das Typische, was so eine Spiegelreflex oder auch so eine Kompaktkamera hat, wenn man die so kauft, ist so ein kleiner Blitz, der man typischerweise so aufklappt oder der automatisch aufklappt, wenn die Kamera denkt, jetzt ist mal Zeit für einen Blitz, weil es ist zu dunkel. Da ist immer das Problem, zum einen hat er nicht so die riesen Reichweite, das ist mehr so wirklich so ein kleines Behelfsdingens. Und zum anderen ist er auf der Kameraachse. Das heißt, den Effekt kennt, glaube ich, jeder. Das sieht dann immer alles sehr flach aus. Also sozusagen die Dreidimensionalität geht sehr schnell verloren, wenn man einen Blitz verwendet, der auf der Kameraachse ist. Das mag, wie gesagt, der interne Blitz sein. Es gibt dann auch sozusagen die Variante, dass man da typischerweise hat man so Blitzschuhe oben auf so einer Kamera. Das heißt, man kann da dann einen Blitz aufstecken und der wird dann von der Kamera ausgelöst. Aber auch der ist sozusagen ziemlich sehr auf der Linsenachse, so dass es halt eben dann alles irgendwie ja möglichst wenig Schatten produziert sozusagen, gerade in so einem Gesicht oder sowas, weil das halt eben genau die Ebene ist, in der ich sowieso schon fotografiere. Da gibt es dann sozusagen den Ansatz, das mal von der Kameraachse wegzunehmen. Da gibt es verschiedene Methoden. Zum einen gibt es halt Kabel. Das heißt, ich kann da einfach auch irgendwie ein Kabel anschließen. Manchmal hat die Kamera selbst so eine Buchse, wo man irgendwie, wurde vorhin schon gesagt, so ein PC-Buchse nennt sich das typischerweise, wo man so Kabel anschließt und der Blitz dann damit ausgelöst werden kann.
Vielleicht sollten wir überhaupt das mal erklären, wofür man einen Blitz braucht. Ich meine,
irgendwann ist halt irgendwie Tageslicht alle oder sowas. Gerade irgendwie so zu den üblichen Nerd-Zeiten gibt es dann irgendwie eher wenig Tageslicht. Oder wenn ich so drinnen in so einem Raum bin, habe ich meistens auch relativ wenig Licht. Also das ist auch ganz interessant. Auch da passen sich die Augen ja immer sozusagen der Umgebung an. Das heißt, man empfindet es gar nicht als so viel heller, wenn ich jetzt irgendwie mal ein Weilchen in so einem dunklen Raum da sitze, irgendwie im Eckcenter oder sowas. Dann gewöhnt man sich so daran, dass man denkt, naja, das ist hier gar nicht so dunkel. Da ist es auch mal ganz lustig, wenn man eine Kamera in der Hand, da sieht man dann mal sozusagen wirklich den Vergleich, wie lange man denn jetzt zum Beispiel belichten müsste, um da ein vernünftiges Bild zu kriegen, als wenn ich jetzt hier, ist gerade super schöner Sonnenschein auf dem Camp hier durch die Gegend laufe, dann geht das da schon irgendwie in die tausendstel Sekunden und wenn ich dann vielleicht im Merkcenter sitze, dann geht es halt in die Sekunden. Also da ist ein riesen Unterschied, der sozusagen für das Auge erstmal relativ transparent ist, weil sich eben das Auge anpasst daran. Die Kamera kann sich da halt eben nur sehr bedingt anpassen. Wie wurde vorhin schon gesagt, kann man das ISO hochschrauben, aber irgendwann ist halt auch da Schluss. Das heißt, irgendeine Form von Kunstlicht muss ich dann nehmen. Ich könnte natürlich Dauerlicht nehmen, das heißt, ich mache irgendwelche Lampen an oder sowas. Die sind aber halt im Prinzip meistens auch sehr, sehr dunkel, so im Vergleich. Mhm. Ja. Das heißt, wenn ich sozusagen mal so im Raum einfach das Licht anmache, dann mag mir das heller scheinen als Auge. Für die Kamera reicht das meistens nicht, um dann da irgendwie viel zu retten. Ja. Das heißt, dann will ich da vielleicht so ein Blitzlicht, was einfach deutlich mehr Licht erzeugt als so ein Dauerlicht, dafür halt für einen sehr, sehr kurzen Zeitraum.
Ja, naja gut, also ich denke, es ist auch so ein bisschen so ein Anfängerfehler, wenn man immer sagt, oh, jetzt geht mir das Licht aus und jetzt muss ich blitzen, weil halt ja dann möglicherweise das auch die Atmosphäre so ein bisschen zerstört, wenn dann irgendwie alles knallhell ist.
Na, vor allem mögen die Leute das in der Regel nicht unbedingt, so totgeblitzt zu werden, dann sieht man dann eine Minute nichts und das ist nicht so schön.
Ja.
Mit den größeren Aufsteckblitzen kann man dann auch, selbst wenn man den Blitz auf der Kamera stecken hat, kann man auch zum Beispiel an die Decke blitzen, wenn man in einem niedrigen Raum mit weißer Decke ist. Mhm, und dann kommt genau, das Licht wie gewöhnlich von oben und nicht direkt frontal, was ein sehr schönes Bild macht. Und manchmal braucht man selbst bei Sonnenlicht einen Blitz. Genau. Das war, wenn jemand zum Beispiel wie bei einer Hochzeit letztens, wo ich war, da hatte der Bräutigam einen Hut auf und man hat von seinem Gesicht ohne Blitz fast nichts gesehen, weil die Sonne mittags frontal runterkam. Ist eigentlich so die schlechteste Zeit zum Fotografieren ist, weil dann die Schlagschatten so wahnsinnig scharf sind und von seinem Gesicht sah man halt nicht viel. Dann Blitz drauf oder einen internen Blitz angemacht und dann hat man zumindest ein bisschen Aufhellung drin.
Genau, das fällt auch eben unter dem Begriff Aufhellblitz oder sowas. Genau. Das ist auch genau, dieser kleine ist auch eher zum Aufhellen gedacht, als um tatsächlich eine gesamte Szene zu beleuchten.
Also wenn man halt Batterie-Fotografie machen will in heller Sonne, was man ja manchmal machen muss bei Hochzeiten oder irgendwie sonst draußen, dann ist das, glaube ich, sehr sinnvoll, sowas einzusetzen. Sonst hat man immer irgendwelche komischen Schatteneffekte.
Genau. Ja, wie gesagt, man kann die Schatten dann wegblitzen, wenn man ihn irgendwie auf der Kameraebene hat. Das ist dann halt aber auch irgendwie wieder relativ langweilig. Wie gesagt, das gibt dann so einen einfach zweidimensionalen Effekt. Wenn man mehr Dreidimensionalität haben will, muss man den Blitz dann mal irgendwie von der Kameraachse wegbewegen. Das kann man, wie gesagt, entweder durch ein Kabel machen oder aber halt durch Funk. Das heißt, man kann da irgendwie sich so Funkträger kaufen. Da steckt man dann halt sozusagen oben auf den Aufsteckschuh einen Funkträger und unten an den Blitz eben einen Empfänger. Und der sagt dem Blitz dann irgendwie, du zündest jetzt mal. Da gibt es sozusagen auch verschiedene Varianten. Vielleicht fangen wir mal an sozusagen, es gibt Systemblitze. Das heißt, das sind dann eben entsprechend meistens die von dem entsprechenden Hersteller oder jemand, der irgendwie spezielle Blitze für diesen Hersteller produziert, die dann möglichst viel auch automatisch machen können. Das heißt, dem sagt man einfach sozusagen, ich hätte gerne jetzt irgendwie, was Sascha schon sagte, so eine Blitzbelichtungskorrektur. Ich hätte das vielleicht ein bisschen weniger Blitz, als du denkst, dass das normal ist. Aber sozusagen den Rest macht der Blitz dann erstmal automatisch. Und auch da kann ich dann irgendwie, gibt es dann Systeme, wo ich dann auch mehrere Blitze und die dann eben entsprechend auch entfesselt. Das heißt sozusagen abseits der Kamera zünden kann und die mehr oder weniger alles automatisch machen und den ich nur noch sagen kann, irgendwie hier so das Verhältnis zwischen dem einen und dem anderen Blitz ist, sagen wir mal ein Drittel, zwei Drittel oder sowas, kann ich so Sachen einstellen. Das ist relativ komfortabel und ja, gerade sozusagen, wenn man sich irgendwie viel bewegt oder die Leute, die man fotografiert, sich viel bewegen, ist das auch ganz praktisch. Das geht halt aber auch gleich immer ins Geld. Also so ein Systemblitz ist immer, ja, gehört halt dann schon zu dem teureren Zubehör. Also kostet dann mal irgendwie, würde ich mal sowas sagen, wie sowas wie eine ordentliche Linse. Also vielleicht so fängt so bei 200 Euro, ja, also vielleicht kriegt man auch was günstiges, aber so einen ordentlichen Systemblitz fängt mal bei 200 Euro an, kann man gut auch 300, 400 Euro für ausgeben, wenn man will. Die andere Alternative ist, man kauft einfach sozusagen so einen Standardblitz, da irgendwie auch, kann man auch was kaufen, was eben wieder 20 Jahre alt ist, solange das irgendwie nicht ein gewisses Problem hat, dass es irgendwie hohe Spannung hat beim Zünden, das ist so das Einzige, worauf man achten sollte. Ansonsten kann man da auch irgendwie Uraltblitze kaufen, das ist relativ unproblematisch.
Die Blitzröhren verschleißen auch so gut wie nicht bei den kleinen Blitzen.
Ja, das ist sozusagen, also.
Ja, es gibt schon einen Verschleiß. Also ich habe ein Problem, vielleicht kann mir da jemand einen Tipp geben. Bei mir ist es halt so, dass durch Staubeinwirkung also diese Schutzabdeckung oben von innen halt, ja, da ist halt der Staub eingebrannt. Und das ist halt nicht so schön, weil es halt einen dunklen Fleck gibt. Im Inneren des Blitzes. Und ich weiß nicht, wie ich das...
Der spiegelt sich tatsächlich auf dem Bild auch wieder?
Nein, trotzdem... Ja,
das hätte mich jetzt auch überrascht.
Also so möchte man eigentlich nicht rumlaufen mit so einem verdammten Blitz.
Naja, solange der noch genug Licht produziert, ist mir das eigentlich relativ wurscht.
Ja gut, man muss natürlich dann mehr Licht produzieren und es geht dann wahrscheinlich auch nicht mit der... also die Angaben stimmen dann auch nicht mehr, die drauf sind.
Gut, genau, da wäre ich jetzt gleich so gekommen, sozusagen die Angaben... die würde ich sozusagen eh erstmal ignorieren. Also sozusagen die Automatik, das ist sozusagen, also die eine Variante ist, sie nehmen Systemblitze, dann geht alles automatisch und alles ist gut, kostet aber irgendwie richtig viel Geld und nimmt so ein bisschen auch den Spielfaktor so ein bisschen weg. Die andere Variante ist, dass ich eben alles manuell einstelle und haben wir vorhin schon angesprochen, sozusagen, ich kann den Blitz dann einfach sagen, ich hätte gerne einmal Full Power, das heißt irgendwie das maximale Licht, was du so mir hergeben kannst. Und dann kann ich das eben halbieren, kann sagen, ich hätte gerne halbe Power, Viertel Power, Achtel Power und so weiter. Und kann den sozusagen manuell einstellen und selber bestimmen, sozusagen, wie viel Licht da jetzt rauskommt. Und muss dann halt eben ausprobieren oder halt so eine gewisse Intuition entwickeln, dafür, was denn jetzt der richtige Wert ist, wenn ich hier sitze und irgendwie mal zum Beispiel da so ein bisschen aufhellen will, der mir so schräg gegenüber sitzt und jetzt vielleicht, was weiß ich, naja, 1,50 Meter, 2 Meter weg sitzt oder sowas und muss ich halt dann abhängig von der Blende auch entscheiden, naja gut, wie hell mache ich den Blitz jetzt? Aber da kriegt man so eine gewisse Intuition für und solange man sich jetzt auch nicht sozusagen so ganz nah bewegt, ist das relativ unproblematisch, da auch einen vernünftigen Wert einzustellen. Blitzlicht hat nämlich im Prinzip auch eine Schärfentiefe. Das heißt sozusagen, wenn das weiter weg ist, dann ist es nicht so schlimm, wenn er mal sich da jetzt mal irgendwie seinen Kopf irgendwie 10 cm nach vorne bewegt. Wenn er jetzt direkt vor mir stehen würde, dann wäre das irgendwie natürlich dramatischer.
Da gibt es noch so eine TTL-Messung.
Ja. Es gibt zwei Sachen dazu. Also einmal gibt es meistens in den Systemblitzen, also als Anfänger ist es immer ein bisschen blöd, weil so ein Systemblitz, also ich habe dann ja auch gleich das rechts unten Modell mir zugelegt und da ist das Problem, dass so ein Blitz ist halt eröffnet einem eine vollständig andere Welt und neue Welt. Zum einen, was man fotografieren kann, weil man mehr Licht hat. Zum anderen aber auch, dass man einfach das Ding beherrschen muss. Das hat erhebliche Komplexität, was die Einstellung angeht. Und es fängt schon damit an, dass der Blitzreflektor, der hinter dieser Blitzröhre sitzt, den kann man einstellen, wie scharf gebündelt der Strahl ist, also wie viel Licht er so ausleuchten kann und soll. Und das ist genau das, was gerade erwähnt ist. Also wenn ich jemanden habe, der sehr weit weg ist, dann kommt mein Blitzlicht da nicht unbedingt an, wenn ich das auf Weitwinkel stelle und das möglichst gestreut werden soll.
Genau, also ich meine, der Blitz hat oft ähnliche Einstellungen, so wie das wie eine Kamera mit Objektiv. Das heißt, ich kann zum einen natürlich wirklich eine Art Zoom einstellen. Ich kann eine Intensität einstellen. Das ist sozusagen vergleichbar mit der Belichtung, die ich da einstellen kann. Und dann kann ich da noch allen möglichen Schnickschnack einstellen, oft auch sozusagen, dass es da noch irgendwelche Spezialfunktionen gibt oder sowas. Was TTL angeht, da weiß ich relativ wenig zu. Sozusagen, das ist dann die, TTL steht für Through the Lens, das heißt
irgendwie, through the lens.
Ja, genau, das heißt sozusagen, die Kamera und der Blitz kommunizieren miteinander und die Kamera teilt dem Blitz sozusagen mit, was sie da eben gerade durch die Linse sieht und dass das jetzt so richtig ist und dass der Blitz jetzt mal aufhört oder sowas. Da weiß ich relativ wenig Details einfach zu. Das ist also nicht so mein Ding.
Ein bisschen Detail ist, dass der Blitz kurz vorm Hauptblitz einen winzigen Blitz losschickt, der extrem kurz ist und auch nicht so hell und dadurch die Belichtung misst, wie viel Power er braucht, um das Bild ordnungsgemäß auszuleuchten. Mhm. Und das teilt der Blitz dann eben der Kamera mit, beziehungsweise andersrum.
Wenn ihr euch wundert, warum bei solchen Blitzfotografien öfters mal Leute die Augen zu haben und das reproduzierbar bei jeder Fotografie. Es gibt manche Menschen, die sind in der Lage, dass da bei denen ist der Lidschlussreflex oder also auch das Lid zuzumachen, ist so schnell genug, als dass er genau bei dem Vorblitz getriggert wird und beim Hauptblitz dann genau zu ist. Dann empfiehlt es sich da, das TTL auszuschalten und das manuell zu machen oder zumindest sich das Letzte zu merken, was das TTL ergeben hat oder ein bisschen rumzuprobieren. Das hatte ich auch mal, das war sehr nervig rauszufinden, was denn da jetzt überhaupt das Problem ist, weil man diese Blitze, wenn man langsame Augen hat oder es sehr hell ist, dann sieht man nicht unbedingt, dass es wirklich zwei Blitze sind.
Ja, vor allem sieht man dann auch ganz interessante Effekte in den Augen von den Leuten. So halbgeschlossene Lider, beziehungsweise sowas wie doppelbelichtet schaut das aus irgendwie. Mhm. Kurz zugezogen, wieder aufgemacht, du siehst halb das Auge, halb das Augenlid und so weiter. Und das kann durch ETTL passieren. Bei meiner Schwester ist mir das zum Beispiel das erste Mal aufgefallen. Mhm.
Also ich kenne auch so Leute, die das irgendwie, die ihre Augen schneller zumachen können, da als der Blitz ist. Das ist immer etwas anstrengend. Aber wie gesagt, TTL ist nicht so mein Ding. Das ist dann halt eben auch genau die Systemblitzecke. Da gibt es dann auch alle möglichen Dinge und dann geht es da auch wieder darum, dass da irgendwie Dritthersteller irgendwie Dinge bauen und irgendwie Protokolle reverse-engineeren müssen. Das ist alles relativ komplex, die dann miteinander reden und kann man viele Sachen mitmachen, aber ich bin dann eher sozusagen auf dem manuellen Einstellen. Gerade für so Porträts ist es halt auch relativ einfach, wenn das jetzt sozusagen jetzt nicht so ein spontan Porträt ist, man irgendwie mal 10 Minuten Zeit hat, das dann irgendwie richtig einzustellen und das eben von Hand zu machen.
Aber nicht nur beim Augenverschluss muss man ja aufpassen, auch der Verschluss bei der Kamera spielt keine Rolle. Wenn der zu schnell ist, dann nützt der Blitz nichts
mehr. Ich weiß gar nicht, ob wir das überhaupt schon erwähnt hatten. Also hinter dem Objektiv und vor dem Sensor sitzt noch der sogenannte Verschluss.
Ja, den haben wir vergessen, aber jetzt beim Blitz
ist es halt wichtig. Genau, das ist wichtig. Das, ich als Anfänger hatte mir das auch anders vorgestellt, muss ich sagen. Und der Verschluss sind im Prinzip zwei Vorhänge, die man einmal von oben, einmal von unten, vor den Sensor davor schieben kann. Das ist, glaube ich, dann ein Schlitzverschluss. heißt das, glaube ich. Und das läuft dann so, wenn man jetzt eine Sekunde Belichtungszeit, also sehr lange den Sensor exponieren möchte, dann fährt der eine Vorhang auf, nach unten, und von oben kommt dann nach der Sekunde der zweite Vorhang dazu. Bei langer Belichtungszeit, also bis, ich glaube, eine 250. Sekunde ist das bei meiner Kamera. Da ist der Sensor zu einem Zeitpunkt komplett geöffnet. Also der Vorhang, der eine geht auf, nach unten weg, und dann kommt von oben danach irgendwann der zweite. Ich kann aber bis eine 4000. Sekunde belichten, und das ist, wie das stattfindet, ist dann, dass der erste Vorhang aufgeht und während der noch über den Sensor fährt und noch nicht ganz auf ist, der zweite Vorhang das schon wieder zumacht, sodass immer nur ein kleiner Schlitz des Sensors, also eine Zeile oder zwei Zeilen belichtet, also Licht bekommen. Das ist, merkt man manchmal sogar bei iPhone-Kameras zum Beispiel, wenn man einen Flugzeugpropeller fotografiert, dann kriegt man ganz seltsame Effekte. Weil,
Rolling
Shutter-Effekt.
Gab es noch das Ganze. Ein sehr schönes Video neulich, das irgendwie so durch Twitter lief mit einer Gitarre. Das können wir auch nochmal im Pad verlinken.
Okay.
Das war sehr hübsch, wo jemand sozusagen so die Gitarrenseiten von innerhalb der Gitarre gefilmt hat, wo man dann sozusagen schön so die Wellenform der Gitarrenseite sah, das eben genau dieser Effekt war. Das sieht sehr stylisch aus.
Ja, das ist an sich, wenn man nur auf Licht setzt, was jetzt beispielsweise von der Sonne oder von Lampen kommt, ist das überhaupt kein Problem, dass da nicht, also bei schnellen Verschlusszeiten oder kurzen Verschlusszeiten nicht der gesamte Sensor Licht bekommt. Das Problem ist aber, dass so ein Blitz, ich weiß es jetzt von meinem Blitz, das ist ein Nikon SB900, wenn der auf voller Leistung ist, dann brennt der für eine 880. Sekunde etwa, also wesentlich, also eine sehr, sehr, sehr kurze Zeit. Da brennt er dann ab. Und das Problem ist aber, wenn ich jetzt mit einer, wenn ich mit einer 500. Sekunde belichte, dann bedeutet das, dass mein Sensor nie die ganze Zeit geöffnet ist. Das heißt, der erste Vorhang fängt an, den Sensor aufzudecken, der zweite geht hinterher und irgendwann kommt dann der Blitz, der sehr kurz nur ist, was dann dazu führt, dass mein Sensor nicht belichtet wird, sondern nur der aktuell geöffnete Schlitz belichtet wird. Hat man so schwarze oder helle Balken im Bild.
Genau, und da muss man, glaube ich, halt dann auch mal ausprobieren, sozusagen, weil du schon sagst, das sind 250 ist bei dir. Das ist schon die äußerste Grenze. Es gibt oft, also bei mir ist es ein 160. Wenn man Pech hat, kann es sogar ein 125. sein. Die Grenze sozusagen, wo man dann irgendwie schwarze Streifen auf dem Bild hat oder nicht. Da muss man dann mal ein bisschen rumexperimentieren und schauen sozusagen, ab wann die auftauchen. Und ja.
Schön ist dann bei dem rechts unten Modell, das hat dann den Vorteil, dass es darüber hinaus auch belichten kann. Ich glaube, bis zu einer 1000. Sekunde, in denen der Blitz direkt hintereinander mehrfach gezündet wird.
Genau, das hat mein System Blitz
viel
auch.
Strom,
genau, aber
macht Spaß, wenn man halt Wassertropfen fotografiert. Ja, genau. Also generell gibt es da die Möglichkeit, ich werde demnächst auch mal so Highspeed-Fotografie probieren, wo man dann einfach in einem komplett dunklen Raum den Sensor für eine Sekunde öffnet und in dem Moment, wo das Ereignis eintritt, was man fotografieren möchte, einfach den Blitz zündet. Oder also einfach kein Licht durchs Objektiv auf den Sensor fällt, nur in dem Moment, in dem der Blitz abbrennt.
Genau, das gibt dann so lustige Fotos, wo Leute zum Beispiel dann irgendwie Melonen erschießen oder irgendwie
genau, sowas mache ich
die Melone gerade aufplatzt. So, ja. Kann man schon lustige Effekte mitmachen. Ja. Aber wie gesagt, wenn man nicht so den Systemblitz hat, der dann nochmal irgendwie diese Highspeed-Sync-Geschichten kann, das ist dann wirklich schon eher, ja, wie FD0 schon sagte, das rechts unten Modell, die das typischerweise können, dann ist man halt darauf limitiert, dass man halt eben da ein 125. oder ein 160. oder vielleicht sogar ein 250. hat und das dann auch die minimale Zeit ist, die man einstellen darf, wenn man blitzt. Ansonsten hat man eben das Problem mit den Balken oder irgendwie im Maximalfall sind die Balken halt dann so groß, dass das Bild einfach schwarz wird.
Das ist übrigens der Grund, warum man, wenn man Blitze bei Sonnenschein verwendet, manchmal wahnsinnig helle Bilder bekommt, weil die Kamera dann merkt, ja, da ist ein Blitz drauf oder es ist der eingebaute Blitz, der ist aber nur sinnvoll, wenn der Sensor ganz geöffnet ist. Also darf ich nicht schneller belichten als eine 250. Sekunde bei mir, genau. Was bei knalligem Sonnenschein einfach zu einem vollständig weißen Bild führt. Und das ist ein echtes Problem und deshalb verwenden Fotografen auch häufig große goldene oder andersfarbige Reflektoren, um einfach das Sonnenlicht nochmal zu reflektieren und damit die Schatten aufzuhellen.
Du kannst auch wiederum den Graufilter verwenden. Genau,
für oder das, ja. 64. Genau, das aber den Graufilter hilft ja nicht gegen Schlagschatten.
Genau. Aber er reduziert den Lichteinfall und damit hast du eine andere Belichtungszeit.
So, stimmt.
Und dann wieder aufblitzen.
Korrekt, ja.
Genau. Also Sonne versus Blitz ist auch so ein Thema, Das, also womit ich mich beschäftige und was glaube ich auch für den Anfänger erstmal sowas ist, ist, hat man diese typischen Kompaktblitze. Das heißt, die kann man, da habe ich jetzt so drei auf dem Camp jetzt mit, die passen in den Rucksack. Das ist relativ unproblematisch. Wenn man irgendwie gegen die Sonne ankämpfen will, dann ist man oft dann schon bei den Studioblitzen dabei, die halt so eine riesen Batterie haben und auch eine ganz andere Leistung wie so ein Kompaktblitz. Das ist schon mal etwas anstrengend. Aber mit den Kompaktblitzen sollte man dann eher im Schatten oder halt in geschlossenen Räumen arbeiten. Das ist deutlich angenehmer, irgendwie gegen die Sonne anzukämpfen, ist da meistens, ja.
Macht aber sehr schöne Bilder und sehr gute Effekte, wenn man versucht, die Sonne zu überpowern.
Wenn man das hinkriegt, dann ist das sicher super, genau.
Stichwort Overpowering the Sun, also gibt es auch Foren, kann man sich stundenlang drüber einlesen und irgendwie super tolle Bilder gibt es da auch von Leuten, die das wirklich gut können. Bis hin, das habe ich auch gestern im Workshop schon erzählt, es gibt jemanden in den USA, der macht Flugzeugfotografie, also für Airlines. Der hat drei große Transportmaschinen mit offener Laderampe hinten. In zweien davon hat er Leute befestigt, die zwei riesengroße Blitze in der Hand haben. Also da hat ein Blitz den Durchmesser so ungefähr von einem halben Meter, davon zwei Stück an so einer Stange. Und die stehen dann hinten auf der offenen Laderampe in einem fliegenden Flugzeug. Und diese beiden Flugzeuge positionieren sich dann so geschickt, um das zu fotografierende Flugzeug, dass er aus dem dritten Flugzeug mit seiner Kamera mit Funkauslöser dann die Fotos machen kann. Und da kann man dann zum Beispiel so gegen die aufgehende Sonne, die aufgehende Sonne ist quasi hinter dem Flugzeug, dann kommt das Flugzeug und dann von vorne die beiden Blitze.
Damit man das Airline-Logo sieht.
Und damit es halt echt schick aussieht, weil so eine Sonne im Hintergrund. Das ist dann immer
eher was für die Lottogewinner, die
wollen
mit ihrem Geld. Ich habe mich immer gefragt, wie die das machen, diese Flugzeugfotografie.
Mit viel Geld.
Also ich glaube auch.
Da viel Geld drauf wirft, dann wird das schon funktionieren. Ja, wie gesagt, ich habe da dann eher weniger Geld zur Verfügung. Das heißt, ihr habt dann diese Kompaktblitze.
Da gibt es auch sehr günstige von Yongnuo oder so. Das sind so ganz günstige China-Blitze. Die haben im Prinzip nur einen Ausschalter, einen Remote-Aktiver, also dass der halt einfach mitblitzt, wenn er einen Blitz detektiert und eine Einstellung, wie viel Licht daraus kommen soll. Das war's.
Genau. Ja, das ist so die Variante. Genau, da haben wir gestern in dem Workshop ja auch irgendwie viel zu gemacht. Da ist so ein bisschen die Frage, die einzige sozusagen Qualitätsstufe, die ich da habe, ist, wie weit kann ich das Licht runterregeln? Das ist bei diesen Yongnuos oft dann irgendwie nicht so richtig prickelnd. Also wie gesagt, ich kann halt dann voll, halb, viertel, achtel, sechzehntel, das haben eigentlich alle. Ich glaube sozusagen irgendwie weniger Einstellmöglichkeiten ist echt schlecht. Aber wenn ich irgendwie wenig Licht haben will, was durchaus auch mal passiert, was nur sozusagen so ein bisschen Detail hinzufügen oder halt sehr nah an einer Person dran bin, dann will ich relativ wenig Licht einsetzen, dann will ich den schon auf ein 32. oder ein 64. oder am besten sogar ein 128. runterregeln können. Da kostet dann nochmal ein paar Euro mehr, aber im Prinzip kriegt man so einen Blitz irgendwie in der Variante durchaus in dem auf jeden Fall unter 100 Euro Bereich, wenn man sie gebraucht kauft oder sowas, vielleicht auch so in dem 40, 50 Euro Bereich oder sowas. Also da kriegt man für relativ wenig Geld einfach auch so ein bisschen was zum Spielen. Wie gesagt, Auslösen ist noch ein Thema. Das heißt, entweder nimmt man ein Kabel, das ist halt immer ein bisschen frickelig, hat aber halt die Vorteile, die wir sonst auch so von dem Netz kennen oder sowas. Ja, ich meine, Kabel ist halt immer irgendwie verlässlicher oder sowas. Funk könnte dann immer ein bisschen problematischer sein. Da gibt es auch sozusagen dann irgendwie so Auslöser-Empfänger-Sets. Da gibt es auch verschiedene Qualitätsstufen. Da kann man das professionelle Zeugs kaufen, wo dann halt irgendwie der Sender alleine mal irgendwie 100 Dollar kostet. Das ist aber zum Glück nicht notwendig. Da gibt es mittlerweile auch sehr, sehr gute China-Nachbauten, eben auch schon von besagter Firma Yongnuo. Das ist so das Standardding, was man da so kauft. Da kostet so ein Empfänger- und Receiver-Set irgendwie 35 Euro. Und da sind sowohl Sascha als auch ich irgendwie sehr zufrieden mit. Das ist irgendwie Beste, was man seit geschnittenem Brot so an irgendwie.
Muss ja dann auch kein wahnsinnig komplexes ETTL-Protokoll übertragen.
Genau.
Sondern
eigentlich
nur so,
ist das auch nicht so sonderlich
mach Licht
kompliziert.
Und mach kein Licht mehr.
Genau, ja.
So
genau.
Hatten wir jetzt eigentlich den Strobist schon erwähnt?
Nein, nee, hatten wir nicht. Der steht nur auf unserer Liste.
Genau, der stand da auch gestern in dem Titel des Workshops, und den haben wir dann auch irgendwie erst am Ende erwähnt. Das Strobist ist sozusagen David Hobby heißt der Mensch. Das ist so ein Fotojournalist aus USA, der das halt gerne macht, so mit irgendwie Kompaktblitzen irgendwie Bilder ausleuchten, und der das halt mal ordentlich aufgeschrieben hat. Der war halt so der Erste, der halt mal irgendwie da so einen Blog angelegt hat, eben strobist.blogspot.com ist die URL. der mal ein Tutorial gemacht hat, wie mache ich das denn, was brauche ich denn alles so an Zeugs, um da mal so ein typisches Porträtfoto zum Beispiel so als Anfang mal auszuleuchten, aber auch dann komplexere Sachen und bloggt halt dann entsprechend auch immer sozusagen über die neuesten Updates, die es da gibt, irgendwie die neuesten Blitze, die neuesten Auslöser und zeigt halt immer mal sozusagen, was er auch sozusagen auf Arbeit macht, das heißt, wie gesagt, Fotojournalist, das heißt, er macht dann irgendwelche Porträts von Leuten oder sowas halt auch und zeigt dann mal so On Assignment nennen sich die immer, was er dann da gemacht hat und wie er das so ausgeleuchtet hat, das ist immer sehr interessant. Und da hat sich schon so eine ganze Community drumherum entwickelt. Also das ist einfach schon so ein Riesending. Das ist halt eben der Blog zu dem Thema. Und dann gibt es halt eben die Flickr-Group dazu, wo die Leute ihre Bilder posten und auch irgendwie diskutieren und Techniken und sowas. Und er hat mittlerweile da auch so ein DVD-Set draus gegeben. Wo
Lighting in Layers nennt sich genau, das. Ist ja. So sehr zu empfehlen.
Das ist sehr zu empfehlen. Das kostet ein bisschen Geld, aber das ist, ja, also sag mal, für ein DVD-Set ist das schon, ordentlich Geld, aber
man bekommt auf jeden Fall viel Information und genau. Viele neue Anregungen. Das ist, glaube ich, das Hauptsächliche von solchen Lighting-DVDs, dass man da wirklich einfach neue Gesichtspunkte bekommt und neue Blickwinkel auf irgendwelche Dinge und so Sachen einfach sieht, die einem vorher im Traum nicht eingefallen wären.
Ja, genau.
Was ich da sehr spannend finde, ist, dass es quasi eine begleitende Videodokumentation, wie er eine spezielle Szene vorbereitet und ausleuchtet. Also ein gutes Beispiel ist, er hat da so eine alte Farm, wo ein Schmied ein Metallstück bearbeitet und das ist klassisch, wie so ein Schmied halt arbeitet, also mit einem Kohlefeuer in einer Ecke in einer dunklen Scheune. Und wenn man das Bild nachher sieht, also es fängt immer damit an, dass das finale Bild gezeigt wird und man denkt so, ja, ach, ist doch nett, aber wo ist der Blitz? Und
ja.
Im Endeffekt nutzt er dann nachher 4, 5, 6 Blitze immer mal wieder anders und man sieht diesen iterativen Prozess, wo er halt sagt, hier, das ist zu hell, das ist zu dunkel, das Kohlefeuer sieht man nicht richtig oder man sieht es zu viel und das ist sehr interessant zu beobachten. Ist manchmal ein bisschen langatmig, weil er da ja eher also auch mal Sachen ausprobiert, aber es ist sehr zu empfehlen und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass dieses Ganze, wie man ordentlich Dinge ausleuchtet, das war früher halt so alles Geheimwissen. Ne? Das hat man irgendwie nur so durch, irgendwie man geht in die Lehre bei einem Fotografen.
Ja, ja. Darf mal 5 Jahre lang Kabel und Blitze schleppen.
Genau,
und
so wie beim WDR früher auch wohl.
Ja. Genau, nee, ich glaube, es ist auch irgendwie, daraus zieht er auch seinen Erfolg darin, weil er das halt, der Erste war, der einfach mal gesagt hat, so, ich dokumentiere das jetzt mal für die Allgemeine halt eben irgendwie in so einem Blogspot-Blog, wo er auch gar nicht mit gerechnet hat, so, dass das irgendwie dann mal irgendwie eine Community von irgendwie Tausenden von Leuten hat, die das alle irgendwie cool finden und irgendwie seine Videos kaufen und so. Also
der lebt da auch von, deswegen, ja, wenn man so eine Video, so eine DVD-Sammlung kauft, das unterstützt man ihn auch. Ja. Also er war irgendwie früher, hat es in der DVD erwähnt, er war früher irgendwie Fotojournalist für eine große Tageszeitung und hat dann sich überlegt, dass er sich selbstständig macht und hat dann das Problem gehabt, dass er durch einen nicht vorhandenen Presseausweis eben nicht mehr an die ganzen, also er hatte, wie nennt er das denn, er hatte die Lizenz zum Neugierigsein und Dinge fotografieren verloren und hat dann irgendwie einen Blog gegründet und sich selbstständig gemacht und das ist sehr spannend zu sehen auf jeden Fall.
Und er schreibt da auch viel zu. Dieses Tutorial, das kann man sich da halt klicken, das ist mittlerweile auch irgendwie in verschiedene Sprachen übersetzt, das gibt es glaube ich auch auf Deutsch für die Leute, die nicht so gerne Englisch lesen oder so. Das ist sehr zu empfehlen. Da gibt es halt sozusagen dann irgendwie, das besteht glaube ich aus mindestens irgendwie, also es gibt Lighting 101, nennt er das, und Lighting 102. Lighting 101 besteht glaube ich mindestens mal aus irgendwie 10, vielleicht 15 Blogposts oder sowas, die halt mal irgendwie anfangen mit, was brauche ich denn eigentlich alles und wie leite ich denn so ein simples Porträt. Und das Schöne ist halt, man sieht halt dann auch mal irgendwie ein Beispiel, wie das so aussieht. Und was ich halt faszinierend daran finde, ist, dass man halt einfach noch eine ganz andere Gestaltungsmöglichkeit hat. Also ich meine sozusagen, wenn ich jetzt hier rausgehe, es ist knalle Sonne, ja, ist schön, kann man vielleicht mal lustige Bilder machen, aber ich kann relativ wenig beeinflussen, wie das Licht so aussieht. Also wie gesagt, ich kann den Reflektor rausholen oder sowas, kann ich so ein bisschen beeinflussen. Aber mit so einer Handvoll Blitzen, also selbst wenn es nur 2, 3 sind, kann ich schon einfach ganz anderes Licht erzeugen als das, was ich so einfach in der Natur habe und kann einfach interessante Effekte auch machen und kann einfach sowas machen, was man so als typisches Porträt halt kennt. Ja? Also sozusagen, wenn ich sowas wie ein Bewerbungsfoto machen will, dann ist das halt extrem schwierig oder so ein Profilfoto für irgendwie, was weiß ich, das Netzwerk der Stunde. Ja,
man hat ja normalerweise beim Fotografen auch wenig Zeit, sich das anzugucken, weil die ihr fertiges Setup da stehen haben, man geht da rein, macht ein Foto, geht wieder raus.
Genau,
was beim Strobist, was ich sehr gut finde, der hat öfters mal so Strobist Bootcamp, nennt sich das. Das sind so als Wettbewerb angelegte Möglichkeiten für Leute, sich damit zu beschäftigen. Also es ging irgendwie los mit Küchenequipment. Da war dann die Aufgabe, fotografiert irgendwie ein Küchenzubehörteil, so dass es möglichst gut aussieht mit irgendwie maximal 2 Blitzen, um dann irgendwie auch den Leuten, die wenig Geld haben und dann nur 2 Blitze haben, zu ermöglichen, daran teilzunehmen. Dann gab es dann halt verschiedene Randbedingungen. Und anschließend stellt ihr das bitte bei Flickr ein und beschreibt dann, wie ihr das gemacht habt. Und dann guckt man halt auch und sieht dann, da ist ein wahnsinnig cooles Foto und es ist ein super cooler Hintergrund von so einer Knoblauchpresse. Und dann beschreibt er dann so, ja, für den Hintergrund habe ich halt gerade meinen Küchentisch hochgeklappt und die Holzstruktur hat mir gefallen. Und das genau, ist schon ziemlich schick. Und dann manchmal macht er dann auch so Zeichnungen dabei, wie die Blitze gestanden haben und so. Und da kann man da mal nachgucken. Das ist, also allein durch Angucken lernt man da sehr, sehr viel.
Also ich denke, das ist auch wirklich der Kern der Sache. Denn ich meine, das können wir auch zum Titel nochmal zurückkommen. Also Fotografie heißt ja eben Lichtmalerei, also Lichtbild. Also Foto, das deutsche Wort ist auch Lichtbild. Also es geht schon ums Licht. Und da Licht,
und ums Malen sozusagen. Also ich meine sozusagen, das heißt ja, dass ich das Licht in irgendeiner Form auch beeinflussen kann. Ne?
Ja, genau. Also wenn man das gerade nicht kann, ist es schlecht. Obwohl man natürlich immer was machen kann, weil man halt die Blende hat und so. Also da,
ja gut, genau.
Die Verschlusszeiten
also sozusagen, und so. Und halt, ich kann natürlich auch wählen, wo ich fotografiere und sowas, gerade wenn ich ein Porträt mache oder sowas. Aber man ist halt deutlich eingeschränkter, wenn man einfach nur natürliches oder Dauerkunstlicht hat.
Ja. Mhm. Ja. Ja, also Blitz haben wir dann eigentlich doch auch ganz gut abgearbeitet. Wir haben noch auf der Liste, wenn ich das richtig sehe, Bildgestaltung, Motivwahl, goldener Schnitt.
Oh ja, das ist für Nerds, glaube ich, das Schwierige. Also für mich war es sehr schwierig am Anfang. Ich habe halt Bilder gemacht und die sahen platt und komisch aus. Und dann habe ich angefangen, mit der Tiefenschärfe rumzuspielen und die Bilder sahen immer noch komisch aus. Und dann hat mir ein Freund von mir ein Buch in die Hand gedrückt. Ich weiß den Titel leider gerade nicht, war irgendwie so ein ganz einfaches so Bildgestaltung für Anfänger. Und fangt doch mal an und nehmt mal ein Bild, was komisch aussieht, wo mittig ein Blümchen drauf ist und schneidet das mit GIMP mal so aus, dass es nicht mittig ist, sondern um ein Drittel, also im linken Drittel oder im rechten Drittel sitzt.
Oder dass Teile fehlen.
Oder dass, wenn man das komplett schon mal drauf hat oder dass man Teile wegschneidet oder so. Und wo man ein Objekt positioniert, hat unglaublich viel damit zu tun. Das war für mich sehr überraschend, wie gut dieses Bild wirkt oder wie gut es aussieht, weil Objekte komplett mittig, sieht immer scheiße aus. Ja, ja. Und,
das ist ja immer wieder beim Lästern, wo du sagtest, sowas wie irgendwie, Sascha sagte ja vorhin, er rümpft immer die Nase, wenn er sieht, dass da Leute UV-Filter drauf haben. Das kannst du auch relativ gut erkennen, sozusagen, wenn Leute halt immer irgendwie machen ein Porträt und du siehst immer, sie nehmen die Person immer direkt in die Mitte, dann denkst du immer gleich so,
kommt halt drauf an.
Noch keine schlimmer gute Idee sind dann die Leute, die vom Kölner Dom stehen und eine Person dahinstellen und dann den ganzen Dom noch drauf haben
wollen.
In der Mitte ist dann wie sich gleich eine Person zu sehen.
Was bei den Blitzen immer auch so ein Ding ist, haben wir jetzt noch nicht drüber geredet, vielleicht nochmal kurz zurück, Lichtmodifikatoren, das heißt, ich kann sozusagen die Größe und Form des Blitzes ein bisschen beeinflussen. Der einfachste, den auch irgendwie jeder, der sich so einen Blitz kauft, dann irgendwann mal kauft, im Zweifelsfall ist der sogenannte Joghurtbecher. Das ist einfach so ein joghurtbecherförmiges Ding, was man oben auf dem Blitz drauf macht und was dazu führt, dass das Licht eben irgendwie in alle Richtungen abgestrahlt wird, außer nach hinten, ja, sozusagen, also zur Seite, nach oben, nach unten und so weiter, also und auch nach vorne.
Ein Joghurtbecher, der überall zu ist, außer an dem die Öffnung, durch die man den Blitz reinsteckt.
Genau, ja, um das nochmal besser zu beschreiben, genau. Der nimmt einem natürlich auch ein bisschen Licht weg, weil der ist natürlich nicht volltransparent, sondern es würde ja sonst auch nicht funktionieren, weil sonst das Licht immer nur noch in die Richtung ginge, in die der Blitz normalerweise blitzt, nämlich irgendwie mehr oder weniger nach vorne. Das Interessante ist halt sozusagen, das funktioniert dann halt, also dass die Leute sagen immer, das macht das Licht softer. Das ist so erstmal nicht wahr. Das Licht wird dadurch softer, dass nämlich, was vorhin schon auch anklang, eben dann auch alle Wände und Decken, die man so hat, mit benutzt werden, weil da eben das Licht dann auch nach oben und zur Seite geht. Und da, wenn man Glück hat, ist da auch eine weiße Wand oder eine weiße Decke. Und dann hat man eben ein schöneres Licht, als wenn man einfach Leute so flach blitzt. Wo ich dann immer die Nase rümpfe, ist, wenn die Leute halt irgendwo draußen auf dem Feld stehen, hier so irgendwie auf dem Campacker, und haben irgendwie ihr Joghurtbecher drauf, und dann denkst du so, ja, okay, sie haben das Prinzip nicht verstanden, weil das führt nur dazu sozusagen, dass da Licht in Richtungen weggeht, wo halt eben nun mal gerade keine weiße Wand oder keine weiße Decke ist.
Vielleicht wollen die bloß ihre Prismascheibe vom Blitz schützen.
Ja, oder sie wollen irgendwie Leute ärgern, die irgendwie neben ihnen stehen oder so, die dann irgendwie noch das Restlicht abkriegen. Aber es, wie gesagt, es raubt einem halt irgendwie auch eine irre Menge Licht typischerweise. Und wenn man dann Leute mit irgendwie tollem Equipment und irgendwie Systemblitz und sowas sieht und die dann aber den Joghurtbecher draußen nicht abnehmen, dann weiß man halt auch so, ja, also die haben zumindest mal das grundlegende Konzept da nicht verstanden. Ja gut,
vielleicht wollen sie irgendwie auf die weiße Wand vom Zelt blitzen oder so.
Ja, das ist dann schon sehr der Spezialfall. Also
gut, fand ich so, dass dann Leute sagen auf irgendwelchen Feiern, hey, du hast deinen Deckel nicht abgenommen und so weiter. Mit dieser Becher rumläuft.
Ja, soll es auch gehen.
Wobei das aber, also ich habe das ein bisschen ausprobiert hier. Also gemeint ist so ein Diffusor-Teil, so eine kleine, setzt man noch vor den Blitz davor. Ich fotografiere manchmal ganz gerne damit, auch draußen, weil ich finde das, also es gibt jetzt, also ich habe zwei Dinge, die ich gelernt habe, die man machen kann. Halt einmal entweder mit dem Diffusor davor oder halt nach oben blitzen und mit so einem kleinen weißen Kärtchen das dahinter noch rausziehen. Ich weiß nicht, wie das korrekt heißt. Dass man so ein bisschen diffuseres Licht dahin bekommt. Ich meine da auch einen Unterschied zu erkennen. Kann natürlich sein, dass ich mich da
selbst täusche. Ich glaube, das bildest du dir ein, weil das Diffuse kommt halt eben daher, sozusagen, also dieses Ding hat erstmal keine magische Qualität, das Licht zu verändern, sondern es verändert nur die Richtung des Lichts. Mhm. Und wenn du in einem Raum bist, dann verändert es halt die Richtung so, dass halt eben auch Wände und Decken mit benutzt werden. Und das ist so ja, die
Qualität des Dings. Es kann auch sein, dass mein Blitz zu intelligent ist. Der merkt nämlich, wenn das Teil drauf ist und dann andere Lichtsteuerung macht. Also kann auch durchaus sein, dass es da dran liegt. Ja.
Aber das ist ganz dann, schön clever. Das,
ja, ja, das ist das Problem an so rechts unten Modellen.
Ja, okay, ja.
Und diese Karte, die du eben erwähnt hast, zum oben rausziehen, die nimmt man als Catchlight für die Augen. Angenommen, man will den Blitz irgendwie an der Decke reflektieren, um ein schön gleichmäßiges Licht zu haben, möchte aber trotzdem noch diesen Lichtreflex in den Augen haben, dann kann man einfach das weiße Kärtchen rausziehen, das zaubert einem dann diese sogenannte Catchlight.
Das funktioniert aber auch, dass die Augen dann nicht ganz so abgeschlossen geschattet sind durch die Augenbrauen.
Klar, es gibt
so
natürlich genau. Dadurch auch indirektes Licht von vorne, ja.
Das ist immer ganz interessant, auch sozusagen hier der nerdige Aspekt, habe ich gestern auch im Workshop erwähnt, so ein bisschen Reverse Engineering. Ich kann halt eben auch genau an dem Catchlight erkennen, was denn da gerade an Licht eingesetzt wurde und was für Lichtmodifikatoren eingesetzt wurden, ob da jetzt jemand einen Schirm benutzt hat oder eine Softbox oder sowas. Weil wenn man genug Auflösung hat, kann man genau reingucken, dann sieht man genau auch die Lichtquelle eben in den Augen. Das ist ja genau dieses. Und der Punkt ist, wenn man sagen, da keine hat...
Was ist eine Softbox?
Eine Softbox. Naja, sozusagen, man stelle sich irgendwie eine Art Karton vor, der vorne irgendwie eine transparente Folie hat. Oder so eine halbtransparente Folie, der eben dazu führt, dass man halt eine große Lichtquelle hat. Also wenn man irgendwie softes Licht haben will, dann ist Größe des Lichtes im Vergleich zu demjenigen oder dem Objekt oder sowas, was man fotografiert, der wichtige Punkt. Das heißt, man will da möglichst große Lichtquellen haben, um da sozusagen möglichst wenig oder softere Schatten zu produzieren. Und wie gesagt, wenn man halt dann mal so auf so ein Foto guckt, dann sieht man halt eben diese besagten Catchlights. Das heißt irgendwie, dass sich in den Augen da irgendwie Lichtquellen spiegeln. Wenn man die nicht sieht, sehen die Leute auch nämlich immer irgendwie so ein bisschen tot aus. Das ist nämlich der Punkt, warum man die so haben will. Das sieht immer sehr komisch aus, wenn da gar kein Catchlight in den Augen ist. Das gehört einfach irgendwie dazu. Da hat man sich so dran gewöhnt. Das ist ja auch alles so eine Gewöhnungssache. Ja? Sozusagen, man weiß halt, naja, da gehört so ein Catchlight in die Augen in so einem Bild. Oder wenn ich jetzt hier rüber gucke, ist da natürlich auch ein Catchlight irgendwie von der Sonne drin, wenn ich den mal angucke. Das heißt, das ist einfach auch natürlich sozusagen, dass da sich so eine gewisse Lichtquelle irgendwo spiegelt. Und wenn ich dann rausfinden will, wie denn jemand so ein Foto gemacht hat, dann kann man oft da irgendwie genauer reingucken und sehen, ah ja, guck mal, da sieht man halt eben so ein rundes Ding, da ist wohl irgendwo mal irgend so ein Schirm, wo da das Licht rauskommt. Ja.
Da gibt es ein gutes Beispiel für alle, die jetzt zuhören, nämlich der Alech hat ein Porträtfoto gemacht vom Mitch Altman. Da könnt ihr einfach mal schauen bei Wikipedia. Mitch Altman, also wie Altmann mit einem N.
Kann man ja verlinken.
Das kann man auch verlinken, genau. Und da gibt es ein Foto von ihm, wo er frontal mittig in die Kamera schaut mit einem lilanen Hintergrund. Und da sieht man, dass die vom Betrachter linke Gesichtshälfte recht gut abgeschattet ist. Und wenn man da mal in das Catchlight der beiden Augen reinschaut, dann sieht man, dass das vom Betrachter rechte Auge, da sieht man die Spiegelung der Softbox, die der Alech da benutzt hat. Und das linke Auge sieht da nur einen ganz kleinen Teil von. Da sieht man dann sehr gut daran, dass das wohl eine Softbox war, die sehr nah an Mitch dran gestanden hat, sodass das die rechte Gesichtshälfte gut beleuchtet ist, die linke aber eben nicht.
Genau, also das liegt halt auch daran, dass die Softbox nicht so sonderlich groß war. Das ist so eine Klapp-Softbox, die man so auf A4 oder ein bisschen kleiner runterklappen kann, die man halt irgendwie so im Rucksack mitnehmen kann. Wenn man halt eine große Softbox will, dann wird das halt immer ein bisschen unhandlich. Deswegen so auf dem Kongress habe ich dann immer so dieses kleine Dingchen dabei. Und dann muss man halt entsprechend nah ran, um ein softes Licht zu generieren. Und da hat man dann wieder andere Probleme.
Mhm. Ja.
Genau. Aber das ist genau, das hatte ich mir vor der Aufzeichnung hier angeschaut und habe ihn anschließend gefragt, wie denn das zustande kommt und ob das Absicht sei.
Ja, es ist immer ganz spannend bei Fotos, die Pupillen zu vergrößern, also das Auge, und dann zu sehen, was man da noch so sehen kann. Ja, manchmal sind da ganz geisterhafte Dinge. Es gibt ein Foto von mir, ich weiß nicht, ob das irgendwann online ist, aber sonst kann ich es auch mal verlinken. Da ist auch in dem Auto etwas im Auge so ganz abstruse Dinge zu sehen, wo man sich denkt, was ist denn das? Weil irgendwie bei der Beleuchtung hinten was Seltsames geschehen ist. Ja. Oder der sich vielleicht auch minimal bewegt hat und dann ist halt das Licht verzogen im Auge. Also das ist schon
spannend. Das Interessante ist immer irgendwie dieses Reverse Engineering. Wenn man das einmal angefangen hat, dann geht das halt auch so in Fleisch und Blut über. Wenn wir vorhin schon über TV-Serien gesprochen, dann guckt man halt auch bei TV-Serien immer sowas wie, was benutzen die denn da so für Licht und so? Und dann fällt einem gleich auf, dass das alles total unnatürlich aussieht. CSI wurde ja gestern schon angesprochen. NCIS ist auch so ein Ding, da ist irgendwie mit dem Förderraum ist immer irgendwie ganz komisches blaues Licht und denkst irgendwie so, wenn du halt dann darüber nachdenkst, so, sieht total unnatürlich aus, aber wenn du halt eben nicht darüber nachdenkst, fällt dir das halt auch gar nicht auf. Ja,
ja, also ansonsten, da kann man auch meistens gut dran erkennen, wenn man an irgendwelchen großen Plakaten vorbeiläuft, dann zieht man ja auch schon mal schön nah an die Augen dran und dann sieht man immer schön, wenn da, wie beispielsweise letztens hatte ich so eine Tiernahrungswerbung, wo da eine Katze und ein Hund drauf abgebildet waren und man sah an einem Keylight ganz klar, dass es zwei völlig verschiedene Fotos waren und das halt zusammenmontiert war, weil das Keylight einfach völlig anders war.
Die waren gar nicht in einem Raum, die Katze und der Hund.
Nee, die Katze hatte halt zwei Softboxen und der Hund nur eine, also...
Katze war tot und lebendig.
Naja. Schrödinger Katzenfutter.
Ja.
20% auf alles außer Schrödinger Katzenfutter.
Ja, wir waren eigentlich bei der Bildgestaltung, das ist gar nicht so sehr beim Licht.
Dahin rutscht man immer wieder ab.
Also goldener Schnitt ist erwähnt worden. Du hast das mit der Blume verschieben. Vielleicht kannst du daran nochmal erklären, was denn nun der goldene Schnitt ist.
Ja, der goldene Schnitt ist eine ganz spezielle Bildaufteilung. Also der goldene Schnitt ist eigentlich ein Verhältnis von, habe ich vergessen? Das gab es irgendwann im Mathestudium mal. Das ist ein ganz spezielles Verhältnis und eine ganz tolle Zahl, mit der man ganz viele verschiedene Dinge anstellen kann. Zum Beispiel kann man bei, wie hieß dieses andere Gemüse? Nicht Blumenkohl? Rucola, genau. Wenn man Rucola,
Brokkoli meinst du?
Nee,
Brokkoli geht auch.
Okay, jedenfalls, wenn man sich diese Pflanzen anschaut und sich überlegt, wie da der Abstand der Ableger und so weiter aussieht, dann kommt man auf diese Zahl und das Verhältnis ist ungefähr 1 zu 1,68. Das ist 1 plus Wurzel 5 halbe. Und das ist auch, also wenn man Bilder so gestaltet, dass die Aufteilung so ist, das guckt man sich am besten mal an. Ich finde das schwierig zu erklären. Dann führt das zu sehr schönen Bildern. Man kann zum Beispiel auch, was man auch machen kann, ist, man kann das entsprechend abgebildete Objekt, wenn man jetzt ein Landscape-Foto hat, dann kann man es also auf einem Drittel der Breite positionieren und dann die restlichen zwei Drittel rechts oder links daneben. Das sieht schon mal besser aus. Und der goldene Schnitt ist natürlich noch viel besser. Also es sieht einfach besser aus. Woher das kommt, weiß ich allerdings auch nicht so genau.
Weil viele Sachen in der Natur auch genauso aufgebaut sind. Und weil wir das gewohnt sind, dass das schön aussieht, deswegen pflanzt sich das auch irgendwie in die Fotografie fort oder in den allgemeinen in Sachen. Da wird irgendwie bei Produktdesign wird da ja auch massiv Wert drauf gelegt irgendwie. Mhm. Da kann man, glaube ich, auch, also in viele Sachen kann man auch viel reininterpretieren, die gar nicht da sind, aber es gibt doch wirklich auch viele Stellen, wo wirklich da auch aktiv drauf geachtet wird, dass Produkte so designt werden, dass sie irgendwo goldenen Schnitt haben. Und ich bin mir sicher, an so einer Canon- oder Nikon-Kamera ist da mit Sicherheit auch dran gedacht worden, wo man das Display hinbaut oder so. Das sind nicht nur technische Aspekte, wo so ein Zeug hinkommt.
So ähnlich wie das Türschließgeräusch beim Auto.
Richtig, ja. Das wird ja auch sounddesignt mittlerweile.
Genau. Also wenn man einfach mal spaßeshalber mal diese Drittelsache ausprobiert, das klappt schon ziemlich gut. Das ist so ungefähr mein Stand gerade. Also ich bin jetzt mittlerweile in der Lage, da beim Fotografieren nicht nur auf so ein bisschen Licht und Blende und Tiefen und Schärfe zu achten, sondern auch so ungefähr, wo das ist. Und meistens sind die Autofokuspunkte auch geschickt genau da positioniert, wo man Dinge positioniert, sodass es schön aussieht. Ja. Meistens, leider nicht immer.
Na, Sehgewohnheiten sind halt ganz wichtig. Und diese Sache mit dem Drittelsehen hat
glaube ich, auch was tatsächlich mit so Sehgewohnheiten zu tun, weil man eben nie so genau was gerade in der Mitte hat. Ein anderer Effekt ist ja auch der Links-Rechts-Effekt, dass man halt, ne, wenn man halt ein fahrendes Auto haben will, soll das eben von links nach rechts sich Bild fahren und nicht andersrum, was eben damit zusammenhängt, dass das eben auch so die Schreibrichtung bei uns ist. Und es soll ja angeblich so sein, obwohl ich das...
Das sieht dann für einen Araber seltsam aus, ja? Für einen Araber
genau andersrum sein muss.
Oder für einen Israeli.
Ja, genau. Also es muss wohl damit
zusammenhängen. Da fahren die Autos von oben nach unten.
Ja. Naja, das ist...
Das war in Australien.
Nee, das ist schon wohl so, dass es da so eine Gewohnheit gibt, die zum Beispiel in Gegenden, wo man Sprachen benutzt, wo die Schreibrichtung variabel ist, nicht so ausgeprägt.
Jetzt kommt Mars Spezialgebiet wieder vorbei, genau.
Also zum Beispiel im Japanischen, da kann man sich so ein bisschen aussuchen, wie rum man schreibt. Und da ist das weniger ausgeprägt als in Europa, wo halt alle immer wissen, no, wir schreiben von links nach rechts. Und dann ist eben auch die Blickrichtung so. Und was ich eben vorhin auch gesagt habe, eben dieses, dass sich halt irgendwelche Spiralen nach oben bewegen sollten und nicht nach unten und so, das spielt natürlich auch eine ganz große Rolle. Das sind halt so Sachen, auf die man nicht immer so achtet.
Fotopsychologie.
Ja, naja, man hat halt so viel zu tun, ne, beim Fotografieren. Und das muss man halt alles beachten. Deshalb ist halt, wenn halt jemand wirklich Werbefotografie macht oder so, ist da ja auch immer unheimlich viel Aufwand drin und unheimlich viel Überlegung. Und das dauert auch immer ewig. Also so, Fotografie für Werbung zu machen, da muss man eben halt Geduld mitbringen, was besonders bei den Models dann oft fehlt.
Da ist Produktfotografie etwas genügsamer, wobei man da auch durchaus für ein Produkt ordentlich abzulichten schon mal einen ganzen Tag drauf verwenden kann, also locker.
Mhm. Ja.
Ja, was gab es noch für Themen? Was hattest du noch auf dem Plan, Maha?
Ich habe hier noch, Lichtführung haben wir schon eigentlich.
Also ich habe jetzt noch Farben aufgeschrieben.
Farben, ja,
für die Bildgestaltung ist Farbe auch wichtig. Zum Beispiel ist auch wieder aus der Natur Komplementärfarben was wichtig ist. Sowas wie Grün, Rot, Schwarz-Weiß oder das Orange-Blau, genau. Das sind so typische Sachen, die einfach ein Mensch schön natürlich findet, die man auch mit in die Bildkomposition mit einbringen kann.
Da gibt es noch eine nette Geschichte, wie man relativ einfach ein Porträt machen kann, sodass die Hautfarbe, die ja Richtung Orange geht, schön mit blauem Hintergrundlicht, also blauem Hintergrund Umgebungslicht harmoniert. Und zwar gibt es das auch vom Strobist, dass man den Weißabgleich in seiner Kamera so weit nach blau verschiebt, sodass das normale Tageslicht blau aussieht und dann einfach mit einem orange gefärbten Folie die nochmal vor den Blitz montiert, sodass der orange gefärbtes Licht abgibt und damit dann jemanden fotografiert, sodass der Hintergrund schön dunkelblau ist, je nachdem wie viel Licht man da zur Verfügung hat, und aber das Porträt dann Richtung orange geht und dann hat man so einen schönen Kontrast dazu.
Wird auch sehr oft in der Partyfotografie oder Eventfotografie verwendet, um halt eben das sowieso schon vorhandene Kunstlicht in einem Raum zu nutzen, damit es halt neutral aussieht oder normal aussieht. Das von vorhin Thema Weißabgleich. Da ein Standardblitz ja einfach einem der Sonne nachempfundenes Licht gibt, ist es natürlich wie Tageslicht etwas bläulicher. Und wenn man damit in einem geschlossenen Raum mit viel Kunstbeleuchtung blitzt, dann hat man immer das Problem, dass entweder die Leute komplett blau im Gesicht sind oder zumindest überspitzt dargestellt blau oder der Hintergrund halt völlig absäuft in irgendeinem ganz, ganz üblen Orange. Und dafür gibt es halt, wie du schon gesagt hast, diese Farbfilter. Ich glaube, der gängigste ist da irgendwie Full CTO von Lee, das ist glaube ich 204, genau. Das ist so der Standardfilter, der irgendwie so sich für Event- und Partyfotografie durchgesetzt hat. Und dann kann man einfach den Weißabgleich seiner Kamera manuell auf Kunstlicht stellen, also diese kleine Glühbirne in den meisten Kamerapiktogrammen. Und das hat den Vorteil, dass man halt wirklich sehr, sehr schöne und intensive Hintergrundfarben bekommt von irgendwelchen Effektbeleuchtungen und der Vordergrund aber nicht geblitzt aussieht, sondern der sieht halt aus wie gleichmäßig vom Umgebungslicht beleuchtet. Das kombiniert mit einer längeren Belichtungszeit, damit der etwas dunklere Hintergrund Zeit hat, auch ins Bild zu kommen, macht richtig schöne Fotos.
Sollst du mal reinfragen? Ich habe hier jetzt nur geschrieben Farbfilter für Partyfotografie, wenn du das noch
ich
ergänzt.
Ich frage dir nochmal ein, welcher das genau
Farbfolien
ist.
Farbfolien kann man nur was sagen. Und zwar ist das fast schon ideal, dass Lee einen Farbfilterkatalog bietet, in dem alle möglichen Farbfilter vorhanden sind, die sie so verkaufen.
Also eigentlich sind das Filterfolien für so Beleuchtung beim Film und so, ne?
Ja. Für Licht halt auf Bühnen oder so, um das Licht zu färben. Und diese Filterfolien passen genau auf den Blitz.
Also die, die Demo-Filterfolien aus dem Demo-Filterheftchen, was man für ganz günstig kaufen kann.
2-3 Euro oder so kostet er. Und da sind alle Folien drin, kann man sich einfach auf den Blitz oben drauf kleben. Perfekt.
Ah ja, das ist ein guter Hack.
Ja, das gibt's von dem Nikon rechts unten Blitzmodell. Die haben dann halt wieder ihre speziellen Folien und da haben die Folien dann auch so einen Punktcode und der Blitz liest die Farbe der Folie ein und das ist ganz, ganz, ganz viel Magic.
Okay, das klingt ja echt magisch. Ja,
Macht aber, wenn man das so effektvoll, also als Hack einsetzen will, dann macht das wirklich Probleme, weil man dann wirklich den Weißabgleich der Kamera auf jeden Fall so einstellen muss, dass er genau nicht vom Blitz gesagt bekommt, welche Farbtemperatur denn jetzt bitte neutral sein soll. Also,
was interessant wäre, speichert er das dann in Metadaten, weil das immer so ein Ding, was
ja, ich glaube schon. Ja,
das ist schön, weil das ist dann immer so ein Ding, dass ich dann immer vergesse, sowas wie, was für eine Folie hatte ich denn jetzt genau, als ich mal das letzte Porträt gemacht habe im Hintergrund, was für ein Blau war es denn jetzt
eigentlich
und so.
Wissen.
Eigentlich will man das auch irgendwo dokumentiert
man
haben.
Man alles letzten, wissen, wie das geht. Ich finde es auch fürchterlich, auch wenn Leute auf Flickr oder so ihre Fotos hochladen und die Metadaten entfernt haben. Dann kannst du nicht mal gucken, welche Linse, welche Blende. Das ist schlimm.
Wisst ihr, Datenschutz ist...
das passiert immer bei Leuten, die im Photoshop arbeiten und dann fürs Web exportieren machen. Da fliegen nämlich die EXIF-Daten raus.
Das ist ein Unding. Also,
deswegen gute Workflow-Software.
Genau. Aber bei den Farben ist es eigentlich nicht sozusagen schon ein bisschen übertrieben, da so genau drauf zu achten, weil die meisten Leute die Fotos dann im Web betrachten und keinen kalibrierten Bildschirm haben und dann sieht das immer sonst wie aus.
Ja, aber das Blau-Orange-Ding kriegst du schon auf dem Bildschirm noch dargestellt. Also das ist so ein bisschen bei der Nachbearbeitung, glaube ich, ein Problem. Vielleicht kann da der Sascha was zu sagen. Du hast doch bestimmt einen kalibrierten Bildschirm.
Mit Sicherheit, ja. Ich habe alle meine Bildschirme kalibriert. Ich kann mittlerweile
vielleicht
nicht mehr...
kurz sagen, wie man das macht, weil jetzt die Hörer das auch alle machen wollen.
Ja, was ist denn überhaupt das Problem?
Das Problem ist, dass halt der Farbraum von einem Display, sei es ein TFT oder LED-Hintergrund beleuchtet oder Röhrenmonitor oder auch ein Beamer oder sonstige Monitore, halt alle unterschiedlich sind. Die haben alle andere Charakteristiken, die haben andere Rot-Grün, also andere RGB-Aufteilungen. Manche Hersteller ordnen die Pixel anders an, dadurch sieht das auf dem Monitor anders aus. Die Farbe, also selbst bei gleichen Farbwerten und bei den gleichen Pixelmaterialien, wenn die anders angeordnet sind, sieht es nachher auf dem Bild anders aus. Und eigentlich will man immer irgendwie das ja in konstant haben, egal an welchem Monitor man sitzt und vor allen Dingen ganz wichtig, wenn man es nachher ausdrucken will. Will man ja auf dem Monitor die RAW-Parameter, wenn wir jetzt nochmal zu dem RAW zurückkommen, will man die RAW-Parameter so einstellen, wie man das Bild gesehen hat, als man es gemacht hat. Also das nehme ich immer so als meinen Anhaltspunkt. Ich versuche mir immer im Kopf wieder hervorzuholen, wie ich das Bild damals gesehen habe, was ich gemacht habe. Und dann versuche ich halt die Parameter so einzustellen, dass auch die Kamera beziehungsweise dass das RAW auch diese Daten so wieder hergibt, wie ich meine, dass ich das Bild in dem Moment gesehen habe und wie ich es haben möchte.
Da haben wir wieder dieses Kerzenlicht-Beispiel zum Beispiel.
Genau, ja, richtig. Die Kamera hat dann gedacht so, oh, alles blau hier. Und in Wirklichkeit da hat man aber gedacht, naja, die Stimmung mit einbezogen, muss das Ganze ein bisschen eher oranger sein. Und um das halt wirklich sinnvoll machen zu können, braucht man eigentlich einen kalibrierten Monitor. Da gibt es Geräte von, kann ich gleich verlinken. Ich glaube, das bekannteste ist der Spider von Datacolor. Der ist nicht ganz günstig, ist aber durchaus seine Investition wert.
Was ist das genau, ein Gerät?
Das ist ein Gerät mit USB-Stecker.
Ja.
Sieht so ein bisschen aus wie so ein kleiner Tintenfisch, hat also so drei Arme.
Stimmt.
In der Mitte ist ein Sensor. In der Mitte ist halt so aufgebaut, da ist halt ein sehr hochgenauer und konstant kalibrierter Farbsensor, der halt über den gesamten sichtbaren Spektrumsbereich halt die Intensität einer Farbe messen kann. Den setzt man einfach auf seinen Monitor drauf. Den kann man einfach von oben drüber hängen mit seinem Kabel, dass der auf dem Monitor liegt. Oder bei TFTs legt man die TFTs einfach flach hin. Und dann gibt es eine entsprechende Software dazu, die dann einmal den kompletten RGB-Bereich durchgeht und halt von ganz dunklem Rot bis Vollgasrot das Ganze mit Grün und Blau und noch mit Graustufen macht. und dann die Einstellungen bzw. das Signal, was dem Monitor geliefert wird, so entsprechend verändert oder die Grafikkarte das Signal so entsprechend verändern lässt, dass man theoretisch bei gleichen RGB-Werten über den gesamten Farbraum immer die gleiche Helligkeit hat. Dass man quasi einen linearen Farbfrequenzgang auf dem im Spektrum hat. So standardmäßig ist bei solchen Monitoren der Blaukanal immer so ein bisschen stärker. Das heißt, das Weiß einen etwas bläulicheren Stich. Und wenn man einmal so einen kalibrierten Monitor gewohnt ist und sitzt dann irgendwie an einem unkalibrierten Gerät, dann rollen sich einem die Fußnägel hoch, wenn man irgendwie auf Webseiten guckt, wo man ganz genau weiß, wie die Bilder da aussahen. Und man sitzt plötzlich woanders dran. Ich habe auch den Monitor bei mir in der Firma, den ich irgendwie jetzt halt nicht für Fotografie nutze oder so, aber der ist auch halt kalibriert mit meinem Datacolor von zu Hause. Irgendwann kann man nicht mehr anders, wenn man einmal irgendwie kalibrierte Farben hatte.
Kann man das mit jedem Monitor machen oder braucht es da ein spezielles Modell für?
Nee, also die ganzen Monitore sind alles, ist mittlerweile alles Softwarekalibrierung. Es gab damals in der Druckvorstufe extrem teure Monitore. Da gab es auch nur 2, 3 Hersteller. Ich glaube Sony und Quartographic war der andere. Die hatten hardwarekalibrierbare Monitore, weil da gab es noch keine Grafikkarten, die das konnten, die Pegel im Analogbereich so speziell verändern konnten. Sondern da gab es halt nur mehr Rot oder weniger Rot oder solche Sachen. Die waren halt hardwarekalibrierbar, waren sündhaft teuer, aber so seit ja, ich glaube, seit 10 Jahren oder sowas hat sich diese Softwarekalibrierung wirklich durchgesetzt. Und man kann das so gut wie mit jedem Monitor machen. Bei diesem Datacolor Spider Farbkalibrierungstool gibt es eine Windows- und eine Macintosh-Software. Aber wenn man ein Linux hat, muss man da auch nicht irgendwie unkalibriert sterben. Man muss lediglich mal eine virtuelle Maschine starten, indem man einmal das Farbprofil erstellt. Also man kann unter Windows einfach ein Farbprofil erstellen. Das ist ein sogenanntes ICC-Profil. Das kann man dann einfach auf sein Linux ziehen und dann der Grafikkarte zur Verfügung stellen. Dann hat man auch entsprechend Farbkalibrierung unter Linux.
Mittlerweile auch nativ. Also es gibt da durchaus Tool Agile CMS und Dispel GUI sind da so die Tools der Wahl, die man da benutzt, da habe ich jetzt auch, ich habe keinen, wie heißt dein Spider, sondern
Spider,
ich habe
so einen Louis. Ja.
Das ist irgendwie so das andere Gerät, was man da so kauft, das war auch ein bisschen günstiger. Und das funktioniert eigentlich relativ ordentlich und da gibt es mittlerweile, wie gesagt, auch Software unter Linux zu, wo man das einfach direkt machen kann ich auch im Pad verlinken.
Der Vorteil von diesem Spider, liegt halt darin, man kann halt nicht nur Röhrenmonitore und TFTs damit kalibrieren, sondern auch Beamer oder irgendwie andere Geräte, da man ihn auf ein Stativ stellen kann und kann ihn extern benutzen und solche Sachen.
Das ist natürlich nett, ja.
Und jetzt die kurze Stille, die gerade entsteht,
es gab eine Martin-Lieferung.
Wir haben gerade verhandelt.
Ich wollte eigentlich teilen, aber FT0 fand das nicht so.
Ich habe nicht verstanden, dass du teilen wolltest.
Gut, das war eine normale deutsche Gebärdensprache. Gut, die muss man natürlich erstmal lernen. Aber
Du kannst nicht immer Gebärdensprache bei allen voraussetzen.
Ja, gut.
Vor allem nicht beim Podcast.
Naja, doch, beim Podcasten, beim Tauchen und so. Da
muss man aber nicht beim Podcasten, während mir gerade wichtige Dinge erklärt werden, wie zum Beispiel Farbprofile.
Okay.
Ich habe auch gesehen, meine RAW-Software, also das ist irgendwie Darktable, benutze ich gerade unter Linux, die hat auch Support für diese ICC-Profile. Das heißt, eventuell kann man da auch dann der Darktable-Software direkt sagen, was sie da für ein Profil tun sollten.
Ich glaube, das Profil, was du da eintragen möchtest, ist das...
Ah, Kamerasensor, ja.
Nee, das ist das Ausgangsprofil.
Okay.
Und zwar, wenn du ja irgendwas drucken lassen möchtest, ja, bei deinem Profi-Drucker deiner Wahl, dann kannst du dir von deiner Druckerei das Farbprofil des Druckers schicken lassen.
Oh,
das
auch
heißt,
noch.
Ja, richtig, genau, weil man muss ja auch nicht nur die Eingabe ordentlich kalibrieren, sondern auch die Ausgabe.
Ja.
Und da gibt es dann sogenannte Color Correction Charts, die werden ausgedruckt mit, meistens sind es irgendwie so 192 Messpunkte. Es gibt auch Leute, die machen das mit 1024 Messpunkten. Das sind dann halt Farbfelder auf einer Seite, auf einer A4-Seite, die dann alle einzeln abgescannt werden mit so einem Color Dosimeter, das drückt man auf jeden Farbklecks drauf und dann wird jeder einzeln abgemessen. Und dementsprechend wird halt ein Farbkorrekturprofil erstellt, damit man das, was man auf dem Monitor schon in schön kalibriert sehen kann, dann nachher auf dem Drucker auch genauso rausbekommt. Und wenn du jetzt zum Beispiel sehen möchtest, wie ein von dir erstelltes Bild in einer entsprechenden Druckausgabe nachher aussieht, abhängig auch sogar vom Papier, Das ist ja auch noch was, was mit in die Farbe einspielt. Die Struktur des Papiers und solche Sachen, also ein matt beschichtetes Papier hat zum Beispiel ganz andere Farbwiedergabe als ein glänzend beschichtetes Papier. Gerade so bei den Chromtönen oder bei den helleren Tönen, da ist halt diese die Farbbrillanz viel besser, und bei den dunklen Farbtönen hast du halt wesentlich mehr Spiegelreflexe drin und dadurch auch etwas anderes Verhältnis, was jetzt wie jetzt ein Schwarz aussieht. Also ein Schwarz mit einer spiegelnden Oberfläche veredelt ist halt wesentlich dunkler, als wenn du es auf matt druckst beim gleichen Farbwert. Und um das halt am Monitor schon sehen zu können, kannst du dann so ein Ausgabeprofil in deine Software laden. Das geht auch mit Photoshop und allen anderen Sachen. Ich glaube, GIMP kann das auch. Und dann zeigt dir GIMP das dann oder das Programm dann halt so an, wie es nachher zum Beispiel auf dem, es gibt da so Standardprofile, das ist irgendwie web-coated und solche Sachen. Die haben wir bestimmt schon mal irgendwo gehört, wenn man durch so Software durchklickt. Das sind so verschiedene Standards, wo sich darauf die Druckindustrie geeinigt hat, dass man die als Referenz nimmt. Und dann gibt es noch so Sonderprofile für irgendwelche Leinwände, wenn man sich Bilder auf Leinwand drucken lässt oder so.
Wie ist denn das? Also reden wir eigentlich von drei Farbprofilen, nämlich das Aufnahmeprofil meiner Kamera. Da habe ich mal im Netz eins schon für meine Kamera gefunden. Dann brauche ich das nicht selber bauen. Das Ausgabeprofil meines Bildschirms, was idealerweise über die Grafikkarte läuft. Genau. Und das Ausgabeprofil auf Papier, wenn ich es dann irgendwann habe. Oder wenn ich das irgendwie drucken lasse.
Ja, gut. Für das, was Sascha gerade sagte, das Stichwort dazu ist auch Soft-Proofing sozusagen. Also Proofing sozusagen im Sinne von, ich lasse mir da mal irgendwie was schicken, um zu sehen, wie das dann im Endeffekt aussieht. Softproofing halt eben in Software, um zu schauen, wie das ungefähr aussehen würde auf Papier.
Gab es damals nicht. Da gab es dann sündhaft teure Hardware-Proof-Drucker, die irgendwie mit, ich glaube, es war Thermosublimationsdruck, irgendwelche Wachsfarben in unheimlich hoher Auflösung auf Papier gebracht haben, wo eine Seite so irgendwie so 12, 13 Mark damals kostete, so eine A4-Seite, um dann so in etwa sehen zu können, wie es denn nachher beim Vierfarb-Offset-Druck aussehen könnte, damit man halt nicht eben eine sündhaft teure Druckplatte machen musste, nur um zu sehen, so, oh, das ist aber nicht das, was wir wollen.
Also mein Punkt war vorhin natürlich ein bisschen, galt nur der Provokation, dass ich gesagt habe, die Leute haben keinen kalibrierten Bildschirm. Vorher war das nämlich auch unmöglich, weil natürlich jeder Abzug, wenn du ein Foto in so einem Labor abziehen lässt, natürlich war jeder Abzug anders und das passte immer nicht. Man war total überrascht, wenn man dann das Bild nochmal hat abziehen lassen, dass es plötzlich ganz anders aussieht.
Sozusagen nichts Neues, ja.
Ja. Und ich kann mich auch erinnern, ich war da in Berlin in so einem Fotoladen im Europacenter, den gibt's nicht mehr, deshalb kann man das jetzt auch sagen, und hatte da eine Vergrößerung gemacht und das war so unmöglich. Also ich erkannte das Foto gar nicht wieder. Ja, und dann bin ich halt nochmal hin und habe mich beschwert, weil das auch ziemlich teuer war, die Vergrößerung. Weiß nicht, irgendwie 30 Mark oder so. Und ja, und dann hat er mich nach hinten genommen und dann hat er da so ein komischen altertümliches, also so ein altertümliches Gerät mit altertümlichem Bildschirm. Und ja, da konnte natürlich nichts Gutes dabei rauskommen. Ne? Aber Geld dafür nehmen, ne? Das ist halt das Problem. Aber er meinte, er hätte noch niemanden gehabt, der sich beschwert hat. Ja gut, ich wollte aber dieses Bild ausstellen bei einer Fotoausstellung. Da kommt es dann schon drauf an. Da will man nicht irgendwie so ein... Ne? Also wie gesagt, das war früher nicht anders, deshalb... klagen wir heute auf hohem Niveau mit den Bildschirmen.
Ja, das ist ja eh bei den Nerds so, also zumindest bei mir so. Wenn ich was mache, dann will ich in der Regel ganz genau wissen, was da passiert und das ganz genau nachvollziehen und dann möglichst tief in die Materie einsteigen. Und da gehört diese Farbprofilsache, finde ich, dass die im Netz nicht so richtig gut erklärt ist bisher.
Das ist auch alles ganz, ganz schön anstrengend. Also sozusagen, da muss man ganz schön viel über Farben und Farbwahrnehmungen und Farbräume und alles lernen, wenn man das ganz genau verstehen will. Das da hat mich immer so ein bisschen abgeschreckt. Ich habe da immer mal angefangen, mir da mehr anzulesen und dann immer so, oh mein Gott, das ist alles schon ganz schön gruselig. Also gruselig kompliziert. Ja.
Farbraum ist so ein Buch mit 27 Siegeln.
Also ja, ich meine, ja, weißt du, da kann man irgendwie Dissertationen drüber schreiben. Kein Wunder, dass das kompliziert ist. Ja, ich kenne Leute, die da irgendwie...
Also neben dem Standard RGB-Farbraum für Bildschirme und dem CMYK-Farbraum für die Druckvorstufe gibt es ja auch noch den völlig abgefahrenen LAB-Farbraum, den man irgendwie für ganz abstruse Korrekturen an einem Bild benutzen kann. Und ich habe bis heute noch nicht hundertprozentig verstanden, was es genau tut. Ich weiß jetzt nur, was ich ändern muss, damit ich ein entsprechendes Endergebnis bekomme. So zum Nachschärfen von Kanten ist es zum Beispiel ganz interessant, wenn man einen bestimmten Kanal von diesem LAB-Farbraum nur einzeln schärft, dann bekommt man wirklich sehr verlustfreie Schärfungen des Bildes hin. Also es ist ganz abstrus, was man im Farbraum ist, einfach so... Das ist Magic Voodoo, das sind noch unergründete Bereiche, wo man noch irgendwie, glaube ich, Jahre verbringen kann. Ich meine,
die Monitore haben dann ja auch wieder Farbräume und so. Wenn man auch einen guten Monitor kauft, dann hat er auch wieder mehr als eben das so Standard sRGB und so. Mhm. Also das ist alles schon, ja, ziemlich viel Voodoo, was da passiert. Ja.
Jetzt sind wir aber ganz schön abgeschweift. Oh.
Ja, wir müssen auch mal zum Ende kommen, genau, weil die nächste Gruppe hier schon wartet. Vielleicht können wir noch so ganz zum Schluss publizieren. Wo publiziert man dann seine Fotos?
Also ich habe eine Zeit lang Foto-Community benutzt. Allerdings sind mir die von den Features her immer so ein bisschen hinterhergehinkt.
Was ist und das?
Foto-Community ist einfach so eine Plattform, wo man Bilder hochladen kann. Die haben allerdings sehr, sehr harte Restriktionen. Also man kann irgendwie nur, ich glaube, fünf Bilder in der Woche mit dem Standard-Account. Und man kann dann auch noch Geld ausgeben dafür, dass man mehr kann. Die Foto-Community hatte mal den Ruf, dass dort nur sehr professionelle Bilder oder nur sehr gute Bilder, nicht professionell, aber sehr gute Bilder ausgestellt wurden, weil halt eben diese Limitierung da war, dass man nur irgendwie 4 oder 5 Bilder pro Woche hochladen konnte und nicht einfach jetzt so 200 Bilder hochlädt. Aber mittlerweile benutze ich das kaum noch. Also ich bin eigentlich bei Flickr oder 500px. Das sind so die zwei Seiten. Also 500px gibt es jetzt nicht als, gibt es jetzt seit ein paar Monaten erst. Mhm. Die sind ziemlich gut. Die sind also für einen Fotografen ist das eigentlich doch so eine schicke Plattform, um irgendwie sein Portfolio hosten zu lassen, wenn man da nicht irgendwie jetzt immer selber auf dem aktuellsten Stand bleiben will und dann nur am Rumcoden ist. Das ist ganz nett. Und ja, Maha hatte, glaube ich, auch noch Picasa reingeschrieben oder was?
Ja, erst dann die Google-Lösung. Ne?
Also die Flickr-Methode ist natürlich auch toll, aber wenn man halt anfängt, viele Alben zu benutzen, kommt man früher oder später zu einem Pro-Account. Was dann nochmal fieser dran ist, wenn der ausläuft, kommt man immer auf seine Alben. Das heißt, man muss den verlängern, damit man wieder die sehen kann.
Ja, das ist eh so ein Ding, warum ich halt irgendwann beschlossen habe, meine Bilder irgendwie auf meinem eigenen Webserver zu hosten, weil ich halt vorher mal so bei irgendwie 2 oder 3 verschiedenen irgendwie Fotohostern war, schon, also wirklich lange her, Anfang der 2000er, die dann halt teilweise auch einfach pleite gingen und dann waren halt meine Bilder halt einfach mal weg und das war halt einfach sehr anstrengend. Deswegen im Prinzip so irgendwie die Masse an Fotos liegt bei mir selber. Dann halt, wie gesagt, ich mache viel für Wikimedia Commons, kann ich auch nur Leute zu ermutigen, wenn sie da Spaß dran haben, ist es auch einfach ganz nett, dass da irgendwie die Wikipedia ein bisschen mehr bebildert wird, gerade was Porträts angeht oder aber auch einfach so, gibt ja irgendwie, wie heißt dieses Portal, Alltagsgegenstände, irgend sowas ähnliches, auch einfach sozusagen, ich habe auch zum Beispiel ein Bild von einer Passionsfrucht oder sowas ist bebildert den Passionsfruchtartikel. Also sozusagen auch da kann man Spaß haben und irgendwie versuchen, da irgendwie ein besonders gutes Bild hinzukriegen und das dort einzufügen. Das finde ich immer ganz nett. Und das Nette ist, die Edit Wars und irgendwie die Relevanzgeschichten und so halten sich da in der Fotoecke sehr in Grenzen. Da ist man nicht so, muss man sich nicht so rumärgern, wie wenn man Text für die Wikipedia schreibt. Das ist ganz anstrengend. Mhm. Außer man hat den Edit War um das Padeloon-Foto, den ich ja irgendwie, weiß nicht, vor 2 Jahren mal hatte, wo jemand irgendwie mein Pantaloon-Porträt irgendwie überschreiben wollte mit einem technisch nicht so schönen Bild. Aber ansonsten ist es wirklich, glaube ich, auch ganz angenehm, weil ist auch eine, so von der Community, dann gibt es da halt auch noch sowas wie Quality Images und Featured Pictures und so Geschichten, wo Leute dann halt auch sagen, oh ja, das ist aber ein nettes Bild, das nominiere ich mal und das kriegt dann irgendwie so ein Sternchen und sowas. Das ist immer ganz nett und wie gesagt, kann ich nur Leute ermutigen, auch da einfach mal zu schauen, was es da noch zu bewildern
gibt. Sollte man unbedingt empfehlen, weil man halt eben auch bei der ich meine, das ist ja auch so eine Art Foto-Community und dann ist auch noch alles unter offener Lizenz. Das ist auch ganz wichtig.
Das ist auch noch die
da
Frage,
sollte man auch bei Picasa und Flickr drauf achten. Flickr macht nämlich standardmäßig alles unter Copyright und man kann
das
aber
ist,
einstellen.
Das ist aber eigentlich, also das finde ich jetzt nicht so verkehrt. Also das ist immer
das ist halt eine Philosophiefrage.
Man muss sich halt bewusst dafür entscheiden, wenn man also ein Bild irgendwo hochlädt, dann sollte man sich bewusst für eine Lizenz entscheiden und zwar in die eine oder in die andere Richtung. Es gibt halt viele Fotografen, habe ich so den Eindruck, die ihre Bilder gerne sehr, sehr, sehr restriktiv kontrollieren möchten. Ja. Wohingegen ein Freund von mir den Kram einfach auf Flickr hochlädt und explizit halt an den Creative Commons inklusive kommerzieller Nutzung erlaubt und dann seine Fotos unter verschiedensten Dingen halt wiederfindet, aber auch schon mal den Effekt hatte, dass er das als Begleitbild, was aber irgendwie Picture is unrelated, also völlig am Artikel vorbei in so einem Newsartikel hatte, zu einem Thema, wo er nicht mit einverstanden war. Also das hat immer so das, Weiß ich nicht. Also ja, gut, gerade wenn man Personen abbildet.
Das Ding, also das hast du bei Software ja auch. Ja, wenn du Software baust, kannst du natürlich auch sagen, okay, ich BSD-lizenziere das und dann macht da irgendjemand anders Geld mit, da muss man halt mit leben. Und also sozusagen ist immer eine Entscheidung, die man selber treffen muss irgendwie oder auch das irgendwie limitieren, irgendwie, wer das benutzen darf oder sowas.
Ist doch möglich, halt die Lizenz für Einzelne zu entziehen, oder?
Nee. Wenn du da erstmal so eine Lizenz grantest irgendwie und sagst, irgendwie das Bild darfst du so und so verwenden, kannst du dann nicht im Nachhinein sagen, du darfst das aber nicht so. Das,
wie macht ihr das denn eigentlich mit Personen? Weil ich stelle mir das schwierig vor, wenn ich eine Person fotografiere.
Das ist so ein Thema.
Ja.
Ja, das ist nicht so einfach. Also im Prinzip gibt es natürlich das Recht am eigenen Bild, hat ja wahrscheinlich jeder schon mal gehört. Das heißt, fotografieren darf ich erstmal im Prinzip, wenn ich das richtig sehe. Veröffentlichen oder sogar nicht mal veröffentlichen, sondern wie heißt das andere, ich habe das juristische Wort vergessen, aber sowas, ich darf es noch nicht mal irgendwie verbreiten oder sowas, also ich darf es jetzt nicht mal Sascha auf meinem Kameradisplay zeigen, wenn die Person da irgendwie ein Problem mit hat. Gibt da sozusagen so Standard-Waiver, wo man halt Leute unterschreiben lassen kann, wenn das notwendig ist. Bei so Porträts, die ich für die Wikipedia mache, ich meine, da frage ich die Leute, da gehe ich das Risiko sozusagen ein, beziehungsweise ist eigentlich klar, naja, wenn die da für mich posen und es ist klar, dass ich da irgendwie Zeugs aufgebaut habe, dann ist es ungeschriebenes Consent, der da irgendwie herrscht, wo klar ist, naja gut, also die Person muss sich da hingestellt haben und mal irgendwie in die Kamera gegrinst haben, dann ist das wohl in Ordnung. Ansonsten ist das relativ schwierig, also gerade wenn du jetzt natürlich hier irgendwie auf dem Camp Fotos machen willst, gut, hier sind die Leute auch entsprechend empfindlich, aber auch, haben wir, glaube ich, in den Shownotes irgendwo mal als Thema gehabt, kriegen wir jetzt wahrscheinlich nicht mehr hin. Street Photography ist so ein Thema, da ist es natürlich extrem schwierig, da eine Lösung zu finden. Also,
ja.
Ist ein sehr schwieriges Thema und muss man, glaube ich, einfach auch wieder für sich selber entscheiden, was für ein juristisches Risiko man da eingehen will und welches halt nicht. Ja.
Also Social Egg fragte gerade noch, warum gerade hier auf dem Camp so viele Fotografen sind.
Das ist ein Nerd-Thema, das gerade kommt.
Ja, genau, deshalb reden wir drüber. Ich habe ihm das auch schon zurückgeschrieben. Also ich glaube, es gibt echt wirklich viele Leute, die gerne Sachen kreieren wollen. Also nicht jetzt nur Code oder irgendwelche Hardware, sondern auch wirklich Kunst in Form von Bildern. Und das ist halt irgendwie... Deswegen machen wir auch diesen Podcast. Ich meine, es ist ja halt gerade das Thema irgendwie, dass man in diese Fotoecke so ein bisschen läuft und einfach kreativ sein. Und ich denke, da gehören auch Fotos dazu. Und ich glaube, wo soll man denn sonst irgendwie tolle Fotos machen und das lernen, wenn nicht hier? Bei dieser tollen Beleuchtung, die es hier abends gibt, das lädt quasi dazu ein.
Das ist Wahnsinn. Es wäre schade, das nicht festzuhalten.
Ja.
Ja. ist halt auch so ein Ding, wie gesagt, meine Motivation auch immer so ein bisschen sozusagen zu dokumentieren, so das, was man so typisch als Fotoalbum kennt, ja, es macht halt auch Spaß, dann irgendwie jetzt nochmal die Bilder vom Kongress von vor 5 Jahren anzuschauen und zu schauen, guck mal, irgendwie, da sind ja immer die gleichen Nasen und wie die sich so verändert haben und irgendwie... Ja,
oder die Wasserbilder von vor 4 Jahren.
Ja. Eben, also sozusagen so ein bisschen so als Dokumentation, das ist ja auch was glaube ich immer mehr zunimmt, sozusagen, dass Leute ihr eigenes Leben öffentlich oder nicht öffentlich mehr dokumentieren, ja, und da gehören Bilder nun mal auch dazu.
Ja. Ja, also es kommen sicherlich verschiedene Faktoren hier zusammen. Also eben auch eben tatsächlich, dass wir hier eben auf so einer Veranstaltung sind, wo es halt viel zum Fotografieren gibt. Nicht eben nur Leute, sondern eben auch Sachen.
Projekte.
Das ist ja eben das Interessante. Ja, damit sind wir dann auch so ziemlich am Schluss. Also es gibt sicherlich noch sehr viele Themen. Und
wir haben so ungefähr die Hälfte unserer Shownotes abgearbeitet.
Ja, genau.
Ja, wir müssen das dann irgendwann in kleineren Gruppen fortsetzen. Oder wir kommen demnächst einmal wieder zusammen. Also vielen Dank an alle, die hier teilgenommen haben. Vielen Dank an die Leute draußen, die dann noch mitgeholfen haben. Vielen Dank an das Radiostudio und an Tom, die uns hier technisch so unterstützt haben. Ja. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.